Tschüss, Quai, quickly, bis.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdrutschen? Steigen sie empfundlich in die Gutschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Big Show 705, Sportradio 360. Unser heutiges Programm, liebe 12 Hörer innen und draußen. Boah, es geht los mit Fußball. 4 Teile, manche klein, manche lang. 2 Teile mal mit österreichischem Einschlag, aber nein, wir feiern in Teil 2 auch Thomas Müller. Und wir tun das wirklich mit großer Inbrunst und großer Ehrlichkeit. Und für Österreicher tun das. Meine Person mit eingeschlossen, aber in erster Linie Felix Haselsteiner von der SZ und Coach Alfred Tatar und Martin Konrad von Sky. Teil 3 dann ein Quickie mit Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung zum Ausscheiden von Leipzig in Stuttgart. Lob für Bielefeld, Lob für Mainz, Lob für den VfB. Dieses Lob kommt dann ein bisschen später bei Götze vor allen Dingen im Handballteil. Aber nach Guido auch noch das zweiwöchentliche Segment mit dem großen Sven Heist von der SZ aus Großbritannien, vielmehr auf England beschränkt. Ich glaube nicht, dass er in letzter Zeit mal in Schottland war. Anyway, Teil 5 dann, wie angesprochen, Uwe Semrau und Götze zum Handball. Ganz kleines bisschen VfB auch da mit dabei. Motorsport, Eddie Milke am Sonntagabend, ich habe mir die MotoGP angeschaut, es war absolut faszinierend, was da alles los war. Darüber sprechen wir mit Eddie und mit Stefan de Vos Heinrich. De Vos bleibt dann auch für die Formel 1 mit Stefan Ehlen dabei. Dann das Comeback von Ruben Stark, den wir vor vielen Jahren mal gehabt haben. Ruben jetzt für die Abendzeitung unterwegs und es geht mit Ruben, mit Jan Lüdecke von Magenta Sport und mit Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung um die Playoffs in der deutschen Eishockey-Liga. Wir bleiben auf dem Eis. Heiko Uldörp war bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Hört euch das bitte an. Ich habe sehr viel davon gesehen, erstaunlich viel, erschreckend viel. War wirklich faszinierend und ganz, ganz hinten raus dann noch Tennis. Wir feiern einen ganz großen Schweizer, eine Legende, nämlich Stan Wawrinka. 40 Jahre alt und er ist schon ein bisschen müde ab und zu, aber er ist eine Legende und das feiern wir mit Simon Graf und mit Paul Häuser. Auf geht's! Und so geht die Big Show 705 also los mit einer herrlichen österreichischen Viererrunde. Ist das herrlich? Wir werden natürlich fast nur über deutschen Fußball sprechen, aber trotzdem. 4 Österreicher am Start. Zum einen Martin Konrad in Graz. Guten Morgen, lieber Martin.
Einen wunderschönen.
Dann in Mailand, glaube ich zumindest, Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, lieber Felix.
Vollkommen richtig. Grüß dich.
Und ich kenne niemanden, der seine Autos gewissenhaft, und das ist ein ganzer Fuhrpark, glaube ich, in die Werkstatt bringt, um sie sommer- und winterfest zu machen, als der Coach Alfred Tatar. Guten Morgen, lieber Alfred.
Guten Morgen, aber du irrst dich, ich besitze kein Fahrzeug. Ich verwende nur welche.
Alfred, ich glaube, du bist ein Mann der Extreme. Entweder traue ich dir zu, einen gut gepflegten Mazda 323 aus dem Jahr 2002 immer noch zu fahren, einfach weil er noch fährt, oder aber ein Vintage Mustang. Wo ist die Wahrheit, Alfred?
Die Wahrheit ist VW 1300 aus 1973.
Na schau. Nichts anderes haben wir erwartet. Wir wollen natürlich über den österreichischen Fußball, über den deutschen sprechen, aber Felix, wenn ich mit dir beginnen darf, gestern hat ein ehemaliger Schüler von mir, hat signiert seine Nachricht mit Der Lieblingsschüler, Luca heißt er, war gestern Abend im San Siro. Er hat mir nur die Stimmung geschickt. Das muss fantastisch gewesen sein. Das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Im Coppa Italia war es, glaube ich, zwischen der Luca ist AC Milan-Fan und Internazionale Mailand. Was bedeutet dieses 1-1, Felix? Gibt es da ein Rückspiel? Ist irgendjemand aufgestiegen? Enlighten us, please.
Es gibt ein Rückspiel in, ich glaube, 3 Wochen müssten es sein, wenn ich jetzt mich nicht erzähle. Genau, jetzt spielt Inter 2-mal Champions League und dann spielen sie das Rückspiel. Insofern, es ist ein bisschen ungewohnt, weil wenn man sich an diesen Pokalmodus mit einmal 90 Minuten mal gewöhnt hat sein ganzes Leben lang, dann ist es eigentlich irgendwie ein nahbarer Modus mit diesem, ohne dieses Rückspiel. Also Champions League hat man sich an Hin- und Rückspiel gewöhnt. Im Pokal war für mich immer 90 Minuten GP. Ja, so ist es. Aber auf jeden Fall erwartet uns in Italien sozusagen ein großes Finale, weil es ist jetzt Bologna wahrscheinlich und eben Inter oder Milan. Also wir gehen nicht ganz den Trend mit in Italien, den es sonst gibt, dass kleine Mannschaften ins Finale kommen, wie ja auch in Österreich. Ich habe heute gesehen, was ist es, Hartberg gegen WAC, das ist natürlich im Vergleich zu Milan gegen Bologna ein Kleinstfinale. Kommen da überhaupt Zuschauer, frage ich mich.
Aber Martin, kommen da Zuschauer nach Klagenfurt dann? Hartberg gegen Wolfsberg? Na gut, aus Wolfsberg, aber die haben es nicht weit, die Hartberger theoretisch auch nicht. Ich wusste gar nicht, Hartberg gegen Wolfsberg, das haut mich jetzt um. Das sind eine komplett neue Information für mich, Martin.
Du bist überhaupt komplett unvorbereitet,
dass
du nicht weißt, dass es immer einen Sieger geben muss, auch in einem Pokal-Halbfinale.
Ja, das stimmt.
Wenn es über 2 Spiele geht, dann geht es über 2 Spiele. Übrigens, in Spanien geht es auch über 2 Spiele. Also von dem her, die machen das Halbfinale jetzt auch spannender. Damit noch mehr Spiele sind, weil wir haben ja den Eindruck, dass es insgesamt zu wenig Fußballspiele gibt.
Ja,
und deswegen machen sie dann
absolut
noch ein zusätzliches. Aber Wolfsberg gegen Hartberg, 1. Mai, tatsächlich erstmals dieses Finale, erstmals, dass überhaupt diese beiden Teams überhaupt in einem Finale stehen. Das heißt, es gibt einen in der über 100-jährigen Cup-Geschichte in Österreich einen neuen Cup-Sieger in dieser Saison. Und 30.000 haben Platz. Ich würde sagen, wenn es halb voll wird, ist es okay. Also natürlich haben die Veranstalter, der Österreichische Fußballbund, eher mit den beiden anderen Halbfinalisten gerechnet, weil Last gegen Austria Wien wäre natürlich dann vom Namen her, aber auch vom Fanpotenzial her eine andere Angelegenheit. Hat natürlich aber auch eine Auswirkung auf Europacup-Plätze, ne? Also das ist dann, da muss sich Rapid schon anstrengen, auch der LASK, dann über dieses interne Europacup-Playoff, Stand heute, ja, kann sich natürlich noch verändern, Rapid kann ja noch ein paar Plätze gut machen. Aber wenn einmal Salzburg, Sturm und die Austria weiter vorne sein sollten. Also es ist sehr überraschend, ja, in der Tat.
Jetzt hat der Alfred vor 2 Wochen, Alfred, hast du ja den WAC sogar als österreichischen Meister getippt hier in unserer kleinen Runde. Der WAC ist, glaube ich, schon vor Spielbeginn mit 1-0 gegen Sturm in Führung gegangen. Dann hat Tommy Robert den Ausgleich geköpft, 1-1 für Sturm, finde ich ein gutes Ergebnis, weil sie gegen Wolfsberg nichts gerissen haben in letzter Zeit. Ist Wolfsberg jetzt noch im Meisterschaftsrennen vertreten oder, Alfred, würdest du mir jetzt endlich doch recht geben, dass ich sage, Salzburg wird das Ganze reißen?
Ich gebe dir nicht recht, weil nämlich eine Sache auf jeden Fall zu beachten ist. Eine Niederlage von Salzburg gegen den WRC würde einiges wieder auf den Kopf stellen und dieses Duell gibt es dann in der übernächsten Runde. Heißt also zusammengefasst, aktuell gibt es in der österreichischen Meistergruppe keine absolute Spitzenmannschaft. Die Austria, die lebt vor allem auch von ihrer defensiven Kapazität, hat man jetzt am Wochenende gesehen, hat auswärts gewonnen, 2-0, aber im Prinzip war man völlig nur in der Defensive und hat das Resultat verteidigt, während der Gegner permanent versucht hat anzugreifen. Dann sieht man andere Teams in dieser Liga, die Rapidler, die schwächeln, Sturm ist auch nicht dort von der Form her, wie es letzte Saison war. Daher zusammengefasst, sollte der WRC jetzt mit diesem unglaublichen Push, dass man ins Cupfinale gekommen ist, die nächsten Spiele, jetzt unter anderem gegen die Austria am Wochenende, gewinnen, dann werden sie in einen Lauf kommen und am Ende das Double holen. Salzburg wird nicht Meister. Merkt ihr das, Jens?
Ja, ich schreibe es mir auf jetzt, aber ich glaube nicht dran, so richtig, Felix, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, Ja, es gibt zwar jetzt keine herausragende Mannschaft. Sturm ist sicherlich schwächer geworden als im letzten Jahr. Kein Wunder. Ich meine, wenn jemand wie Bierez nicht mehr da ist. Ich kann mich noch nicht mit einem Meistertrainer Didi Kübauer anfreunden, Felix. Du bist ja relativ nah an Wolfsberg dran, wo du in Mailand wohnst. Aber ich werde nicht richtig warm mit dem Gedanken.
Ich würde dem Alfred natürlich grundsätzlich nie im Leben widersprechen.
Mit Recht.
Aber ich muss auch sagen, dass das Salzburg sich fast irgendwie richtig anfühlt. Also es spricht zwar auch gegen meinen Fußballsachverstand, aber dass man Salzburg das jetzt irgendwie gönnt nach dieser Saison, um Gottes Willen. Ich kann es mir gut vorstellen, dass sie sich da am Ende durchsetzen. Ich bin natürlich aber, also das Double für den WAC wäre natürlich, also
das wäre zu viel.
Absolut großartig.
Nein, das wäre zu viel.
Aus Reporter-Sicht absolut Gold. Also das muss ich wirklich sagen. Das wäre natürlich schön und gerade auch mit der Nähe zu Mailand, du hast vollkommen recht, ist ja quasi ein Vorort. Würde mir das sehr gut reinpassen, ja.
Überhaupt kein Zweifel. Könnte denn Martin an diesem Wochenende sich Rapid, ich glaube, die spielen bei Sturm, wenn ich es richtig gesehen habe, sollte Sturm da gewinnen, würde Rapid dann sowieso komplett weg vom Fenster sein oder ist Rapid in sowieso kein Faktor mehr, Martin, im Meisterschaftsrennen in Österreich?
Ja, morgen Freitag spielt Sturm zu Hause gegen Rapid. Nein, würde ich sagen, es ist kein Meisterschaftsfaktor mehr Rapid, weil wenn man 9 Runden vor dem Ende 9 Punkte zurückliegt und dazwischen ja auch noch, also 9 Punkte hinter der Wiener Austria, aber dazwischen eben auch noch Sturm, Salzburg und Wolfsberg liegen, auch wenn man jetzt nur mehr Spiele unter diesen Teams hat, quasi mit Blau-Weiß links noch als Sechsten, ist es trotzdem praktisch undenkbar. Und im Übrigen, Rapid wirkt ja auch nicht so, das kommt ja noch dazu, also die sind jetzt nicht in der Verfassung wie möglicherweise Salzburg oder eben die Wiener Austria oder Sturm oder Wolfsberg. Und zum Zweiten ist Rapid auch noch im Viertelfinale der Conference League, spielt da gegen Djurgården nächste Woche in Schweden und die Woche drauf und dann das Retourspiel. Also ich würde mal sagen, da gibt's auch noch die Möglichkeit, die Saison natürlich anderweitig besser zu beenden, wenn man ins Halbfinale aufsteigt. Da würde übrigens dann höchstwahrscheinlich Chelsea warten, aber das ist dann ein anderes.
Das wäre mal ein schönes Spiel im ehemaligen Gerhard Happert Hanapi Stadion. Ein Wort, Alfred. Vielleicht zum glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz. Ist aus deiner Sicht, macht Jürgen Säumel, wie muss man die Arbeit von Jürgen Säumel bis jetzt bewerten? Also wenn ich so ein bisschen reinschaue, ich weiß, das sollte man nicht in die sozialen Medien, dann, ich beteilige mich ja nicht, aber die Sturmfans sind mit zwei Menschen unzufrieden. Das eine ist der Jatta, der vorne sehr schnell rennt, aber meistens nicht in die richtige Richtung. Und das andere ist Jürgen Säumel, aber ich wüsste jetzt nicht, was Jürgen Säumel anders machen könnte, wenn ihm sein Stoßstürmer, ja, wenn der einfach nicht mehr da ist.
Du meinst Mick Bierez, ja, der genau, in Monaco genau spielt.
Und dort Tore schießt, und am laufenden Band
übrigens. Und dort Tore schießt. Ja. Na klar, wir sehen das ja nicht nur in unserer Liga, dass man immer wieder Spieler braucht, die den Unterschied ausmachen im Sinne von Tore machen, ja. Die Mannschaften, die solche Goalgetter haben, haben dann auch meistens Erfolg. Daher, ich kann Jürgen Säumel keinen Vorwurf machen. Und wenn du von sozialen Medien sprichst, dann, da bin ich gar nicht involviert. Diesen Blödsinn lese ich nie. Und unterm Strich, Sturm ist trotzdem, obwohl man eben nicht mehr Bierez hat, trotzdem aus meiner Sicht immer noch in der Lage, den Titel zu verteidigen. Und ich glaube, Säumel macht das, was er kann in diesem Zusammenhang, nämlich die Verluste, die er hatte mit Bierez und Gazibegovic zu kompensieren, zu versuchen und das Team von Spiel zu Spiel einzustellen. Mehr gibt es nicht. Chris Ilzer, der Meistertrainer, der jetzt in Hoffenheim ist, der hatte auch 3 Jahre Zeit, um sich das Team so zurechtzubasteln, dass man am Ende erfolgreich war. Daher jetzt Jürgen Säumel in einer schwierigen Phase, wo man das Team übergeben hat, mit Nebenverlusten auf dem Spielersektor, besonders in den Mittelpunkt zu rücken, das sehe ich vollkommen falsch. Ich glaube, noch einmal, das Team von Sturm ist durchaus in der Lage, den WAC Pagoli zu leisten.
Ja, wenn ein 1-1 in Wolfsberg sagt nichts anderes. Gehen wir vielleicht, ich habe auch da noch ein paar Fragen zum deutschen Fußball zu deinen Kommen, aber gehen wir ganz schnell nochmal eine Stufe drüber. Felix, Es gibt in Österreich, nicht nur in Österreich, sicherlich auch in Italien, aber aus Deutschland weiß ich es ganz gewiss, die Verbandspräsidenten, die Landesverbandspräsidenten und in Österreich, ich habe mit Alfred und mit Martin auch vor zwei Wochen schon ein bisschen drüber gesprochen. Ralf Rangnick ist sicherlich kein einfacher Typ, aber also aus meiner Sicht macht's wieder Spaß, dem Nationalteam zuzuschauen. Und da hat jetzt einer der Vizepräsidenten, ich glaube der Herr Bartosch war es, gesagt, wir sind keinen Schritt weiter als unter Foder. Das Team ist ausrechenbar.
Das war der Gartner, das war der Niederösterreichische.
Genau, so wie es keinen Schritt weiter, so unter Foder. Das Team ist ausrechenbar. David Alaba hat das nicht gefallen. Und jetzt habe ich habe ihn eingeladen, auch einen Gerald Gossmann, der hat sich leider nicht zurückgemeldet. Da habe ich ein Interview gesehen, der gemeint, es geht nur ums Geld. Und das, was die Verbandspräsidenten eben nicht wollen, die Landesverbandspräsidenten, ist, dass die ganze Kohle zum Nationalteam wandert und nicht in die Landesverbände. Felix, ist das aus deiner Sicht alles oder reiben sich die wirklich an der vielleicht nicht ganz einfachen Persönlichkeit Ralf Rangnick auch?
Also ich bin eigentlich jemand, der sich immer mit Worten zurückhält, aber ich muss schon sagen, das, was der Herr Gartner da gesagt hat, ist sozusagen aus rein fußballerischer Betrachtung wirklich grober Unfug, dass man keinen Fortschritt erkennt. Und das ist wirklich ein Vorwurf, der schon zeigt, dass es da längst nicht mehr um sachliche Argumente und irgendwas geht, sondern es geht sehr viel um Emotionen und Macht und Gefühle, die da hin und her wanken. Und das ist schon beachtlich, dass so schwierig die Person Rangnick ist. Es gibt ja sozusagen eine klare Aussage der Mannschaft, dass sie voll hinter diesem Kurs steht. Es gibt einen Weg, der erkennbar ist, auch wenn der natürlich von Schwierigkeiten ist. Also ist ja, wir müssen auch immer realistisch sein. Das ist weiterhin die österreichische Nationalmannschaft. Ne? Also es ist jetzt einfach kein Wunderstürmer da, der jetzt kein Haaland einkaufen und auf einmal schießt du dann halt 14 Tore gegen Serbien, wenn du Chancen hast. Also das ist ja sozusagen fußballerisch betrachtet ein normaler Entwicklungsstatus, den ich da sehe. Und deshalb war ich schon arg irritiert von diesen extremen Aussagen auch, ja. Also auch vom Übergangspräsidenten Bartosz, das hat mich schon fasziniert, dass er sich da so rauslehnt. Und ich glaube, sie haben es jetzt erkannt und haben es ein wenig korrigiert. Aber ja, da muss man schon in alle Richtungen ein bisschen Fragen stellen. Also klar, Ralf Rangnick, keine einfache Person, aber eben eine erfolgreiche Person. Und ich glaube, das hat er über seine Karriere bewiesen. Deshalb muss man ein bisschen akzeptieren, dass jeder Mensch seine Schwierigkeiten hat. Übrigens hat auch Franco Foda seine Schwierigkeiten gehabt und war halt daneben nicht sehr, sehr gut als Fußballtrainer im Österreich.
Moment. Sturmlegende. Ganz vorsichtig, Felix, bitte. Ja? Nein.
Meinst du, dass Franco Foda ein wunderbarer?
Nein, aber er ist mit Sturm Meister geworden als Coach, er ist mit Sturm zweimal Meister geworden als Spieler. Da hat er bei mir schon einen Bonus. Er war hier zu Gast in der Big Show auf Einladung von Martin. Also gegen Franco Foda muss man schon sehr, sehr gewichtige Argumente.
Und Franco Foda ist mit der österreichischen Nationalmannschaft in die A-Gruppe der Nations League aufgestiegen.
Ja, okay,
War in der Europameisterschaft 21 im Achtelfinale in der Verlängerung. Wenn ich jetzt nur die Ergebnisse von Ralf Rangnick hernehme, er ist mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft aus der A-Liga abgestiegen, ist nicht wieder in die A-Liga aufgestiegen und war bei der Europameisterschaft ebenso wie Franco Foda im Achtelfinale, allerdings nicht in der Verlängerung. Also insofern ein Widerspruch. Man muss den Herrn Gartner seine Aussage, finde ich, zweiteilen. Nämlich ergebnistechnisch hat er recht, Punkt. Inhaltlich kann man natürlich komplett anderer Meinung sein, dass es natürlich fußballerisch zum Zusehen anders ist. Im Übrigen ist es natürlich eine Folge der Ereignisse im letzten Herbst, wo sich der Herr Rangnick erlaubt hat, unter Anführungszeichen, den Präsidenten in aller Öffentlichkeit noch nie dagewesen, in der jahrzehntelangen Geschichte des österreichischen Fußballbundes, den Präsidenten mit der Dorfer zu kritisieren, nämlich quasi zum Abschuss freizugeben. Und zwar mehrfach bei Pressekonferenzen, unmittelbar nach dem Slowenienspiel. Also etwas, was sich ja andere Präsidenten nicht gefallen lassen würden, sondern würden ihn hochkant entfernen. Und da sind natürlich noch alte Rechnungen zu begleichen. Also insofern muss man schon sagen, wenn einer halt wie in den Wald hineinruft, dann kommt halt manchmal was zurück. Insofern ist das natürlich auch eine Geschichte, die man im gesamten Kontext betrachten muss, unabhängig, ob einem das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft mit dem Trainer Ralf Rangnick gut gefällt, besser gefällt oder überhaupt top gefällt. Also da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, dass das möglicherweise für die meisten ansehnlich ist, als das, was vielleicht auch manchmal davor war. Aber die Inhalte, die da herum sind, die haben natürlich auch andere Gründe.
Alfred, sag noch was zu diesem Thema.
Gut, aber.
Ja, bitte, Felix, bitte.
Na, ich wollte nur kurz sagen, also ich stimme dir zu, diese Rangnick-Kritik, die war damals sozusagen auch markant, und das ist halt auch als Mensch, ich glaube, dass er sich eher sogar noch zurückhält oder versucht, sich zurückzuhalten im Vergleich zu früheren Stationen. Ich fand nur auch das Vorgehen halt sozusagen vom ÖFB in dieser Neuendorf-Causa war natürlich auch wirklich gegenüber der Mannschaft auch höchst fragwürdig. Ne? Also das war, mir geht es vielleicht eher gar nicht um die Persona Rangnick, sondern ich finde, dass es eher der Mannschaft gegenüber sehr schwierig ist, dass da sozusagen einer der besten Nationalspieler aller Zeiten, David Alaba, öffentlich sich äußern muss und sozusagen immer dazu gezwungen wird, dass der Mannschaftsrat sich da zusammenfindet, um überhaupt mal dafür zu werben, dass sozusagen sportliche Strukturen, die ja in gewisser Weise funktioniert haben, erhalten bleiben. Das ist schon, also es zeigt schon eine gewisse Kleinkariertheit in dem ganzen Verband, und das ist halt sehr viel um persönliches Machtgefühle und Machtgehaber geht.
Genau, aber da wird auch sehr viel, bevor der Alpha dran ist, nur ein Gedanke, da wird auch sehr viel Politik betrieben, auch vom Team Rangnick. Es wird so viel Geld wie noch nie für die A-Nationalmannschaft ausgegeben, und das hat es in der Geschichte auch noch nie gegeben, für den Staff und alles, was da drum herum dazugehört. Und was natürlich nur manche vergessen, auch der David Alaba, der österreichische Fußballbund, das ist übrigens wie der deutsche Fußballbund, besteht eben mehr als einer A-Nationalmannschaft. Da gibt's Hunderttausende, die jedes Wochenende Fußball spielen in den Amateurclubs, und dafür sind die Landesverbände auch mit- und hauptverantwortlich. Und diese Landesverbände machen eben das Präsidium aus. Also Fußball ist eben nicht nur das A-Nationalteam, sie sind alle Nachwuchsnationalteams, das ist der Frauenfußball, das ist Futsal und eben Hunderttausende von der U8 bis zu Reservemannschaften, die jedes Wochenende Fußball spielen. Und das wird immer übersehen, dass der Fußballbund mehrere Aufgaben hat und nicht nur die eine einzige, dass es im Jahr 10 Spiele gibt der A-Nationalmannschaft.
Alfred, bring uns in die Pause. Was gibt's noch zu sagen zu dieser Thematik? Werden sich die Leute zusammenfinden? Ich meine, wenn die WM-Quali nicht geschafft wird, dann ist eh klar, dass Ralf Rangnick nicht mehr weitermachen wird. Aber was ist, wenn Österreich die WM-Endrunde erreichen sollte?
Ja, da müssen wir abwarten, ob Herr Rangnick überhaupt dann in diese WM-Endrunde Qualifikation hineinstarten wird. Weil davor gibt es ja noch die Entscheidungen im ÖFB, wie es dort mit der Struktur weitergeht, wer die handelnden Personen sind im dann neu installierenden, zu installierenden Aufsichtsrat, und wer wird dann mit der Nationalmannschaft sozusagen arbeiten. Das sind noch viele Fragezeichen, und es könnte sein, dass der Herr Rangnick, der es ja nicht unbedingt nötig hat, ja, jetzt hier zu verbleiben bis in sein eigenes Verderben, dann wird man sehen, wie seine Entscheidung ist, und dann könnte es sein, dass ein neuer Teamchef vielleicht in diese Qualifikation hineinstartet. Pause.
Pause.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Jogi Löw wird, sagt der Felix Hartenstein in der Big Show 705, aber bitte erst nach der WM 2026 in den USA. Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung ist dabei, Martin Konrad von Sky und Alfred Tatar von Sky. Und Alfred, ich möchte jetzt bei dir bleiben, weil wir machen jetzt rüber nach Deutschland, ganz schnell noch für ein paar Minuten. Und zwar verdichten sich die Zeichen, dass Thomas Müller beim FC Bayern München keinen neuen Vertrag mehr bekommen wird, und in Deutschland zumindest wird Thomas Müller ja als Raumdeuter verkauft, weil er halt Räume findet, die es vielleicht gar nicht gibt. Wie siehst du als Fußballlehrer die besonderen Qualitäten? Was hat Thomas Müller in seiner besten Zeit wirklich ausgemacht? Und ist diese beste Zeit jetzt schon so vorbei, dass die Bayern ihn vielleicht im nächsten Jahr wirklich nicht mehr brauchen?
Also die Sache ist für mich ganz einfach. Im heutigen modernen Fußball wird alles eingeschätzt in Richtung der sogenannten Spielphilosophie, die man vorgibt. Ja, so will man spielen und so holt man die Spieler. Thomas Müller ist in diesem Zusammenhang Sand im Getriebe. Aber dieser Sand besteht aus Gold, weil Thomas Müller ein Spieler ist, der heute schon nicht mehr so gefragt ist, auch in vielen Bereichen. Der ist nicht einfach, der sagt seine Meinung. Manchmal spielt er schlecht, dann spielt er wieder phänomenal. Er ist also nicht ausrechenbar und austauschbar im Sinne von, ja, du funktionierst nicht, nimm den Nächsten. Nein, Thomas Müller ist einer, der Leistungen bringt und den Unterschied ausmacht und eben die Pappen nicht hält. Ich liebe solche Spieler. Daher, wenn die Bayern entscheiden, sie werden einen Systemspieler an seiner Stadt holen, dann hoffe ich, dass nächste Saison Frankfurt Meister wird.
Dann schickst du deine Dauerkarte vom FC Bayern zurück, oder?
Also, ich erkenne ein Muster. Wolfsberg, Frankfurt, haben die nicht die gleichen Vereinsfarben? Ich bin mir gar nicht sicher beim Alfred. Ja, aber Felix, bei den Bayern fällt ihnen nicht jetzt im Moment auch ein bisschen auf den Kopf, dass sie um ganz, ganz großes Geld mehrere Verträge verlängert haben und dass Thomas Müller dann vielleicht auch sagt, naja, Burschen, um 2,50 Euro spiele ich auch nicht für euch.
Ja, also in Abwandlung von Günther Neukirchners wunderbarem Zitat würde ich sagen, das ist die nächste Debatte-Idee. Also wenn wir jetzt gerade schon bei Randisch sind und möglichen Entlassungen und so weiter, da finde ich, dass die Nicht-Vertragsverlängerung von Thomas Müller ist wirklich eine hervorragender Blödsinn. Insofern, als dass er diese Entscheidung einfach treffen muss, ob er weitermacht oder nicht. Das Problem ist, dass dieser Verein meint, er muss jetzt die Entscheidung für ihn treffen. Ich fand ja schon, die letzten Wochen hat man Uli Hoeneß schon mehrfach die Aussage treffen gehört, er findet es unwürdig und so weiter und so fort. Da hat man schon gemerkt, dass er darauf hinspielt, dass es eben nicht weitergehen soll beim FC Bayern. Und das finde ich höchstgradig fragwürdig, dass man das zulässt. Ich würde dem Müller einfach ein solides Millionenangebot für ein weiteres Jahr hinlegen. Und ehrlich gesagt, es lohnt sich allein schon wegen der öffentlichen Kommunikation, die er nach Spielen betreibt. Also es ist einfach jemand, der so wichtig ist als ausgleichender Charakter innerhalb dieser Mannschaft, der jetzt eh seine neue Rolle gefunden hat und akzeptiert, dass er nicht mehr jede Woche spielt. Ich hätte ihm einfach das Angebot gemacht, wenn er dann entscheidet, er bleibt nicht und er geht nochmal irgendwo anders hin in die USA, seine Entscheidung, aber ihm kein Angebot zu machen, trotz all dieser finanziellen Umstände und trotz des Festgeldkontos, das nicht mehr so voll ist wie früher mal, ist es wirklich absurd. Also das ist wirklich, das verstehe ich aus Münchner Sicht überhaupt nicht und ich weiß auch, dass das in München und innerhalb dieser gewissen Bayern-Fans ganz, ganz viele Menschen zu sehen und das, ja, da ein weiterer Schritt davon unterwegs ist, dass Hoeneß und Rummenigge sich da ein wenig ihr Lebenswerk im Moment zum Ende hin zerstören, wenn sie jemanden wie Müller da falsch behandeln.
Ich wollte nur sagen, das wird natürlich die Rolle von Max Eberl dadurch oder sein Ansehen bei Uli Hoeneß nicht steigen. Weiter im Gegenteil, da hört man eh ohnehin, dass es sehr kriselt. Insgesamt findet der Felix den entscheidenden Satz gesagt. Der Müller akzeptiert offensichtlich, zumindest nach außen hin, diese Rolle, die er da in den letzten Monaten oder in dieser Saison eingenommen hat. Und dann ist es natürlich nachvollziehbar, wenn man sagt, so eine Trennung ist nicht ergibt keinen Sinn, weil er ja dann quasi auch diese Rolle in der nächsten Saison einnehmen könnte. Ansonsten sehe ich schon diese Schwierigkeit von Ausnahmespielern und Vereinslegenden, dass sie auch für sich selbst den richtigen Zeitpunkt kennen, weil dann hat man oft den Eindruck, den finden sie nicht. Ich sage jetzt einmal, Cristiano Ronaldo hat in Europa auch ein bisschen gebraucht, um zu erkennen, dass er vielleicht doch noch woanders hingehen muss, wenn er unbedingt weiterspielen will. Und bei den Bayern sehe ich es bei Manuel Neuer ähnlich. Ja, er ist sehr verletzungsanfällig, er hat auch nicht mehr diese Fähigkeiten, die er bis vor 3 Jahren noch gehabt hat. Und auch da sehe ich, er will immer weitermachen. Ich wünsche, dass er auch für sich selbst dann erkennt, wann man wirklich Schluss macht und dass man dann nicht sozusagen öffentlich demontiert wird auf dem Spielfeld. Und das ist bei Müller natürlich auch möglich, aber wenn er die Rolle akzeptiert, dass er eben für 5 Minuten kommt oder für gewisse Spiele, wo eben dann vielleicht 3 Tage später ein wichtiges Champions-League-Spiel ansteht, dann würde es schon auch Sinn machen. Und ansonsten, weil der Felix in Mailand ist, die Serie A hat ein Faible für über 35-Jährige. Bei Inter wird er hervorragend den Arnautovic im kommenden Sommer ersetzen. Also insofern sollte er einfach dorthin gehen.
Absolut. Ist für mich unvorstellbar, nicht Thomas Müller in einem anderen Trikot zu sehen. Aber Alfred, ist nicht Thomas Müller, egal in welchem Aggregatzustand, ein Spieler, den du brauchst, weil wenn der reinkommt, dieser Siegeswillen, den der immer noch hat, ja, Kimmich hat den auch und Kimmich ist natürlich im Moment oder seit paar Jahren schon vielleicht wichtiger für die Bayern, aber jemand wie Müller, wenn ich mir gestern die Leipziger anschaue, die hervorragende Fußballspieler sind, aber da ist niemand drin, vielleicht der Orban, aber da ist niemand drin, der auch nur 10% dieses Siegeswillens von Thomas Müller hat, der die ganze Mannschaft mitreißt. Also allein deshalb denke ich mir, du kannst auf ihn, solange er noch kicken mag, eigentlich nicht verzichten.
Ja, du sprichst ein wesentliches Element an, nämlich die sogenannte Bringschuld eines Spielers. Wenn ein Spieler sich in einer Rolle sieht, er möchte den nächsten Schritt machen zum größeren Verein etc. etc., dann vergisst er sein Fundamentales, was er zu tun hätte, nämlich in jedem Spiel seine maximale Leistung zu bringen, egal wer Trainer ist, egal wie viele Zuschauer sind, egal wer pfeift, egal ob er in der Nacht vorher mit seiner Frau froh war oder auch nicht war, Wurscht, Antrieb, Gämmer. Und das sehe ich im modernen Fußball bei den meisten nicht mehr. Und Thomas Müller ist einer, bei dem sehe ich schon.
Ja, Felix, kann man sich's vorstellen, Thomas Müller bei Inter Mailand anstelle von Marco, der Legende Marco Arnautovic, die übrigens gegen Serbien 14 Tore hätte schießen können, insgesamt gesehen.
Also Simone Inzaghi hätte seinen Spaß mit jemandem wie Müller. Das ist ein Trainer, der so jemanden sicher gut gebrauchen könnte. Nein, aber ich glaube, wenn, dann würde es ihn in die USA verschlagen. Und ich ehrlich gesagt, ich bin ja beim Martin voll dabei. Ich würde ihm auch ein Karriereende zu dieser Saison eigentlich nahelegen. Ich würde sagen, du hast das Potenzial, in deinem eigenen Stadion nochmal die Champions League zu gewinnen. Das muss man einmal sehen. Und du kannst sozusagen dir nochmal die Chance geben, das zu machen, dieses Werk zu vollenden. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber es scheint mir wie ein guter Zeitpunkt, um einen Schlussstrich zu ziehen. Und ich habe nur was dagegen sozusagen, dass der Verein diese Entscheidung für ihn trifft, weil das finde ich ist einfach, es geht einfach nicht. Und das, ja, ist für mich unverständlich. Aber es spricht ein bisschen für die lange Geschichte des FC Bayern mit schwierigen Abschieden, weil Historiker werden sich erinnern, dass bei Gerd Müller, bei Franz Beckenbauer, bei Lothar Matthäus das Thema immer schon ein heikles war und die nicht immer im Guten den Verein verlassen haben. Und es dann trotzdem danach wieder funktioniert hat. Ne?
Auch Uli Hoeneß, wenn ich mich richtig entsinne, der ja dann die letzten Jahre seiner verletzungsgeplagten Karriere in Nürnberg, glaube ich sogar, am Start war.
Und die letzte Saison, ja.
Ja, genau. Ja. Und Martin, ist nicht aber der Kernunterschied, was du ansprichst zwischen Neuer und Müller. Wenn Müller ein schlechtes Spiel hat oder nur für 10 Minuten kommt, das ist für einen Torwart natürlich schwierig. Da kannst du nicht einfach sagen, komm, Manuel, gib uns heute 10 gute Minuten. Das sind 90 oder gar keine Minuten. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier.
Genau.
Ich meine, den Nübel, ja, der sagt ja, würde wenn er bei den Bayern spielt, dann würde er zurückkommen. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob der Nübel jetzt schon besser ist als der Neue. Also so viel bessere gibt's ja dann eigentlich auch gar nicht. Da fällt mir jetzt spontan, würde ich sagen, Courtois, ja, meinetwegen. Und dann ist die Liste schon sehr dünn.
Ja, also. Also ich finde, der Neue ist ja auf ein Podest gestellt worden, gerade in Deutschland, wo man manchmal die Gedanken hat, schauen die über ihn so sprechen, schauen die auch außerhalb von Deutschland Fußballspiele an. Also ganz ehrlich, ja. Großartiger Torhüter, auch in den letzten 4-5 Jahren immer wieder Spiele mit Fehlern, haben natürlich auch andere, aber bei Weitem nicht mehr über andere stehend. Ja? Und ganz unabhängig davon ist seine Fitness auch ein großes Thema, weil du hast einen Torhüter, auf den du nicht hundertprozentig über eine gesamte Saison zählen kannst. Und wenn du sagst, Courtois, ja, nur ein Beispiel. Ich finde den Oblak seit Jahren herausragend. Ja? Und jetzt könnte man noch ein paar aufzählen. Noch einmal. Also es wird auch den FC Bayern nach Manuel Neuer geben. Davon bin ich überzeugt.
Das hoffen wir doch alle, weil wir reiben uns ja gerne am FC Bayern, ich zumindest. Das Finale der Horm sehe ich noch nicht. Ich hoffe es auch nicht zu sehen, weil das würde bedeuten, dass die Bayern gegen Barcelona im Halbfinale gewinnen. Und das wäre sehr, sehr unschön, weil dann würden mein Sohn und ich kollektiv in Tränen ausbrechen. Nun gut, also am Wochenende. Alfred, wo werden wir deine Expertise bei Sky Austria hören und sehen?
Am Sonntag. Da gibt es 2 Spiele in der Meistergruppe. die Austria, die gestern verloren hat, trifft eben auf den WRC zu Hause. Und im Spiel davor wird Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß Linz agieren.
Martin, warum spielt Sturm am Freitag gegen Rapid? Ist Samstag irgendein christlicher Feiertag, von dem ich nichts weiß?
Nein, es gibt in dem Finaldurchgang, also in den letzten herausragenden, spannenden Runden, auch immer den Freitagstermin. Bis auf die letzten beiden Runden, die ja zeitgleich gespielt werden müssen, alle Spiele. Und in diesem Freitagstermin gibt es eben dann Spiele aus der Meistergruppe, die sonst am Sonntag stattfinden, ah, ja, oder aus der Qualifikationsgruppe, die sonst am Samstag stattfinden. Und deshalb, letzte Woche war ein Spiel aus der Qualifikationsgruppe, nächste Woche auch wieder. Und diesen Freitag ist eben eines aus der Meistergruppe und das ist eben Sturm gegen Rapid. Rapid auch deshalb natürlich, weil eben nächsten Donnerstag Conference League in Schweden und dann nimmt man gern zwei Tage mehr Regenerationszeit mit. Auch wenn es möglicherweise in Graz nicht einfach ist, aber das wäre es auch am Sonntag nicht.
Ausverkauftes Haus, habe ich gelesen, in diesen verrückten sozialen Medien. Felix, dann bleiben wir aber auch noch bei dir abschließend. Du bereitest dich, hast du mir vorher verraten, schon auf eine Reise in den Bundesstaat Georgia vor. Ist das wirklich das nächste Highlight oder gibt es davor schon was für dich?
Nein, davor gibt's nichts mehr. Ich fliege am Wochenende nach Augusta und werde mir dort Menschen mit kleinen Bällen, mit kleinen, die auf weit entfernte kleine Golflöcher schießen, anschauen und mich mal eine Woche nicht im Fußball widmen.
Wenn du mir bitte, dass wenn Rory gewinnen sollte, dass Rory McIlroy Gedächtnis-T-Shirt mitbringst, weil ich, er scheint wieder gut in Form zu sein und Rory ist
mein, ja, das Mann. War ja immer so.
Ja, das stimmt. Er kommt immer in gute Form hin und und dann gewinnst dann trotzdem nicht. Sehr, sehr schön.
Genau. Ja, und wir wünschen dir alles Gute bei der Einreise. Ja,
ja, bitte. Berichte
auch vorher, bitte ein bisschen. Ja, kritische Stimmen auf denen. Chatverkehr bitte vorher löschen, okay?
Ja, absolut, ich werde mich zurückhalten. Gell?
Danke Felix Haselsteiner, danke Alfred Tatar, danke Martin Konrad. Kurze Pause, dann gibt's einen Quickie mit Guido Schäfer zum gestrigen Spiel von Stuttgart gegen Leipzig.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360. Man hört ihn schnupfen im Hintergrund. Das ist kein gutes Zeichen. Guten Morgen, Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung. Guten Morgen, Guido.
Ja, guten Morgen.
Bielefeld im Pokalfinale und ich sage, verdient, was wir gesehen haben. Und ganz ehrlich, gestern Abend Stuttgart schießt ein frühes Tor. Leipzig hat nicht schlecht gespielt, fand ich, aber halt auch jetzt nicht, wie man so schön sagt, so zwingend. Vor allen Dingen, wenn der Chancentod vorne namens Loiso Pender nicht reinhaut. Auch nicht unverdient. Jetzt freut sich halb Fußball-Deutschland, vielleicht sogar drei Viertel Fußball-Deutschland über dieses Pokalfinale. Wie geht's dir, Guido?
Ich habe gegen dieses Pokalfinale Jens überhaupt nichts. Also Bielefeld hat das fantastisch gemacht in jeder Hinsicht. Die waren mutig, die haben nach vorne gespielt, die waren kraftvoll und positiv. Alles war, das war unglaublich und wahr. Und bei dem Spiel Stuttgart gegen RB bin ich nicht ganz bei dir. Ich finde, dass der Spielverlauf und das Ergebnis des Spiels, dass sie sich etwas beißen, wenn du vorne statt Openda einen Lewandowski oder wen auch immer gehabt hättest, wäre RB weitergekommen, aber Abschlussqualität ist auch immer eine Ausprägung von Qualität und die hat RB Leipzig zumindest momentan vorne nicht.
Jetzt ist Scholt Löw auf der Bank gesessen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Guido, du bist ja ganz nah dran. Das wollte er eigentlich gar nicht. Jetzt ist er doch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Was kannst du uns über ihn erzählen? Ich habe den Namen zwar öfter schon mal gehört, aber ihn kenne ich natürlich überhaupt nicht.
Ach, den Scholt, den kenne ich schon 1000 Jahre. Der hat ja wie ich auch in Mainz gespielt, zwar zu einer anderen Zeit, aber war ein ganz, ganz verlässlicher Linksverteidiger, toller Typ, Teamplayer und stieß dann 2012 zum RB Kosmos. Der hat angefangen seine Trainerlaufbahn in der dritten Liga beim FC Liefering, das ist der Pharmaverein da von Salzburg, dann über die Station Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Chelsea London. Und Bayern München stieß er dann jetzt in das Team von Jürgen Klopp, dieses Global Soccer Team. Seine Aufgabe war eigentlich, dass er wieder den Weg finden soll für RB, für gerade für RB Leipzig, den Weg zurück zur alten Spielphilosophie, zur Wiedererkennbarkeit, zum schnellen Spiel. Und er sollte die Spielphilosophie den nicht nur überstülpen, sondern mit den neuen Erkenntnissen, die er gesammelt hat in den letzten Jahren unter Thomas Tuchel, vor allem dann mixen und ergänzen. Und ja, wir haben vor 4-5 Wochen noch telefoniert, da sagte Guido, ich werde auf keinen Fall Trainer von RB. Ich mache das auf keinen Fall. Aber dann war es eben so weit, dass die Verantwortlichen nach dem 0-1 in Gladbach nicht mehr an Marco Rose und die Wende geglaubt haben. Und dann wurde Scholt Löw dienstverpflichtet. Er konnte sich nicht wehren. Guter Mann.
Ja, das gilt aber, glaube ich, auch. Und alles, was ich von Marco Rose, zumindest in Österreich, gehört habe, auch von Martin Konrad, ein sehr, sehr loyaler Coach auch zum Club. Da werden vielleicht die Gladbacher Fans was anderes sagen. Aber ich weiß nicht, war es wirklich jetzt an der Zeit, ging es nicht mehr anders in Leipzig, als Marco Rose abzulösen? Boah.
Also diverse Medien machen ja schon seit 8-9 Monaten mehr oder weniger Jagd auf ihn oder haben sie Jagd geblasen. Ich war mir jetzt zuletzt eigentlich sicher, dass er das jetzt durchzieht zusammen, diese Saison zumindest, und erhält, um die Erkenntnisse dieser Saison dann vielleicht gestärkt in eine neue Saison gehen, mit einer neuen Mannschaft, mit neuen Charakteren, mit weniger verletzungsanfälligen Spielern auch. Die Abhängigkeit von Xaver Schlager und einem Xavi, der gut in Form ist, die ist halt riesengroß bei RB. Und ich dachte und war auch hatte auch die Information, dass Jürgen Klopp, Scholt Löw und Co. Auch genau dieser Ansicht waren, dass Marco Rose nicht viel kann an dieser Krise, an diesen schlechten Ergebnissen, und dass man mit ihm auch zumindest die Saison beendet und dann vielleicht in eine neue geht. Aber gut, das 0-1 in Gladbach, das war schon auf blutleer. Und der Auftritt gestern macht zumindest Hoffnung, dass in der Liga jetzt noch Platz 4 herumkommen kann. Ich fand das im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten sehr erbaulich. Die haben nach vorne gespielt, die haben mit Tempo gespielt. Eins haben sie für sich beibehalten vor dem Tor. Grotesk, Tor ungefährlich.
Ja, und ein Freund von mir, der eigentlich Bayern-Fan ist, aber sehr oft in Leipzig, der Kollege Kaiser von der Bild-Zeitung, der sagt hat, wer soll den Openda kaufen? Den kauft ja keiner. Wird es einen großen Umbruch geben? Ich meine, Xavi, ich schaue ihm sehr gerne zu. Er jammert mir zu viel. Openda jammert mir viel zu viel. Aber zumindest Xavi schaue ich gerne zu. Wenn du sagst, neue Mannschaft, erwartest du zum Beispiel die beiden, wenn es nicht mit der Champions League klappt, nächstes Jahr noch in Leipzig?
Ach, naja, wenn ich das immer höre, dass ein Spieler oder Berater das abhängig macht von der Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb, das ist ja wohl ein Witz. Die Spieler sind zuvorderst gefragt, den Weg erstmal zu schaffen, dass man in dieser Liga dann spielt, in der Champions League. Und dazu haben gerade Openda oder jetzt Xavi und auch Sechko herzlich wenig beigetragen. Mhm. Also wer für mich ganz sicher auf der Abgangsliste steht, ist Benjamin Sechko. Da sieht man eben, das haben die Großkofferten bestimmt auch erkannt, dass der Mann wirklich ein riesengroßes Potenzial hat. Ob jemand dann 80 Millionen raustut, das weiß ich nicht genau, aber der große Umbruch, naja, also Xavi müsstest du theoretisch diesen Sommer verkaufen oder dann im nächsten, weil er ansonsten ablösefrei ist, 2026. Louis Openda, da bin ich bei dir, den kauft keiner, das kann auch gerne noch mal ein Jahr hier spielen, das ist ja ein guter Mann, der hat ja Power und klar, das vorm Tor, das lernt man auch noch, der ist nicht so alt. Ja, aber er hat zumindest gestern auch in Stuttgart gezeigt, dass er eine Rakete im Hintern hat und dass er eine gute Einstellung hat. Also was sie unbedingt brauchen, sind natürlich tragende Säulen im zentralen Mittelfeld. Der Xaver Schlager, da weißt du nicht, ob er nochmal fit zurückkommt. Da brauchst du einen neuen Mann. Und ansonsten haben sie in ihrem Kader ja schon ein paar Junge, die vielleicht dann, wie gestern, Kostan Jeljkovic, dann auch in den Mittelpunkt rücken. Dass sie jetzt 5-6 neue kaufen, glaube ich nicht. Aber 2-3 mit Sicherheit. Und dann stoßen aus dem zweiten Glied, wie man so schön sagt, noch 2-3 nach vorne. Und dann ist das wieder ein guter Kader.
Ja. Ein Wort noch zu deinem Leib- und Magenverein. Mainz 05, ich habe sie am Sonntag in Dortmund gesehen. Natürlich nicht live, sondern nur bei der Zone. Ich habe nicht zwingend eine schlechtere Mannschaft gesehen, die da verloren hat. Denkst du, dass die diese Niederlage aus der Bahn werfen wird, oder ist da alles, träumt man zurecht von der Champions League?
Ja, natürlich träumt man zurecht von der Champions League. Jens, also wenn ich mir jetzt mal die ganze Saison angucke, dann muss ich Mainz 05 für keinen einzigen Punkt entschuldigen, den Mainz 05 geholt hat. Und du sagst es richtig, das hätte in Dortmund auch unentschieden ausgehen können. Aber wenn man sich vorstellt, man verliert in Dortmund und hat immer noch 7 Punkte Vorsprung vor dem BVB, dann sagt das schon viel über die Saison der Mainzer und auch einiges über die Saison der Dortmunder. Also ich rechne ganz stark mit Mainz 5 bis zuletzt beim Kampf um die Champions League Plätze. Die spielen jetzt gegen Kiel, die haben auch ein paar machbare Spiele noch, also warum nicht Platz 4?
Ist Johnny Burkhardt jemand, der für höhere Aufgaben gemacht ist? Ich glaube, wir haben letztes Mal schon ganz kurz über ihn gesprochen, aber bei ihm ist er doch immer die Gefahr, dass er sich eben auch verletzt. Siehst du den bei einem größeren anderen Verein, Leverkusen oder so ähnlich?
Ich glaube schon, dass er nochmal einen weiteren Schritt in seiner Karriere machen möchte. Auch einen besser bezahlten Schritt dann. Also meine lieben Mainzer, ich glaube, da ist bei 2,5 Millionen im Jahr ist da Schluss. Hm. Vielleicht kriegt auch mancher 3. Und wenn du beim größeren Verein spielst, dann kriegst du ja schon Grundgehalt 6, 7, 8 Millionen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Frankfurter ihn sich einverleiben. Vielleicht Bayer Leverkusen. Und momentan ist er ja fit. Wenn der auf Strecke fit ist und gesund ist, ist das natürlich ein wunderbarer Spieler. Der kann Bälle festmachen, der schießt Tore. Der ist ganz, ganz schlau. Bei der Ball an- und Mitnahme hat immer einen Blick für den besser postierten Mitspieler und ist ein ganz kerzengerader Charakter, wie wir alle aus Mainz, wie auch Marco Rose.
Kerzengerader Charakter. Geht heute ein Quickie in der Früh. Man hört, du bist leicht lädiert. Kurier dich aus. Danke dir. Kurze Pause in der Big Show 705.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
So, es ist die Big Show 705. Es sind schon wieder 2 Wochen vergangen, wie im Fluge, möchte man fast sagen. Und wir sind wieder mit London verbunden. Guten Morgen, lieber Sven Heist.
Danke dir, lieber.
Ich schaue mit steigendem Interesse, aber das ist auch dir geschuldet, selbstverständlich, weil du mich darauf hingewiesen hast, auf den FA Cup. Und da sind noch 4 Mannschaften vertreten und jene Mannschaft, die mich hier tatsächlich am meisten interessiert, ist selbstredend Crystal Palace mit Oliver Glasner. Crystal Palace hat es geschafft ins Viertelfinale mit einem Sieg gegen Fulham 3-0. Aber es wird nicht leichter werden, Sven, weil die anderen 3 Mannschaften, wenn man vor der Saison gesagt hätte, naja, Nottingham Forest, okay, nehmen wir jederzeit, aber nicht nach diesem Saisonverlauf in der Premier League. Aston Villa, okay. Und am allerschlimmsten natürlich Manchester City, für die das Jahr nicht gut läuft, die möglicherweise tatsächlich diesen FA Cup gewinnen wollen. Ist das dieser Klassiker, ein saublöder Spruch, Crystal Palace muss die Chance, die sie eigentlich gar nicht haben, ergreifen?
Ich glaube, sie haben schon alle Chancen ergriffen, weil Crystal Palace in Wembley ist, Jens. Sie wollten ins Wembley. Oliver Glasner war 2-mal bisher in Wembley, allerdings nur als Zuschauer. Er hat sich kurz nach seinem Amtsantritt bei Crystal Palace im Februar 2024 das Länderspiel der Engländer damals gegen Belgien angesehen. Und jetzt war er vor 2 Wochen beim WM-Qualifikationsspiel der Engländer gegen Lettland. Und ist er extra hingegangen, ein paar Tage vor diesem Viertelfinalspiel im FA Cup, weil er sich schon mal einstimmen wollte, schon mal fühlen, wie das aussehen würde, wenn sie es ins Wembley schaffen. Das war das große Ziel des Clubs. Und ich glaube, alles, was jetzt noch kommt, ist dann tatsächlich eine Zugabe. Natürlich, wenn du ein Halbfinale spielst, dann willst du es ins Finale erreichen. Wenn du dann im Finale bist, willst du den Pokal gewinnen. Aber das ist dieser Club, in Wembley geschafft hat, dass Oliver Glasner dieses große Spiel mit seiner Mannschaft bekommt gegen Aston Villa. Das, glaube ich, ist diesem Verein unendlich viel wert. Das hast du dann auch am Samstag sehen können in Craven Cottage. Ich war auch dort, weil ich mir das angeguckt habe. Und dann siehst du diese Fans, dann siehst du die Begeisterung. Und dann weißt du, dass das Halbfinale ganz, ganz fern ist. Die sind in Wembley. Ich glaube, das ist die Schlagzeile für den Club.
Kannst du, ich war noch nie in Wembley, und ich sehe aber diese wunderbaren Stadien in England, egal ob es jetzt kleinere Stadien sind oder größere Stadien, aber es dünkt mir ja wirklich so zu sein, das dünkt mich so zu sein, wenn du sagst, Oliver Glasner wollte nach Wembley, ergreift einen eine gewisse Ergriffenheit, for a lack of better words. Wenn man in Wembley reingeht, ist es die Geschichte dieses Platzes, hat dieses Stadion architektonisch irgendetwas, was alle sofort in seinen Bann zieht? Was ist es mit Wembley?
vermutlich alle zusammen.
Okay.
Also mir ist das dann wieder bewusst geworden, als Oliver Glasner das erzählt hat, weil wenn du natürlich auf einer regelmäßigen Basis in dieses Stadion gehst, dann siehst du halt unglaublich viele Spiele Spiele dort, dann stellst du schon fest, dass natürlich diese Cup-Endspiele besonders sind, dann nimmt dieses Stadion so ein richtiges Flair auf, weil dann ist das Stadion voll, dann hast du entsprechend die Atmosphäre und es plätschert nicht so vor sich hin, wie jetzt zum Beispiel in einem nachrangigen Qualifikationsspiel, aber du kannst halt spüren, welche Anziehungskraft dieses Stadion auf alle Beteiligten in dieser Branche hat, auf Trainer und Spieler und vor allem halt auf diejenigen, die nicht jedes Jahr irgendwie im Stadion zugegen sind, sei es durch die Erfolge mit den Clubs oder den Nationalmannschaften. Und dann ist es ein absolutes Karriere-Highlight. Du hast gerade gesagt, du warst noch nie in Wembley. Frag mal nach bei den Spielern von Crystal Palace, wer da schon in Wembley aufgelaufen war. Die allerwenigsten. Und dann entsprechend ist es natürlich der Anlass. Und du hast ja die Punkte schon aufgezählt. Es ist die Historie des Stadions. Es ist die Größe. Es ist natürlich der Ruf, die Reputation, die vergangenen Spiele, die schon dort stattgefunden haben. Auch was an sonstigen Events in Wembley vonstatten geht. Dann auch einfach diese Marke Wembley. Wenn du den Begriff sagst, dann glaube ich, wissen selbst wenig nicht begeisterte Sportleute sofort, um was es sich handelt. Und du hast da wenig Stadien auf der Welt, die du benennst und wo jeder sofort sagt, ja, das weiß ich. Das steht übrigens in London. So. Und das ist die Faszination, die Magie des Stadions und dann an solchen Tagen wie bei einem FA Cup Halbfinale, dann kannst du das regelrecht spüren. Und ich glaube, das ist der Grund, warum jeder dorthin möchte.
Man hat ja gerade jetzt am Beispiel Bielefeld gesehen, dass bei One-and-Done-Spielen einfach extrem viel passieren kann. Ja, die schlagen Leverkusen, haben davor Bremen geschlagen, Union Berlin geschlagen, ich glaube Freiburg auch. Gilt das jetzt auch für diesen FA Cup, wo mit Manchester City jetzt eine Mannschaft dabei ist, die, wie gesagt, für die es nicht gut läuft in diesem Jahr, die aber irgendwie, kommt mir zumindest vor, ich habe, glaube ich, gestern ein Interview gesehen mit Bernardo Silva, der ein kleines bisschen grantig war, als ihm quasi in den Mund gelegt wurde, ja, eure Mannschaft ist alt. Und dann sagt er, na, vor einem halben Jahr haben wir alles gewonnen oder vor einem Jahr und plötzlich sollen wir alle zu alt sein. Ist Manchester City jetzt dieses Raubtier, das verletzt ist und deshalb umso gefährlicher, weil auch aggressiver?
Das ist halt die letzte Chance dieser Mannschaft, einen Pokal zu gewinnen. Wenn man jetzt mal diese Club-WM außen vor lässt, wo wahrscheinlich auch schon wieder Teile der neuen Mannschaft dann in der nächsten Saison mit dabei sein werden. Aber für diese Generation, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Stefan Ortega, Ederson, John Stones, ist es wahrscheinlich in dieser Zusammenstellung die letzte Chance, einen Pokal zu gewinnen. Dessen sind sie sich bewusst und ich glaube, dessen waren sie sich auch bewusst, als sie zur Halbzeit 0-1 zurückgelegen haben. Und dann hatten sie schon ausmalen können, wie die Pressestimmen nach der Partie ausfallen würden. Und dann haben sie gesagt, nee, also der Reiz muss nochmal zusammen. Also das wollen wir nochmal genau wissen. Den Pokal, den hätten wir dann doch schon mal. Und um was anderes spielen sie ja nicht mehr in der Saison. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das elementar war. Und du hast es auch an der Reaktion von Pep Guardiola gespürt, dass sie schon viel gewonnen haben. Aber ich glaube, dieser FA Cup, der wäre sehr, sehr viel wert, um es dann nochmal auf sich selbst zu beweisen, gar nicht zu den anderen. Ich meine, man hat genug gesehen, zu was dieser Mannschaft in der Lage ist. Aber für sich selber nochmal zu sagen, in so einer Situation, wo man lange nicht gut ausgesehen hat und wo jetzt praktisch dieser FA Cup einfach eine Chance auf den Titel bietet, weil eben viele Favoriten nicht mehr im Wettbewerb sind, das hat sich Manchester City ausgeguckt und das macht sie auch so gefährlich. Weil eins muss man natürlich auch schon sagen, im Vergleich zu Nottingham, Crystal Palace und Aston Villa, die Erfahrung hat Manchester City. Die sind regelmäßig Stammgast in Wembley. Die wissen, wie es ist, in dieses Stadion einzulaufen. Sie sind fast schon so wie Touristenführer. In Wembley gibt es jede 15 Minuten Guides, die einen durch die Gegend führen. Das könnten auch die Spieler und von Manchester City machen, inklusive Pep Guardiola, so oft, wie sie da waren. Und ich glaube, diesen Vorteil, der ist keinesfalls zu unterschätzen. Und wenn du mich dann fragst, dann gehen sie tatsächlich wahrscheinlich sogar in dieses Final Four als Favorit.
Ja, wie gesagt, Aston Villa, Nottingham und Crystal Palace sind auch dabei. Bei Manchester City ist es jetzt natürlich diesen ganzen Problemen dazugekommen, dass Erling Haaland für mehrere Wochen ausfallen wird. Siehst du die Qualifikation für die Champions League in Gefahr? Wie groß ist diese Gefahr, wenn man das, ich weiß, das ist schwierig zu beziffern, aber für mich scheint diese Gefahr real zu sein.
Definitiv. Lass uns die Tabelle angucken. Also ich glaube, das ist, das spiegelt es am einfachsten wider, wie brisant die Lage für Manchester City ist. Sie haben noch aus meiner Sicht noch relativ viel Glück, weil die anderen englischen Mannschaften im Europapokal dafür gesorgt haben, dass es aller Voraussicht nach einen fünften Startplatz im nächsten Jahr gibt. Dadurch entspannt sich ein bisschen die Lage. Aber du hast Newcastle und Chelsea als wirklich direkte Konkurrenten. Die werden, wenn Chelsea jetzt heute Abend gegen Tottenham gewinnt und Newcastle das Nachholspiel, dann werden die beide an Manchester City vorbei und sie werden nur noch Sechster in der Tabelle. Dazu bin ich sicher, dass Aston Villa und Brighton auch noch darauf drängen werden, eventuell da oben mitzumischen. Das, was Manchester City eventuell zum Vorteil sein könnte, ist, dass sie vermeintlich das angenehmste Restprogramm haben. Sie haben jetzt noch das Manchester Derby am Wochenende vor sich, aber ansonsten haben sie alle Top-Mannschaften gespielt und auch die direkten Duelle, in denen man dann City knacken könnte, die gibt es nicht mehr. Insofern haben sie alles in eigener Hand gegen vermeintlich hintere Teams der Premier League, das dann am Ende klar zu machen, für die es eventuell dann um relativ wenig geht. Aber sicherlich, diese Mannschaft hat nach wie vor keine Stabilität. Der Ausfall von Erling Haaland, der wird ihnen wehtun. Und es wird eine Zitterpartie werden bis zum Ende der Saison. In etwa so wie damals im Debütjahr von Pep Guardiola, als sie das dann auf den allerletzten Drücker tatsächlich noch geschafft haben, in die Champions League zu kommen. Ich glaube, dass die Mannschaft sich sehr wohl im Klaren darüber ist, was für den Club auf dem Spiel steht. Denn finanziell kann man sich das eigentlich nicht mehr leisten, in der Champions League nicht teilzunehmen. Sie haben das Glück, dass sie jetzt durch die Club-WM im Sommer sich noch ein Polster erarbeiten können, aber die Einnahmen, die ihnen verloren gehen, gerade auch im Hinblick auf Financial Fair Play, sind erheblich. Und mich hat es nicht gewundert, lieber Jens, dass kürzlich Pep Guardiola gesagt hat, selbst wenn wir die Club-WM gewinnen, ein Bonus ist für uns gestrichen, sowohl für die Trainer als auch für die Spieler.
Ja, und das wäre gar nicht wenig, weil da stehen ja unfassbare Summen, also unmoralische Summen fast zur Disposition. Lass uns, ich traue dir ja zu, dass du auch da am Start warst. Lass uns zwei Tage zurückgehen. Da feiert der Bukayo Saka bei Arsenal ein Comeback und schießt, glaube ich, 7 Minuten nach seiner Einwechslung auch sein erstes Tor. Ich schaue natürlich schon ein paar Tage voraus. Also ich habe auf der einen Seite das Spiel gesehen, auf der anderen Seite schaue ich aber schon voraus auf die Begegnungen mit Real Madrid. So wie du die Mannschaft von Arsenal einschätzt, glaubst du, die sind auf Augenhöhe relativ mit Real Madrid? Ich weiß schon, in Champions League Real Madrid ist nochmal was anderes. Wie bewertest du da die Chancen? Wie wichtig ist Saka?
Er ist elementar dahingehend, dass sie natürlich irgendjemanden brauchen, der Tore schießt. Also mit einem nur 0-0 wird nicht reichen. Irgendeiner wird dann den Ball hinter die Linie bringen müssen. Und Saka ist natürlich einer derjenigen, der das von Arsenal am besten kann. Ich glaube allerdings, dass er eher für die Stimmung wichtiger ist als jetzt seine Existenz auf dem Platz, weil du hast gemerkt, es kommt ein bisschen Euphorie rein in Arsenal. Und das war ja tatsächlich nicht der Fall in den vergangenen 1-2 Monaten. Die sind ja immer schrittweise weiter zurückgefallen in der Liga. Dann kamen die Hiobsbotschaften mit den Verletzungen. Und genau diesen Trend musstest du aufhalten und auch umkehren, auch emotional. Und ich glaube, da spielt Bukayo Saka noch eine größere Rolle, als er fußballerisch ohnehin tut, weil er so ein bisschen Arsenal das Gefühl gibt, hey, wir können es ja tatsächlich schaffen. Wir haben jetzt die Kurve bekommen. Und die Champions League ist der einzige Wettbewerb, um den Arsenal noch spielen kann. Denn in der Liga werden sie Zweiter werden und der Vorsprung auf die Nicht-Champions League-Ränge, der ist groß genug. Insofern werden die alles in diese beiden Partien gegen Real Madrid legen. So stabil scheint mir Real nicht zu sein, als dass man dahergehen könnte und sagen, das werden sie da mal im Handumdrehen gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass Arsenal extrem unangenehm ist. Vor allem, weil sie halt eine enorme defensive Stabilität haben. Ich glaube, sie bekommen Real verteidigt. Und du weißt, wie gut sie bei Standardsituationen sind. Da sind sie halt immer in der Lage, dir irgendeinen Ball über die Linie zu drücken. Dazu kommt auch, dass sie jetzt durch dieses Bayern aus im vergangenen Jahr eine Erfahrung gesammelt haben in diesen Knockout-Spielen. Und das wird Arsenal sicherlich Real Madrid zu spüren bekommen. Wenn sie es schaffen, im Hinspiel mit einem Tor zu gewinnen, vielleicht sogar mit zwei, dann traue ich ihnen zu, dass sie in Bernabeu das Weiterkommen klar machen könnten, weil sie eben auch auswärts dazugelernt haben, in diesen prekären Stadien entsprechend auch die Atmosphäre zu beruhigen, damit umzugehen, sich nicht anstecken zu lassen. Real Madrid wird sich strecken müssen, sind natürlich Favorit in dem Duell, aber ich glaube, dass das Arsenal, sofern jetzt nicht nochmal irgendwelche frischen Verletzungen dazukommen, größere Chancen hat, als man das gemeinhin annehmen würde.
Dann ein Wort noch zur Premier League. Liverpool gewinnt gestern das Derby gegen Everton mit 1-0. ich wehre mich immer dagegen zu sagen glanzlos, aber auch glanzlose Siege bringen einen zur Meisterschaft. Merkt man bei Liverpool so eine Art, naja, Hangover nach diesem Ausscheiden gegen PSG in der Champions League, und sie sind halt einfach zu gut, als dass sie gegen Everton nicht gewinnen. Wie siehst du Liverpool im Moment? Sie werden ja den Premier League Titel gewinnen, da sind sich ja alle einig.
Weißt du, Jens, wenn sie gegen Everton spielen, glaube ich, nehmen sie jede Art von Siegen. Ob das verdient ist oder unverdient, ob es ein 4-0 ist oder ein 1-0. Hauptsache, sie gewinnen das Spiel. Denn eines ist ja schon klar, Everton ist ja ein kleines Trauma für diesen Club in den vergangenen Jahren. Sie waren ja oft sehr nah dran, eine Meisterschaft zu gewinnen. Und am Ende war es immer mitunter Everton, dass Liverpool entscheidende Punkte im Meisterrennen abgenommen hat. Und wenn du dich kürzlich erinnerst an dieses 2-2 im Februar, als Everton wirklich in der allerletzten Minute den Ausgleich erzielt hat, da kam all das Ganze wieder hoch. Und ich hatte das Gefühl, dass Arne Slot, für den das ja jetzt das erste Jahr mit so einem Spitzenclub wie Liverpool ist, realisiert hat, diese Meisterschaft, die 20. der Clubgeschichte, die einen dann auf dasselbe Niveau bringen würde mit Rekordmeister Manchester United, die dürfen wir auf keinen Fall verspielen. Und ich glaube, das hat ihn dazu gebracht, dass er in den vergangenen 2 Monaten kontinuierlich die beste Mannschaft in der Premier League aufstellt. Selbst wenn es gegen den abgeschlagenen Tabellenführer Southampton geht. Und das hat allerdings dazu geführt, dass ihnen in der Champions League und dann auch in dem League-Cup-Finale gegen Newcastle ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Dass sie so eine kleine Frühjahrsmüdigkeit sich eingeschlichen hat. Die hat sich natürlich jetzt über die Länderspielphase hinweg und auch das, dass sie am Wochenende spielfrei hatten, gelegt. Und dahingehend war das natürlich jetzt ein elementares Spiel am Mittwochabend gegen den Stadtrivalen. Nicht nur die 3 Punkte, nicht nur um auch Everton zu besiegen, sondern auch um jetzt diese 12 Punkte manifestiert zu haben, dass wirklich das nahezu garantiert ist, dass am Ende Liverpool Meister wird. Eines muss man halt schon festhalten. Sie haben halt seit 1990 nur diesen einen Ligatitel geholt. 2020, als auch noch pandemiebedingt keine Zuschauer reingekommen sind. Insofern ist diese Saison ein großer Erfolg für Liverpool, die Meisterschaft ein großer Erfolg, wenngleich sich eventuell das für den einen oder anderen Spieler aufgrund der guten Ausgangslage so anfühlt, als hätte vielleicht am Ende sogar mehr herauskommen können. Hm.
Dann gib mir bitte einen Gedanken noch von dir, Sven, weil wenn ich jetzt mein Welcome to Wrexham, ich bin bald angekommen beim Ende der Veranstaltung, aber da geht es jetzt mehr um eine generelle Frage. Dieses System des Auf- und Abstiegs in England, vor allen Dingen des Aufstiegs, wo es eben direkten Aufstieg gibt, aber dann eben auch noch zusätzlich Playoffs. Also ich kann dem sehr, sehr viel abgewinnen. Du auch, Sven. Wäre das nicht auch ein Modell zum Beispiel für Deutschland, dass die Plätze 3 bis 6 in der zweiten Fußball-Bundesliga in einem kleinen Playoff sich dann den dritten Aufstiegsplatz aufspielen?
Die Playoffs sorgen natürlich für Dramatik. Und ich glaube, Dramatik ist ja als Zuschauer immer gern gesehen und hat natürlich dann auch einen speziellen Reiz für die Spieler und Trainer. Vor allem, wenn du am Ende gewinnst. Frag mal die, wo am Ende knapp scheitern, wie die diesen Modus finden. Ich glaube, dass man zwischen England und Deutschland einen Unterschied benennen muss. Und zwar diese Liga 2, 3 und 4 in England besteht aus 24 Teams. Aha. Die zweite Liga in Deutschland besteht aus 18. Sprich, wenn du jetzt in Deutschland so einen Modus einführst, dass der dritte bis zum sechsten eine Playoffs ausspielt, dann würde sich ja fast ein Drittel der Liga dafür qualifizieren, um die Bundesliga mitzuspielen. So, das ist dann schon. Da muss man aufpassen, dass man den sportlichen Wettbewerb auch von der Ligaphase nicht verwässert, wenn am Ende mehr oder weniger jede Mannschaft daran teilnehmen kann. Das ist natürlich in England anders. Wenn du 24 hast und dann am Ende nur die ersten 2 oder 3 aufsteigen, dann wird es ja für den Rest der Liga um gar nichts mehr gehen. Insofern glaube ich, dass dieses System in England auch der Tatsache geschuldet ist, dass du eben so eine Mammutliga hast, währenddessen in Deutschland so leicht das jetzt nicht umzusetzen ist, weil einfach der sportliche Reiz gewahrt werden muss. Aber eins ist klar, der Modus als solches, der hat natürlich für die Fans am Ende einen extrem großen Reiz. Und du hast natürlich auch die Chance, vielleicht am Ende über einen 6. Platz dir tatsächlich den Aufstieg zu erspielen. Das ist halt immer dann diese Abwägung, ermöglichst du dem 6. die Chance, eventuell hochzukommen? Und wie kannst du das dem 3. verkaufen, der vielleicht eine überragende Runde spielt und am Ende leer ausgeht, weil er dann so ein entscheidendes Spiel verliert?
Das ist absolut valider Punkt, ja, wenn man mal überlegt, dass du keine Ahnung, 12 Punkte hinter dem dritten warst und dann durch zwei Traumspiele, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, abgefälschte Bälle plötzlich in eine Liga höher bist, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest. Sven, a pleasure as always. Jetzt habe ich doch noch ganz schnell eine Frage. Ich weiß, du fährst zur Club-WM und du sagst ja auch, bei der Club-WM wird dann wahrscheinlich schon die neue Mannschaft oder Teile der neuen Mannschaft, wer auch immer da am Start ist bei Manchester City, dabei sein. Wie gehen nicht alle Verträge eigentlich immer bis zum 1. Juli? Und weil die Club-WM, wir haben es gerade vorhin gemeinsam angeschaut, beginnt am 15. Juni, geht bis zum 13. Juli. Das würde ja theoretisch bedeuten, die ersten zwei Wochen spiele ich mit der alten Mannschaft, die zweiten zwei Wochen mit der neuen Mannschaft. Das wird es nicht sein. Antizipierst du da Probleme?
Ich glaube, die FIFA hat ja schon ein bisschen vorgesorgt, indem sie so ein Transferfenster im Juni selbst eingeführt hat, dass praktisch sozusagen Transfers vor dieser Club-WM verstatten gehen können. Ich glaube, das prominenteste Beispiel könnte Liverpools Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold sein. Der hat momentan einen Vertrag in Liverpool bis zum 30. Juni und soll ja danach ablösefrei zu Real Madrid gehen. Das wäre dann natürlich genau inmitten dieser Club-WM-Phase. Daher gibt es jetzt zum Beispiel die Überlegung, dass Real Madrid eine kleine Ablösesumme bezahlt. Die redet angeblich um die 5 Millionen. Und dadurch könnte dann Trent Alexander-Arnold Anfang Juni zu Real Madrid wechseln und dann praktisch auch für diesen Club an der Club-WM teilnehmen. So, das würde ich für ein sinnvolles System halten. Und ich glaube, dass es so bei den meisten Spielern sein wird, die den Verein wechseln. Bei denjenigen, wo der Vertrag ausläuft, wie zum Beispiel Kevin De Bruyne dann am 30. Juni, da könnte ich mir vorstellen, dass die eine Verlängerung mit ihrem bisherigen Verein abschließen über 2-3 weitere Wochen, wenn es dann so kommen sollte, dass sie das dann zu Ende spielen. Ich glaube, diese beiden Möglichkeiten gibt es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Spieler sehen werden, der bei der Club-WM teilnimmt und dann ab dem 30.06. Nicht mehr mit dabei ist, weil der Vertrag ausläuft. Gut. Aber vielleicht das System gibt Möglichkeiten für alle Optionen. Insofern lassen wir uns mal überraschen, was sich da der ein oder andere Club nur reinfallen lässt.
Naja, so, für 5 Millionen Euro würde auch Sturm Graz Trent Alexander-Arnold verpflichten, aber ich glaube nicht, dass er nach Graz käme. Tja, gut. Sven, wie immer eine ganz, ganz große Freude. Kurze Pause in der Big Show 705. Weiter geht es mit Handball.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
iPad-Probleme. Gut. Big Show 705, auf geht's. Mit dem Handball, ich freue mich sehr, dass zum einen Markus Götz ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Götzi.
Ich grüße euch.
Und Uwe Semrau hat auch ein paar Minuten Zeit. Guten Morgen, lieber Uwe.
Schönen guten Morgen allerseits.
Bist du schon im Team von Madison Keys, Tommy Paul, die sehr spät in ihrer Karriere von, der eine ist glaube ich von, nein, beide sind von Wilson auf Yonex gewechselt. Du wärst von Head auf Yonex gewechselt.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Der Schuster bleibt bei seinen Leisten.
Sehr gut, okay, gut. Dann haben wir das zu Beginn gleich geklärt. So, gestern Abend ein 37-37. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Uwe, fang du vielleicht gleich an, weil dir ja doch die Füchse Berlin ans Herz gewachsen sind über die letzten Jahre gegen Kielce. Viertelfinale gesichert. Mich dünkt, eine große Saison kündigt sich an, wenn sie nicht eh schon da ist für die Füchse Berlin.
Also, naja, mit Einschränkungen. Man muss erst mal sehen, was mit den beiden Verletzten passiert ist. Das ist natürlich jetzt, gehen alle auf dem Zahnfleisch. Und wenn die Füchse ein paar Verletzte mehr kriegen, kann es natürlich da auch nochmal eng werden. Ne? Und ich habe mir gerade nochmal den Spielplan reingezogen. Es ist jetzt Kiel gegen die Füchse in nächster Zeit und dann Füchse gegen Hannover. Und wenn sie da heil rauskommen und vielleicht nur einen Punkt verlieren, möglicherweise auch zwei, okay, aber dann ist man immer noch im Meisterschaftsrennen bis zum Ende. Und dann könnte was Gutes passieren, zumal sie unter den letzten 8 jetzt auf Aalborg treffen. Und ich finde, das ist ein Los, das eine große Chance birgt, ins Final Four in der Champions League zu kommen. Also von daher, möglich ist alles, aber wie bei vielen anderen, und gestern habe ich mir ja Magdeburg zur Gemüte geführt, das ist einfach ein Unterschied, wenn solche Spieler wie Felix Klar oder auch Omar Ingni Magnusson wieder dabei sind, dann sind die bis zum Ende auch im Meisterschaftsrennen für meine Begriffe dabei. Aber wir wollten ja erst über die Füchse reden, von daher würde ich sagen, ja, mit Einschränkungen ist sehr viel möglich.
Götzi, dieses Final Four in der Champions League, das ja gigantisch, eine gigantische Leistung wäre. Aber ist es da, ist sowas eher eine Ablenkung dann von dem, was ja vielleicht noch ein kleines Eizerl für die Füchse mehr wert wäre, nämlich der deutsche Meistertitel?
Also zunächst mal möchte ich heute eigentlich nur über ein Thema sprechen und das ist der VfB. Aber weil ich euch so gern hab, ja, ich gebe zu, ich bin leicht euphorisiert, aber weil ich euch so gern hab, versuche ich mich jetzt auf den Handballsport zu konzentrieren. Ja. Wo waren wir bei den Füchsen? Nee, du, also ich bitte dich, Champions League Final Four, wenn du die Chance hast, das zu erreichen und es ist jetzt nur noch ein Schritt, nur noch in Anführungszeichen, der ist groß genug, dann gehst du da absolut all in und guck dir doch mal an, wer da bei den Füchsen rumläuft. Leute wie Matthias Gitzel, wie Latte Andersson, wovon träumen die? Natürlich wollen die mit den Füchsen Meister werden, aber die gucken natürlich insbesondere auch auf die Champions League. Matthias Gitzel hat das immer deutlich gemacht, dass er Champions League spielen wird. Nicht nur, dass er es will, sondern dass es wird. Damit ist auch klar, an jeden Club, in dem Fall die Füchse, bei dem er unter Vertrag steht, was die zu tun haben. Also das läuft auf gar keinen Fall nebenher. Ich würde sagen, das läuft absolut gleichrangig. Also zumindest bei der Mannschaft. Mag sein, dass es den ein oder anderen Verantwortlichen gibt, Klammer auf, Bob Hanning, dem die Meisterschaft ein bisschen wichtiger ist. Aalborg, richtig. Uwe hat natürlich insofern recht, als dass dieses, also da kein Los, sondern das hat die Konstellation ergeben. Die Füchse waren Gruppendritter. In der Gruppenphase und dann spielst du, wenn du dich durchsetzt in dieser K.O.-Runde gegen den Gruppenzweiten der anderen Gruppe, das ist Aalborg, leicht wird es natürlich auf gar keinen Fall. Also das, ich würde 50-50 sagen, gut, Aalborg hat das Rückspiel dann in eigener Halle, dann ist vielleicht 51-49, aber das wäre ich komplett offen. Aber klar, ja, das ist eine richtig, richtig gute Chance jetzt für die Füchse nach Köln zu fahren.
Uwe, beim Fußball ist ja so, die Champions League ist am Ende des Tages auch ein Gesundstoßen für Vereine, die es ab und zu mal reinschaffen. Vielleicht nächstes Jahr Mainz, vielleicht ist der VfB auch wieder dabei, der glorreiche SK Buntigammer Sturm Graz. Aber welchen Unterschied macht das im Handball, ob ich ins Final Four komme finanziell? Kann ich mir dann einen zweiten Superstar leisten plötzlich, den ich mir vielleicht ohne die Final Four nicht hätte leisten können?
Also ist es leider nicht. Also da kommt schon Kohle rüber, aber ob das einen weiteren Hochkaräter bedeutet, das meine ich eigentlich nicht. Und ich glaube, und da will ich dem Götz nicht widersprechen, aber ein bisschen ergänzen, ich glaube, dass der deutsche Meistertitel für die Füchse langfristig das stärkere Ziel ist, als das Final Four zu erreichen. Okay, Champions League, gar keine Frage. Und es ist ja auch terminlich sehr weit weg vom Ende der Bundesliga. Ne? Also wenn du diese beiden Spiele unter den letzten acht in der Champions League schaffen solltest, dann kannst du dich sehr lange auf die Meisterschaft konzentrieren und hast dann im Juni irgendwann dieses Final Four in der Champions League. Also das sind dann gedanklich auch verschiedene Dinge, ne, die du abarbeiten kannst. Und also das wäre für Kretsche und Bob wäre das schon ein Riesending, wenn sie deutscher Meister werden würden in dieser Konstellation, dass so lange im Prinzip sechs Mannschaften hier um den Titel mitgespielt haben. Ich zähle jetzt Kiel und Flensburg mittlerweile nicht mehr dazu, sondern die anderen vier, die da oben noch positioniert sind. Aber das wäre doch der letzte Streifen am Revers für alle Zeiten, der dieses Konzept bei den Füchsen auszeichnet. Und damit verbunden natürlich wieder die Qualifikation für die nächste Champions League und alles, was daran hängt. Und dann sich zu positionieren in dieser Sportstadt Berlin, wo man es ja mit dem Eishockey und dem Basketball so stark zu tun hat und sich da zu behaupten mit einer deutschen Meisterschaft, ich finde, das ist langfristig zumindest das höhere Ziel. Aber klar, wenn du das Final Four erreichst in der Champions League, dann willst du natürlich auch ins Finale. Und was das auslösen kann, und welche Reserven dadurch geschaffen werden, das sehen wir ja beim FCM in diesem Jahr, ne, die ja auf jede Verletzung irgendwie dann auch reagieren können und sich einfach so ein bisschen Speck angefressen haben durch diese guten Ergebnisse.
Das hat mir jetzt extrem gut gefallen, Götze, dass Uwe weder Hertha noch Union mit in die Verlosung genommen hat in der Sportstadt Berlin. Das hat mir extrem gut gefallen. So, jetzt kommt es, dass ich gestern nicht zufällig, sondern höchst absichtlich mit Nikola Kiefer gesprochen habe und der mir sagt, weißt du, welche Mannschaft als einzige in ganz Europa erste, zweite, dritte Liga in diesem Jahr, im Jahr 2025 noch unbesiegt ist? Das ist Hannover 96. Jetzt ist es aber so, wenn ich die Tabelle richtig deute, Götze, und Uwe hat ja auch schon gesagt, ja, die Füchse müssen noch zu Hannover. Warum? Okay, Hannover muss nach Berlin.
Moment. Die haben Hannover und Melsungen zu Hause. Ah, okay. Die Füchse haben Hannover und Melsungen zu Hause, aber sie müssen noch nach Kiel.
Ah, okay.
Genau.
Okay, aber warum spielt Hannover da oben mit? Ist die Summe der Einzelteile mehr als das Gesamte? Na, ist umgekehrt. Du weißt, was ich meine. Warum funktioniert das so gut, Götze, in Hannover?
Da haben wir ein vielschichtiges Thema, finde ich. Da kommen einige Komponenten zusammen. Also zunächst mal haben sie einen Trainer, der offensichtlich genau am richtigen Ort ist. Hm. Christian Prokop, ja. Ein Trainer, der sich in Leipzig damals erstmals hervorgetan hat, der in Leipzig eine Mannschaft um sich hatte, die ihm wirklich bedingungslos gefolgt ist, mit der er seine Ideen entwickeln und umsetzen konnte. Dann kam diese Nationalmannschaftszeit, die für ihn bitter endete, aber sehr lehrreich, das hat er immer wieder betont. Ich habe über die Jahre immer wieder einen guten Austausch mit Christian Prokop gehabt. Das ist echt ein bemerkenswerter Typ und einer, der sehr viel reflektiert und der da trotz der Schmerzen, die es ihm bereitet hat, ich glaube, das hat er bis heute nicht hundertprozentig überwunden, dieses Aus damals, müssen wir jetzt aber nicht vertiefen, aber er hat wahnsinnig viel draus gelernt und das ist ja dann der Profit, den du hast, trotz der Schmerzen. Also Prokop ist offensichtlich genau am richtigen Ort, diese Melange. Also er hat junge Spieler in Hannover, die ihm offensichtlich ziemlich gut zuhören. Die Entwicklungen von Renat Uschins und Justus Fischer sind wirklich phänomenal. Mir fällt kein anderes Wort ein und alles drunter, aus meiner Sicht, wäre eine Untertreibung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kenne die beiden schon seit einer Weile. Und wenn du das einem erzählt hättest vor 2 Jahren, wo die heute stehen, also das wusste jeder, hochtalentiert, bei Fischer vielleicht sogar noch früher als bei Renat, aber das ist jetzt nicht zitabel, aber wenn man dann gefragt hat, ja, und was sind das sonst so für Typen, da sind dann auch noch Beschreibungen gefallen, die sind heute nicht mehr formulierungsfähig, ja. das ist absolut außergewöhnlich, wie die sich entwickelt haben. Und ich bin selbst erstaunt, dass sie da punktgleich mit den Füchsen stehen, weil wenn du dir das mal anguckst, der Rückraum, was die Torgefährlichkeit betrifft, ist so häufig fast schon alleine von Renat Uschins getragen worden, dass es eigentlich gar nicht geht, dass sie da stehen. Aber sie schaffen es immer wieder, und das ist übrigens auch eine große Qualität, knappe Spiele auf ihre Seite zu ziehen in dieser Saison. Diese Mentalität, dieses Selbstvertrauen, dieser Glaube, auch dann eben dieses Coaching im entscheidenden Moment, das so oft gegriffen hat. Und dann haben sie natürlich mit Joël Bierlehm einen Torhüter mit dazu bekommen vor dieser Saison, der ihnen auf einer Schlüsselposition nochmal eine andere Grundqualität, eine andere Solidität gegeben hat. So, und jetzt sind sie in der Situation, in der sie sind, und sie haben einen großen Vorteil gegenüber allen anderen. Von Hannover erwartet kein Mensch, dass sie unter den ersten beiden einlaufen. Von anderen Clubs da vorne schon. Und ich bin echt gespannt, wie das ausgeht. Weil es ist so die klassische Situation, wo eigentlich alle sagen, ja, irgendwann muss der Einbruch doch kommen. Aber dafür gibt es ja keine Garantie. Schauen wir mal.
Darf ich dazu was ergänzen?
Ja,
ja, sie haben als Vorteil auch, den sie ins Feld führen können für die Meisterschaft, dass sie diese Europapokal-Doppelbelastung nicht haben. Das ist ein starker Faktor auf der Zielgeraden der Meisterschaft. Mit allem, was dranhängt, weniger Verletzte und so weiter und so fort, Fokussierung. Und das Zweite ist eigentlich dieser kongeniale Partner von dem Trainer, nämlich Sven-Sören Kristoffersen, der diese Mechanismen der Füchse in seiner Zeit als Spieler und auch als Mann, der bei Bob gelernt hat, aufgesogen hat und dort
in Hannover, finde ich, ein sehr gutes Modell entwickelt hat. Und ich bin ja kurz davor, mich wieder um die Jugendmeisterschaften zu kümmern. Und Hannover ist bei der B- und bei der A-Jugend mittlerweile in der ersten Liga angekommen in Deutschland. Die haben ganz, ganz starken Nachwuchs. Und das ist für Prokop natürlich auch die nächste Stufe, die er langfristig im Blick hat. Von daher, zusammen mit dieser Handball-Euphorie, die Halle ist voll in Hannover, wenn die ein Heimspiel haben. Also da ist ganz große Begeisterung für den Handball mittlerweile entwickelt worden. Und das wird für die Etablierten im Norden, für den HSV, Flensburg und Kiel, wird das eine große Konkurrenz in Zukunft werden, Hannover. Da bin ich mir ganz sicher, auch was Vermarktung und so weiter angeht. Also die sind wirklich an der Schwelle, den nächsten Schritt zu tun. Und spielen ganz dick um die deutsche Meisterschaft mit. Und mit allen Begleitumständen, die eine günstige Perspektive auch für die nächsten Jahre zulassen.
Und sie haben jetzt schon übrigens, um das zu unterstützen, was Uwe sagt, jetzt schon aus meiner Sicht herausragende Transfers für die nächste Saison gemacht. Und es könnte ja noch was mit dazukommen. Das Interesse an Marco Grigic ist ja hinlänglich bekannt und auch bestätigt. Wie das ausgeht, ob das wirklich noch klappt, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber allein Live Tissier, Leute, meiner Meinung nach gehört zu den unterschätztesten Spielern der Handball-Bundesliga. Absoluter Top-Transfer, von dem erwarte ich sehr viel in Hannover.
Jetzt haben wir in dieser Dreierrunde das letzte Mal vor 2 Wochen gesprochen. Das war an jenem Tag, bevor die MT Melsungen beim HSV gespielt hat. Ihr habt beide gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und dann hat Melsungen dort, glaube ich, mit 15 verloren, gefühlt zumindest.
Mit 10,
ja. Und dann war das Wochenende eben, wo Berlin dann in Magdeburg gewonnen hat. Aber Uwe, wenn du vorhin sagst, oder wie heißt das, ob es Götze gesagt hast, dass alle warten, irgendwann ist der Lauf vorbei und die werden schon einbrechen. Haben wir bei Melsungen diesen Punkt erreicht oder sind die stabil genug, dass sie eben doch bis zum Ende des Jahres mitspielen um den Meistertitel? Uwe?
Sehe ich mit Einschränkungen. Also die Spiele, die sie jetzt verloren haben, das waren keine guten Zeichen. Und es ist einfach, diese Verletzungshistorie wird sich fortsetzen, weil sie nämlich bei dem Final Four im Pokal dabei sind, weil sie im Europapokal weiter dabei sind. Das heißt, die Spieler sind enorm belastet, plus Meisterschaft. Ich glaube, das ist der Verein, der als erstes aus dem Meisterschaftsrennen rauspurzeln wird.
Ja, dachte ich auch. Die Verletzten-Situation ist angeklungen. Das ist der Faktor dort. Und als sich dann Jonsson noch verletzt hat, Da war sofort mein Gedanke so, das verkraften sie jetzt nicht. Das ist der eine zu viel, weil das ist der Schlüsselspieler überhaupt, weil der vorne wie hinten eine herausragende Rolle spielt. Und was ist dann passiert? Sie haben ohne ihn voll auf die Nuss bekommen beim HSV. Sie haben direkt danach dieses Playoff-Hinspiel in Gummersbach verloren. Und ich dachte eigentlich, dass er länger ausfällt. Und dann war er aber gegen den THW zurück. Und das hätte ich wirklich nicht erwartet, aber mit ihm sofort wieder eine andere Gemengelage. Sie schlagen den THW am vergangenen Wochenende. Sie legen am Dienstag nach im Europapokal und drehen dieses Ding gegen Gummersbach und sind jetzt im Viertelfinale. Und damit haben sie mit diesen 2 brutal wichtigen Siegen aber komplett wieder dieses Momentum rumgedreht. Und jetzt muss man gucken. Ich gebe zu, ich war auch schon an der Stelle zu sagen, nee, Leute, das geht jetzt nicht mehr. Ciao MT aus dem Rennen um die Champions League Plätze. Aber jetzt.
Eine Handballfrage noch, Uwe, weil du hast ja auch angesprochen, der SC Magdeburg kann nachlegen, wenn er es denn braucht, aber nur 11 Verlustpunkte. Das sind also 2 mehr als Hannover und die Füchse, aber halt deutlich weniger Spiele. Kann Magdeburg das dann auch, wenn diese ganzen Spiele irgendwann, die müssen ja gespielt werden, kann das selbst einer Mannschaft in Magdeburg irgendwann auf den Kopf fallen, dass es eben dann zu viele auf einmal sind?
Das kann schon passieren. Ja, das sind nur noch englische Wochen bis zum Ende für den SCM. Trotzdem, mit dem Personal und so wie er gestern wieder gewechselt hat, verteilt sich das auf mehrere Schultern. Und das ist der Schlüssel, dass jeder Einzelne mitmacht am Spiel und trotzdem am Ende vielleicht nur eine halbe Stunde oder 35 Minuten gespielt hat. Und dann ist das zu verkraften. Also das glaube ich auf jeden Fall. Und sie sind beim Pokalfinal vorne nicht dabei. Das ist ein freies Wochenende. Und da kannst du dich wieder ein bisschen erholen für die nächsten Spiele. Also ich sehe den SCM auf Augenhöhe bis zum Ende. 100 pro, ganz kurz nur ergänzt, 100 pro. Man muss sich immer die Dinge ganz genau angucken. Es stimmt, es sind 4 Nachholspiele mittlerweile. Aber der entscheidende Faktor ist, dass sie da nicht mit dabei sind. Das ist also jetzt mal gesamtheitlich betrachtet fast ein Vorteil, dass sie nicht beim DHB-Pokal Final Four mit dabei sind. Sie haben diese Woche, übrigens dort werden glaube ich sogar 2 Nachholspiele stattfinden in dieser Woche, 1 auf jeden Fall. So, und klar ist die Frequenz jetzt hoch, aber die werden jetzt einfach bis zum Saisonende diese Struktur halten, die sie eh kennen aus der Saison, ja? Unter der Woche ein Spiel, am Wochenende ein Spiel. Das ist so, das kennt man in Magdeburg. Und der Kader ist wieder komplett, also komplett im Sinne von, er hat 16 Mann zur Verfügung und er hat jede Position wieder doppelt besetzt. Der FCM ist voll im Rennen. Und zwar Meisterschaft wie Champions League. Es ist halt so, das ist das, was man leicht vergisst, aus meiner Sicht. Wenn du eine Verletzten-Situation hast oder hattest, wie die beim FCM, dann ist es so, dass Spieler, die fit waren oder die gesund waren, die gespielt haben, wesentlich mehr schultern müssen, als eigentlich für sie gut war oder ist. Und wir können es herunterbrechen. Es gibt einen Mann, meiner Meinung nach, der sich, also Felix Klar, ja, herausragend vorne, aber der sich nicht verletzen darf beim SCM, und der heißt Magnus Taugstrup. Sie haben nach den Ausfällen von Bergendahl und O'Sullivan einfach im Innenblock ein personelles Problem. Da haben sich Zeradia und Taugstrup haben sich gut eingespielt, aber wenn Taugstrup da rausbricht, das wäre sozusagen in diesem Kartenhaus die Karte, die das Ganze, also ich will jetzt nicht sagen zum Einsturz bringen könnte, aber das ist für mich der Spieler, der auf gar keinen Fall rausbrechen darf. Und der ist halt schon maximal belastet gewesen oder ist maximal belastet. Und das sind so die Dinge, die man einfach nicht vergessen darf. Das hast du halt, die Gefahr droht immer und das wünscht man natürlich keinem. Aber grundsätzlich, der SCM ist voll dabei.
Gut, Götzi, take it away. Hast du schon Karten für Berlin bestellt? Wie wirst du beim Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld dabei sein? Übrigens so gut, wie das Ergebnis war der VfB gestern nicht, aber es ist egal.
Also ganz ehrlich, also dieser Satz kann jetzt nicht dein Ernst sein.
Ja, ist aber.
Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, ist darum geht es doch überhaupt.
Ja, natürlich geht es darum nicht. Natürlich nicht. Nein. Wenn Sturm Graz gegen Rapid 3-1 gewinnt, nicht unglücklich, dann sage ich auch, ist mir doch scheißegal. Hauptsache sie sind im Pokalfinale.
Ja, nur mal ganz kurz zur Ausgangslage. Ehrlich, für meine Begriffe war das gestern eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vergangenheit beim VfB. Du kommst echt aus schweren Zeiten, nur ganz kurz den Rahmen. Du kommst aus schweren Zeiten, dann diese wahnwitzige Saison im vergangenen Jahr, du bist plötzlich Vizemeister, spielst Champions League. Und jetzt kommst du nach eigentlich einer vernünftigen Hinrunde, ja, seit dieser klaren Niederlage gegen PSG in ein ganz komisches Fahrwasser rein. Und also die Situation hat das Potenzial, dass die Stimmung kippt. Und dann, ich glaube nicht, dass der VfB in dieser Saison die internationalen Plätze über die Liga erreicht. Und dann hast du diese Pokalkonstellation, die zugegebenermaßen nicht unglücklich ist. Also der Weg des VfB in dieses Finale, er hätte schwerer sein können. Aber das brauchst du halt auch mal. Und ohne die Bielefelder in irgendeiner Art und Weise kleinreden zu wollen, ich bin doch nicht wahnsinnig, du hast jetzt natürlich echt eine fast einmalige Chance. Du kannst einen Titel gewinnen, in dieser Phase für den VfB brutal wichtig, und du kannst dich damit wieder direkt für den Europapokal qualifizieren. Und das steckte da gestern alles drin, und das mit der Vorgeschichte. Und dann hat Leipzig den Trainer wechseln, wo du eh weißt, die kriegen auch nochmal einen Schub. Und dann kriegen sie das mit welch großem Kampf, ziehen sie das nach Hause, und dann siehst du ja auch, was da entfesselt wird in Stuttgart, wie die Leute nach sowas lechzen, und das hat mich wirklich, wirklich gefreut. Also das war ein ganz, ganz großer Erfolg für den VfB.
Und Uwe, ich glaube, wenn Götze happy ist, sind wir es auch.
Eine ganz kurze über das Pokalfinale. Was habe ich gemacht? Ich sitze auch. Also ich habe aus Prinzip erst auf den Kalender geguckt, als das Spiel vorbei war. Ja. Also ich wollte nicht das Karma bemühen, ja. Und dann mache ich den Kalender also auf und dann gucke ich rein. Es ist ja der 24. Mai.
Ja.
Und dann steht da bei mir im Kalender Folgendes. Stuttgart gegen Bietigheim, 19 Uhr.
Ja, kannst du nicht lernen. Das ist großartig.
Also das werden sie verlegen, das kann gar nicht sein. Also das kann einfach nicht sein, dass die in Stuttgart ein Bundesliga-Handball spielt gegen das Pokalfinale mit dem VfB. Man, die werden das wahrscheinlich vorziehen von der Uhrzeit her, aber nach Berlin wird es nicht reichen.
Das sind Sorgen. Das ist aber Zukunftsmusik. Uwe, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören, wenn überhaupt, hoffentlich?
Vielleicht auf dem Marktplatz von Graz, weil ich in den Urlaub starte.
Ja. Ach was, wo geht's hin? Wo geht's
hör auf.
Hin?
Wohin? Tatsächlich, eine Woche Slowenien und danach Trainingslager Tennis, eine Woche in der Nähe von Venedig.
Wahnsinn. Großer Sport. Großer Sport. Yonex ist natürlich in Tränen. Ich kenne den Michi Schwarz natürlich, der das deutsch-österreichische Gebiet betreut. Aber Uwe, wir wünschen dir natürlich ein überragendes Trainingscamp. Danke Götzi, danke Uwe. Kurze Pause in der Big Show 705.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch!
Die Big Show 705, weiter geht es mit dem Motorsport und das heißt wie jede Woche, zum einen weiter geht's mit Eddie Mielke von Sky und RAN. Grüß dich, Eddie.
Ja, schönen guten Tag. War eine intensive Woche. MotoGP, DTM-Testfahrten gestern in Oschersleben. Ja, war was los.
War was los, sprechen wir gleich drüber. Auch natürlich. Aber er muss erst die Sonnencreme verteilen, denn in Tübingen scheint nicht nur heute, scheint immer die Sonne, aber heute besonders warm. Stefan der Voice-Heinrich, grüß dich der Voice.
Ja, insofern scheint immer die Sonne, das gilt aber für uns drei, weil in uns scheint ja die Sonne.
Das ist wahr. So. Letzten Sonntagabend in München scheiß Wetter, den ganzen Tag. Ich habe zu viel ferngesehen schon während des Tages. Aber um 21 Uhr spätestens, nein, ich habe sogar das Moto2-Race mir angeschaut, Eddie. Aber wir sprechen natürlich im MotoGP, Eddie, und dann steht Marc Marquez nach der Trainingsbestzeit in Pole Position, auf Pole Position, steht dort und früher mal hätte man gesagt, wie von der Tarantel gestochen, rennt er plötzlich in die Box. Pecco Bagnaia folgt ihm ein paar Sekunden später. Ihr habt es wunderbar erklärt, wie ich finde, während der Live-Übertragung. Eddie, aber für die, die es nicht gesehen haben, was zur Hölle war da los am Sonntagabend?
Naja, also Marc Marquez hat dann in Grid stehend geschnallt. Das ist vielleicht doch nicht so gut, die Reifenwahl mit den Regenreifen auf die Reise zu gehen und hat dann minutenlang, das kann man mittlerweile auch kostenlos bei der Dorna auf der Homepage sich angucken, wie er mit seinem Renningenieur und mit Davide Tardozzi da Pläne schmiedet, was sie denn nun tun. So, seine Idee war, weil es gibt seit Argentinien 2018, wo es schon mal eine ähnliche Situation gegeben hat mit Jack Miller, den man damals fast 20, 25 Minuten im Grid als einziger mit Slicks er damals hat ein bisschen verhungern lassen. Also Marc Marquez wollte damit erreichen, mit seinem Sprint zu seinem zweiten Motorrad in die Boxengasse, dass das Startprozedere abgebrochen wird. Das besagen nämlich die Regeln, dass genau das stattfinden wird und mindestens 10 der 22 Fahrer selbiges machen. Es waren aber in dem Fall keine 10, sondern nur 9. Und damit war dann die anschließende Entscheidung. Also Marc Marquez hat sein Ziel erreicht. Das Startprozedere ist abgebrochen worden. Das ist deshalb wichtig, weil wenn er nämlich einfach zu seinem Motorrad gerannt wäre und die das normale Prozedere weitergemacht hätten, dann hätten nämlich die drei auf Slicks, Brad Binder, Enea Bastianini und Ai Ogura, natürlich mit den Slicks wären sie dann für ihr Risiko belohnt worden, weil das die richtige Entscheidung war. Und dann hätten die anderen keine Chance gehabt, aus der Boxengasse losfahrend und auch noch laut Reglement, das hätte so die Vorschrift mit sich gebracht, mit einer Long Lap Penalty Strafe belegt zu werden. So, Marc Marquez hat also, auch wenn es nur 9 waren, alles erreicht. Aber das zieht natürlich Diskussionen nach sich, ist ja logisch. Weil die beiden Red Bull KTM-Werksfahrer Enea Bastianini und Brad Binder sind stinkesauer. Pete Beirer ist stinkesauer, alle bei KTM sind stinkesauer. Und dann kommt ja auch noch ein Aspekt dazu, der Rookie Ai Ogura, der sich mit dem amerikanischen Trackhouse-Team ja ebenfalls für Slicks entschieden hatte. Die sind auch stinkesauer. Aus meiner Sicht hat da die Rennleitung sich über ihr eigenes Reglement hinweggesetzt. Man sagt, oder Mike Webb, der Rennleiter, sagt, Sicherheitsgründe hätten da den Ausschlag gegeben. Aber dafür können sich die drei Mutigen natürlich nichts kaufen. Und dass das eine Situation ist, die so noch nie da war. Ich mache das schon verdammt lange, aber so ein Chaos überhaupt noch nicht gesehen. Da müssen die sich mal dringend an einen Tisch setzen und vielleicht auch nochmal über das Reglement reden und vielleicht vor allen Dingen auch nochmal über die Verfahrensweise reden. Das war ziemlich schwierig zu kommentieren. Ich war sehr froh, dass ich meinen IDM-Champion Florian Alter meiner Seite hatte, der sofort geschnallt hat, was Marc Márquez davor hatte und der das dann ja auch wirklich zeitgenau umgesetzt hat. Der kurz bevor das 3-Minuten-Signal, die 3-Minuten-Tafel rausgehalten worden ist, dann eben diesen Sprint angesetzt hat und damit das ganze Chaos ausgelöst hat. Also ich bleibe bei meiner Meinung vom letzten Sonntag. Die Bestraften sind Brad Binder, Enea Bastianini und Ai Ogura. Sah dann ein bisschen nach Clubsport aus und nicht Motorradweltmeisterschaft. Pit Barber redet von unprofessionellem Verhalten, dem kann ich nur zustimmen, zumal, und du hast es gesagt, du hast Moto 2 geguckt, aber nicht Moto 3. Das Chaos der Rennleitung fing an dem Sonntag, entschuldigt bitte meinen etwas längeren Monolog, aber das war dann für einen TV-Kommentator wirklich ein sehr intensiver Sonntag. Also das Chaos der Rennleitung und das über eigene Regeln hinwegsetzen, das ging vorher schon im Moto3-Rennen los. Da ist nämlich der eigentliche WM-Kandidat Fernandes auf seiner Leopard, bei Adrian Fernandes, der hatte ein Problem am Motorrad und musste dann abbiegen, konnte nicht in den Grid fahren, weil das Motorrad nicht ansprang. Das haben sie dann gefixt bekommen und dann fährt er doch original die Boxengasse runter und fährt bei roter Ampel. Das hat jeder Fernsehzuschauer gesehen und ihr wisst, was eine rote Ampel am Ende der Boxengasse bedeutet. Fährt bei roter Ampel aus der Boxengasse raus, stellt sich am Ende des Feldes auf und wird am Ende noch Zwölfter. Ja, da redet jetzt gar kein Mensch mehr drüber. Das war schon mal ein grobes Vergehen der Rennleitung, schon mal ein grober Fehler, weil ich finde, das muss man den Zuschauern und auch uns Journalisten dann vernünftig erklären, wieso und warum der auf einmal bei einer roten Boxengassenampel dann sich noch hinten anstellen kann. Normalerweise hätte er da stehen bleiben müssen und warten müssen, bis die anderen losfahren und hätte dann im Feld hinterherfahren können. Nee, also das war keine Ruhmesleistung letzten Sonntag der Rennleitung der Dorna, der Offiziellen. Das war Chaos pur. Am Ende der große Profiteur. Auch durch den Sturz ausgelöst von Marc Márquez, der auf seiner Mitlieblingsstrecke Austin, Texas zum zweiten Jahr hintereinander in Führung liegend einen Sieg weggeschmissen hat, weil er zu weit innen auf dem Körper. Francesco Bagnaia, der ja von vielen schon totgesagte und abgeschriebene zweifache Weltmeister. Der hat nämlich gewonnen und der jüngere Bruder von Marc Márquez führt jetzt mit einem Punkt Vorsprung vor dem gestürzten Bruder die WM an, zum ersten Mal in seinem Leben. Aber das Schöne für uns Journalisten ist, in anderthalb Wochen Katar, es bleibt spannend, weil die sind jetzt wieder ganz eng beisammen. Das war so mein Versuch, mal in einem längeren Vortrag das Ganze zusammenzufassen. Ich weiß nicht, wie du es als Zuschauer empfunden hast. Das muss ja auch für dich als TV-Zuschauer totales Chaos gewesen sein.
Na, es war Chaos. Wenn du sagst, Florian Altes hat mir auch weitergeholfen, also die Art und Weise, wie er das aufgedröselt hat, auch dann, und Voice, ich gebe jetzt den Staffelstab weiter an dich, auch dann, nach dem Sturz, dass Marc Márquez da weitergefahren ist, obwohl ihm die Fußstütze gefehlt hat. Es war ein bemerkenswertes Rennen, der Voice. Fangen wir mal so an. Und würdest du sagen, dass das, was Marc Márquez gemacht hat, noch unter Gamesmanship fällt? Oder ist es schlicht und ergreifend unfair? Oder muss der dieses Risiko vielleicht nehmen?
Ich glaube nicht, ob das Risiko eingehen muss, aber das Reglement ist da nicht eindeutig. Eddie hat es gerade ausführlich erklärt und völlig zu Recht erklärt. Die Rennleitung hat sich über das eigene Reglement hinweggesetzt. Da ist offenbar tatsächlich noch Bedarf einer Präzisierung. Es ist eine Grauzone. Nein, er hat das machen dürfen, weil er wohl wusste tatsächlich, wenn er losläuft, und das war die Kalkulation, offenbar auch dann Gesprächen mit David Tardozzi und Co., dass klar ist, wenn er losläuft, werden einige Lemminge hinterherrennen und werden genau das Gleiche tun, weil natürlich momentan alles auf Marc Márquez schaut. Das ist ja klar. Und auf einer deiner beiden Lieblingsstrecken neben dem Sachsenring, also in Austin, war klar, er steht vorne. Alle reagieren, wenn er reagiert. Und ich fand es nur leider ein bisschen traurig, tatsächlich, dass die drei, die es eigentlich richtig gemacht haben, und wir wissen vor allem ja unter anderem, seit dem Rennen auf dem Red Bull Ring Brad Binder, was der tatsächlich vor einigen Jahren bei Mischbedingungen zu leisten imstande ist,
Da hat er tatsächlich ja auf Slicks bei Einsätzen im Regen gewonnen. Also das ist schade, denn ich glaube, da hätte KTM wichtige Punkte, möglicherweise Podium oder sogar einen Sieg holen können. Denn zwei der KTM-Athleten haben ja richtig gepokert. Und ich verstehe auch den Ärger tatsächlich von Trackhouse, denn David Brivio, den wir, Eddie, als sehr ruhigen, ausgeglichenen Teammanager kennen, früher ja auch erfolgreich bei Yamaha, jetzt eben beim Trackhouse US-Team, der war über diesen Tumult mit Recht auch völlig sauer, hat gebrüllt, ganz offenbar richtig, das kennen wir gar nicht von ihm, aber man muss sich über so eine Situation beschweren, da ist tatsächlich Klärungsbedarf. Und zu Marc Marquez, dass er nach dem Sturz weiterfährt, ist eigentlich auch klar, er hat versucht halt zu retten, was zu retten ist. Wäre er am Ende tatsächlich noch ganz durchgefahren, wir haben ja gesehen, dass gerade in der Schlussphase doch noch einige gestürzt sind, hätte vielleicht noch einen Punkt geben können, aber klar ist, nach klaren Pole Position und dem Sprintsieg hatte er eigentlich mit dem sechsten Erfolg gerechnet und das hat einfach nicht geklappt, aber er war ehrlich genug, hinterher zuzugeben, es war ein eindeutiger eigener Fahrfehler.
Entschuldigung, wenn ich da auch nochmal reingerätsche, Stefan, aus meiner Sicht ist aber dann, wenn ich das dann kommentieren muss, wie er da ohne Fußrad und mit beschädigter Verkleidungsscheibe rumfährt, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn man keine Fußraste mehr hat.
Das stimmt.
Für mich ist das eine schwarze Flagge, sorry. Also, weil er gefährdet ja nicht nur sich, sondern er gefährdet ja auch andere. Das dazu. Und zu Davide Brivio nochmal eins ganz kurz. Das Trackhouse-Team ist letztes Jahr in die MotoGP eingestiegen, ist die einzige amerikanische Mannschaft, das einzige amerikanische Team in der Königsklasse, Austin Heim Grand Prix. Und auch der Kollege Mart, also der Besitzer, der Chef von Davide Brivio, die haben natürlich allen Grund, sauer zu sein, weil wir gehen Risiko, setzen auf Slicks, wissen, dass Ai Ogura das vielleicht umsetzen kann. Und das beim Heim Grand Prix, da geht's ja auch um Geld, weil die werden ja ihre ganzen Sponsoren, VIP-Gäste, Investoren, die werden ja alle da gewesen sein in Austin. So, und statt einem möglichen Podest für einen MotoGP-Rookie namens Ai Ogura, statt einem möglichen Podest vor heimischer Kulisse in Austin, Texas, werden sie für die eigentlich richtige Entscheidung bestraft. Also sorry, wenn ich Davide Brivio wäre, dann wäre ich auch sauer.
Völlig klar, man muss dazu auch vielleicht noch sagen, wir haben ja tatsächlich, Eddie, das wissen wir ja, auch in der MotoGP eigentlich in vielen Bereichen ein sehr dezidiertes, klares Reglement, wenn du in der Boxengasse ein bisschen auch nur einen Kilometer zu schnell bist, gibt's eine Strafe, wenn du, das haben wir oft ja auch hier an dieser Stelle bei Sportradio schon diskutiert, berührst du während des Rennens draußen das Grün, auch nur um einen Millimeter eines deiner Reifen, gibt's eine Strafe. Und wenn du in der Startaufstellung tatsächlich als Betreuer eine falsche Hose anhast, dann ist es auch nicht recht. Also wenn alles so konsequent reglementiert ist, warum nicht eben auch das? Okay, es war eine Sondersituation, aber ich glaube, das muss man tatsächlich besser und klarer fassen.
Ja, und ich fand es schade dann hinten raus noch, Eddie, weil ein Fahrer, ich glaube, er ist gestürzt, als er auf Position 3 war, der mir richtig Spaß gemacht hat. Aber okay, wenn die Bedingungen so sind, ist Fermín Aldeguer gewesen, der mir richtig Spaß gemacht hat. Waren das nur die besonderen Umstände oder ist das jemand, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm, wer ist der Kerl?
Der ist 19 Jahre jung, das ist der Jüngste, das ist der Einzige im Feld, der Marc Marquez noch den Titel, den Marc Marquez übrigens 2013 in Austin, Texas geholt hat, abnehmen kann, jüngster MotoGP-Fahrer aller Zeiten zu werden. Das ist ein Rookie, der kommt aus der Moto2, da hat Ducati sich sehr, sehr schnell festgelegt im letzten Jahr und ihm einen Ducati-Vertrag angeboten, um ihn in die MotoGP zu holen, weil er ist ein großgewachsener Moto2-Fahrer gewesen, ist da nicht Weltmeister geworden, im Gegensatz zu Ai Ogura, aber der hat sein Talent immer wieder aufblitzen lassen und wie wir jetzt gesehen haben, passt sein Fahrstil perfekt zu der Gresini Ducati. Das war eine beeindruckende Aufholjagd und ich gebe dir da recht, ich habe mich auch geärgert, dass er gestürzt ist. Ja, der wollte dann vielleicht zu viel zum 19-Jährigen, das kann man ja auch verstehen, dass er dann da das Podest vor Augen hatte und das wäre natürlich was ganz Besonderes gewesen. Und wir haben ja die Auftritte von Ai Ogura bei den ersten beiden Rennwochenenden schon gelobt. Der ist auch schon wieder trotz dieser Benachteiligung mit den Slicks dann im Hauptrennen trotzdem auf die 9. Position gefahren. Also Ai Ogura nach wie vor weiterhin sehr, sehr stark. Beide Rennen übrigens auf 9 beendet. Sprintrennen und Hauptrennen. Also das wird noch ein heißer Kampf zwischen Fermín Aldeguer und Ai Ogura im Kampf um die Rookie-Krone. Und ja, das ist dann auch schade so ein bisschen, dass dann so Sachen ein bisschen untergegangen sind. Zum Beispiel, dass Enea Bastianini auch das allererste Mal klargekommen ist mit der KTM. Und dann trotz dieser Benachteiligung, man muss da nicht auszudenken, was möglich gewesen wäre für Enea Bastianini, der selber sagte, ich habe das erste Mal ein Gefühl für die KTM gehabt. Der ist Siebter geworden. Also so gut war er mit der KTM noch nie. So, wenn der jetzt nicht bestraft worden wäre für seine, ich betone es nochmal, eigentlich richtige Entscheidung, mit Slicks ins Rennen zu gehen, wer weiß, was dann möglich gewesen wäre. So haben wir dann am Ende des Tages mal wieder einen Ducati-Vierfach-Sieg erlebt und einen muss ich noch erwähnen, Jack Miller. Beste Nicht-Ducati in seinem ersten Yamaha, ja, auf der fünften Position mit der Pramac-Yamaha. Auch das richtig, richtig stark. Also man merkt das schon an diesen langen Zusammenfassungen. Langweilig war es wirklich nicht.
Ja, ja. Und gut, jetzt sagen wir mal, Mischbedingungen sind in Katar nicht zu erwarten, aber was weiß man schon.
Genau. Ja, das sagst du so. Ich erinnere mich an den allerersten Katar Grand Prix, da hat es aus Eimern geschüttelt. Also vorsichtig. Okay. Wär ich vorsichtig.
Okay. In der Wüste kann es auch regnen, in der Tat.
Okay, so. The Voice, wir gehen eins weiter. Wir gehen zur DTM und da hast du mir netterweise was geschickt. Der ADAC hat sich was überlegt. Und zwar einen zweiten Pflichtboxenstopp in der DTM. Warum zum Henker nur?
Ja, um natürlich den Sonntag noch ein bisschen aufzuwerten. Das muss man sagen, wurde schon eine ganze Weile diskutiert. Jetzt haben sie es tatsächlich offiziell verkündet. Gestern am Mittwoch war ja der offizielle Test, der einzige offizielle Test- und Medientag in Oschersleben. Dort, wo ja dann in 3 Wochen die Saison auch beginnt. Übrigens bei wirklich noch dezidiert guten Preisen, Tickets für die DTM ab 49 Euro. Und was ich auch gut finde und familienfreundlich ist tatsächlich, Kinder und Jugendliche unter 16 bleiben beim kostenlosen Eintritt. Aber wir haben eine tolle Saison vor uns. Eddie dürfte sich tatsächlich die Stimmbänder schon ein bisschen warm fiedeln. Das kann er ja bei der MotoGP immer wieder. Denn mit 24 Fahrzeugen und eine Menge neuen Fahrern auch und 2 neuen Marken haben wir jetzt 9 Hersteller, die dabei sind. Das haben wir glaube ich, seit den 80er Jahren nicht mehr gehabt in der DTM. Also es ist wirklich eine extreme Markenvielfalt. Wir haben super erfahrene GT-Fahrer und gute Neulinge, talentierte, schnelle Neulinge aus 12 Nationen. Und damit ist das Feld wunderbar bereitet. Es gibt also nach wie vor 8 Rennwochenenden in 3 Ländern mit insgesamt 16 Läufen, bevor wir den neuen Meister dann kennen. Und ich bin überhaupt nicht sicher, dass da tatsächlich einer der angestammten Piloten das sein muss, der vorher schon genannten Favoriten. Es ist, glaube ich, alles offen, auch weil wir mit einem neuen Reifen antreten, der etwas nachhaltiger ist. Pirelli hat da also neue Gummi gebacken, mit einer Menge guten Ingredienzien. Und was, glaube ich, auch nicht unwichtig ist, Eddie, wir haben tatsächlich einen voll synthetischen Kraftstoff. Da war der erste Test gut. Es gab offensichtlich, zumindest so wie ich gehört habe, keinerlei Motorenprobleme. Da waren wir uns ja auch nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Also die haben eine Menge schon sich überlegt, eine Menge getan und unter anderem auch im Reglement, im Rennformat etwas geändert. Samstag bleibt es immer bei einem Boxenstopp, finde ich gut, bleibt auch so wie gehabt. Und Sonntag gibt es jetzt noch mehr strategische Möglichkeiten bei einem Pirelli-Reifen, von dem man glaubt, dass der relativ lange hält. Es gibt jetzt 2 Boxenstopps, die jeder absolvieren muss und damit eine unglaubliche Möglichkeit, tatsächlich jetzt noch strategisch mehr zu tun und vielleicht tatsächlich am Rennende erst noch einen Stopp einzulegen, um dann das ganze die ganze Reihenfolge nochmal auf den Kopf zu stellen. Also ich finde es gut und klar ist auch, dass da aber eine Menge Unbekannten noch sind, denn ein Testtag, Eddie, ist vor allem natürlich für Aston Martin und für Ford, die neu dabei sind, ist schon verdammt wenig. Bei Ford wissen wir, die wollen es unbedingt wissen mit dem GT3 Mustang. In Amerika sind sie ja seit den 24 Stunden von Daytona schon dabei. Aber DTM mit diesem Reifen, mit diesem Sprit ist wirklich was anderes. Oschersleben wahrscheinlich auch nicht die beste Strecke, die dem Mustang besonders entgegenkommt und liegt, ganz anders als dem Porsche. Da wird man noch ein bisschen brauchen, glaube ich, bei Hubert Haupt Racing, um den Ford tatsächlich noch weiter zu entwickeln. Aber trotzdem, es ist ein wunderbares Feld. Es ist sehr viel Spannung geboten. Große Namen mit dabei, zum Beispiel auch Timo Glock, der Ex-Formel-1-Fahrer, wieder zurückgekommen. Also es ist wunderbar alles vorbereitet und die Vorfreude ist groß.
Ja, das ist sie. Also ich habe gestern dann auch die Startübungen mir angeguckt. Ich habe mir ganz genau angeguckt, was da auf der Strecke gegangen ist. Ich kann auch sagen, dass bei den neun verschiedenen Herstellern, das eint ja die DTM so ein bisschen auch mit dem NLS-Saisonauftakt, den wir gesehen haben, weil genau die gleichen neun Hersteller da auch bei der NLS in der grünen Hölle mit GT3-Fahrzeugen am Start waren. Mantai über allem gestern, das wird dich als unseren Moderator und Österreicher freuen, mit Thomas Breining, das war der Einzige, der in den 1,21er-Bereich, also in den Pole-Bereich des letzten Jahres, aber wie gesagt, mit dem neuen Sprit und den neuen Reifen, wo man sicherlich noch ein bisschen Erfahrungswerte sammeln muss.
Also der ersten neuen Kurve, die ja langsamer, die Strecke
ja,
langsamer
die, macht. Genau, die ist langsamer, da hat man innen am Curb ein bisschen was verändert, man hat auch in Kurve 2 noch eine Betonplatte weggenommen. Trotzdem Manta Doppelführung, Thomas Breining vor Eiernschein, Güven. Dann, auch da sind wir wieder bei der österreichischen Fansituation von dir persönlich, Gottfried Kasser mit seinem Gottfried Kasser Racing Team und den beiden Lambos mit Jordan Pepper auf 3, Luca Engstler auf 4. Wenn ich mal so durchgucke, Mirko Bortolotti, mit dem habe ich ein langes Interview für Run Racing geführt, auf 7, der war aber sehr zufrieden. Das ist ja auch neu, ab nach vielen, vielen Jahren Audi, jetzt auch mit Lamborghini. Für mich auch noch bemerkenswert, Moritz Schuring, den ich aus dem Porsche Carrera Cup Deutschland ganz gut kenne, als dritter Mantai Porsche auf der 8. Position. Ja, und dann hat man eben halt auch so Geschichten. Timo Glock hast du erwähnt im McLaren. Aber wir haben auch zum Beispiel den jüngsten DTM-Fahrer aller Zeiten mit Tom Kalender im Landgraf Mercedes AMG. Der war 12. Gestern. Und das für einen Rookie mit 17 Jahren. Also da freue ich mich jetzt schon drauf, weil es da einfach so, so viele Geschichten zu erzählen gibt und die Vorfreude, die alle mir auch vermittelt und uns von Run Racing vermittelt haben. Großartig, 24 Autos, 9 Hersteller, nachhaltiger Sprit, nachhaltige Reifen, sehr, sehr publikumsnah das Ganze gehalten. Stefan hat es angesprochen, wir werden die größte Hüpfburg Europas haben, die größte transportable Hüpfburg für die jüngeren Besucher. Wir werden das größte Bällebad haben und auch wir bei Run Racing haben uns ein bisschen was überlegt, denn wir haben mit Mike Grockenfeller, David Schumacher, Maximilian Götz und unserem Neuzugang, auf den wir alle froh sind und auf den wir uns alle freuen, nämlich dem letztjährigen Vize-Champion der DTM, Calvin van der Linde, ein gutes Line-Up. Also ich kann es kaum abwarten und bin heilfroh, dass wir, bevor wir dann Ende des Monats endlich die DTM-Saison starten, dass ich vorher noch Katar für Sky machen darf mit dem, was jetzt in Austin passiert ist. Verkürzt mir das so ein bisschen die Wartezeit. Aber eins kann ich sagen, DTM muss man gesehen haben im Jahr 2025. Das wird eine spektakuläre Saison.
Ein paar Mal noch schlafen, hat man früher vor Weihnachten gesagt, bis dann endlich das Christkind da war, zumindest in Österreich. Danke, Eddie. The Voice bleibt selbstredend für die Formel 1 dabei. Da geht's gleich weiter mit Stefan Edeln und mit Stefan The Voice Heinrich. Kurze Pause in der Big Show 705.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 705, wir bleiben beim Motorsport. The Voice ist ebenfalls dabei geblieben und in die Runde dazugekommen. Stefan Edeln, Formel1.de. Grüß dich, Stefan.
Servus in die Runde, hallo.
Dieses spitze Fenster, dieses wahnsinnig spitze Fenster. Ich habe ein Interview gehört von Dr. Helmut Marko, The Voice. Dieses spitze Fenster, in dem sich der Red Bull, ich weiß gar nicht, welchen RB wir gerade haben, befindet, der das nur Max Verstappen nutzen kann, weil er der Einzige ist, der mit diesem Auto fahren kann, soll für Yuki Tsunoda ein kleines bisschen aufgemacht werden, The Voice. Realistischerweise glaube ich, das wird nicht für den Heim-Grand Prix von Yuki Tsunoda mehr stattfinden, der diesem Wochenende in Suzuka über die Bühne geht.
Ja, du kannst schon ein bisschen was tun, aber ich glaube tatsächlich, das Auto, wie alle Formel 1 Autos, wie alle Prototypen im Übrigen, nicht nur im Formelsport, bei den Sportwagen ähnlich, funktionieren natürlich möglichst dann gut, wenn sie halt spitz abgestimmt sind. Mit dem Fahrstil kommt Max zurecht. 4 Weltmeistertitel sprechen eine deutliche Sprache, dass bisher diese Strategie, auf die Red Bull setzt, aufgegangen ist. Aber klar ist, nachdem wir jetzt den zweiten Cockpit bei Red Bull in den letzten 10 Jahren ja immer wieder zum Schleudersitz mutiert ist und immer wieder Kollegen rausgeschmissen wurden, die sich gegen Max versucht haben mit diesem tatsächlich heikel zu fahrenden Auto. Man kann es für Yuki ein bisschen breiter machen, aber ich glaube nicht, dass das Auto dann schnell sein wird. Das ist, glaube ich, bei dem Racing Bull ganz anders. Wir haben ja vor letzte Woche auch schon drüber diskutiert, jetzt tatsächlich einen Japaner vor dem Japan Grand Prix in diesen Red Bull zu setzen, den er bisher nur einmal getestet hat. Okay, er kann jetzt, hat wahrscheinlich Tage und Nächte im Simulator verbracht vor dem anstehenden Grand Prix jetzt am 6. April, aber klar ist auch, das wird eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und zwar wird jetzt tatsächlich von Seiten Christian Horner schon gesagt, also Yuki Tsunoda bleibt jetzt das ganze Jahr, weil die Frage natürlich aufkam, wenn er die nächsten zwei Grand Prix ähnlich hinterherfährt wie Liam Lawson, von dem wir nicht ausgehen, dass es so sein wird. Aber wenn er ähnlich Probleme hat, was macht Red Bull denn dann? Schmeißen sie dann auch Tsunoda raus? Es ist momentan nicht sehr nachhaltig, was die da machen. Ich glaube, es war auch nicht richtig clever überlegt, im letzten Jahr Sergio Perez ohne Not im Sommer eine Vertragsverlängerung anzubieten, als schon klar war, der ist in der Formkrise. So musste man ihm jetzt über 20 Millionen dem Mexikaner noch zahlen, um ihn rauszukaufen auf dem eigentlich 2025 noch geltenden Vertrag, hat dann den Liam Lawson geholt. Dem hat man dem jungen Mann aus Neuseeland keinen Gefallen getan, ganz offensichtlich. Der war völlig neben sich. Der hat aber natürlich das Autofahren überhaupt nicht verlernt. Wir erinnern uns noch, vor ein paar Jahren kam der in die DTM und ist fast Meister geworden. In der japanischen Formelserie war er gut, in der Formel 2 war er gut. Also es ist ganz offensichtlich das Problem dieses Autos und nicht, dass ein Liam Lawson Rennfahren verlernt hat. Wie eben auch nicht ein Pierre Gasly, wie ein Alexander Albon nicht, wie ein Sergio Perez nicht. Das Auto ist das Problem. Und ich glaube, dass wir auch tatsächlich schon gesehen haben an Max, der immer noch wahnsinnig gut ist, wenn der tatsächlich sagt, wir haben momentan nur das viertschnellste Auto, dann ist, glaube ich, auch ein bisschen Alarm unter Dach und zwar auch rund um die Nummer 1.
Ja, aber jetzt, The Voice, du nimmst mir ein bisschen die Frage, du hast sie nicht beantwortet, du hast sie aufgeworfen. Und ich wollte sie aufwerfen, Stefan Ehlen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, kann man überhaupt, The Voice spricht von einer Formkrise, aber kann man überhaupt sagen, dass Sergio Perez, oder könnte man vielleicht jetzt auch anmerken, dass Sergio Perez eigentlich für das, was möglich war, gar nicht so schlecht die Möglichkeiten des Red Bull genutzt hat, Stefan Ehlen?
Ich glaube, das große Problem ist einfach, wer sitzt im anderen Auto? Das ist halt Max Verstappen. Der weiß halt, die gewissen Schwächen von Autos zu kaschieren, weil er halt einfach so deutlich überperformt. Und dann sieht es halt entsprechend krass aus. Ja, vielleicht war der Red Bull letztes Jahr einfach nicht gut und Max Verstappen hat einfach viel mehr draus gemacht, als eigentlich drin war. Und dann kannst du als Teamkollege wahrscheinlich immer nur schlecht aussehen, wenn du jetzt nicht der absolute Spitzenfahrer bist. Und wir reden in der Formel 1 immer davon, dass es halt wirklich Leute gibt, die sind gut. Das ist die Mehrheit. Und dann gibt es ein paar Leute, die sind außergewöhnlich gut. Und das sind sehr wenige. Vielleicht ist es aktuell auch nur Verstappen selbst. Und dann hast du automatisch dieses Leistungsgefälle dann drin. Und es ist auch nur natürlich, dass ein Team sagt, hey, der Verstappen, das ist ein Fahrer, den gibt's nur einmal alle paar Jahrzehnte vielleicht, ne? Dass man auf den das Fahrzeug zuschneidet, dass der das bestmöglich optimal fahren kann, das ist auch nur logisch und nachvollziehbar. Und dass die anderen dann halt gucken müssen, wo sie bleiben, das ist halt so der Nebeneffekt dabei, wenn du halt einen ganz klaren Spitzenfahrer hast. Und insofern, glaube ich, ist es ein hausgemachtes Problem, definitiv bei Red Bull. Und es wäre keines, wenn man eine eher ausgeglichene Fahrerpaarung hätte, so wie bei McLaren. Und jetzt kann man sich natürlich wieder drum streiten, was ist dann besser? Lieber zwei Jungs zu haben, die auf ähnlichem Niveau sind, die vielleicht aber dann nicht ganz so gut sind wie der eine Fahrer bei Red Bull, der an vielen Tagen einfach herausragend überlegen gut ist und der andere im zweiten Cockpit halt nicht. Und ich glaube, im Nachhinein, ja, wird Sergio Perez ein bisschen rehabilitiert. Vielleicht muss man aber auch sagen, in der Zeit, als der Red Bull einfach drückend überlegend war, da hat auch der Perez leichtes Spiel gehabt. Da hat auch der Perez mal ein paar Rennen gewonnen, da konnte er vorne mithalten. Und dann ist das halt auch ein Zeichen dessen nochmal, und das spricht halt dann wieder nicht für Perez, dass der Verstappen halt auch es versteht, ein schwieriges Auto zu bändigen und erfolgreich einzusetzen. Und dann muss man halt auch einfach sagen, ja, die Ergebnisse sind dann halt so, ne? Wenn man dann über eine Saison, über zwei Saison hinweg einfach sieht, der Verstappen fährt das konstant gut ein und der Perez schafft es halt nicht, ja, dann ist da ein Klassenunterschied, definitiv. Und so haben wir es jetzt auch gesehen mit Liam Lawson. Ich finde, man hat ihm zu wenig Zeit gegeben, man hätte schon noch mal ein bisschen gucken müssen, ob da was vorwärts geht. Aber gut, die Entscheidung ist jetzt so getroffen worden und wir werden sehen, wie es bei Yuki Tsunoda läuft. Streng genommen hätte man bei Red Bull den Spieß eigentlich umdrehen sollen und hätte Tsunoda reinsetzen sollen von Saisonanfang an, um dann zu sehen, wie entwickelt er sich. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, der ist ja Honda gefördert und Honda steigt ja jetzt dann aus. Die Partnerschaft endet ja zum Jahr 2025, dann geht Honda zu Aston Martin für 2026. Man hätte dann ein Argument gehabt, um zu sagen, okay, Tsunoda, wir haben es jetzt alles probiert, alles durchgespielt, ja, aber jetzt bist du quasi raus bei uns. Und so hat man irgendwie jetzt genau das Gegenteil erzielt. Ne? Man hat Tsunoda jetzt die Garantie ausgesprochen bis zum Jahresende, ohne zu wissen, was da jetzt passiert. Also die Wege des Herrn Horner und Herrn Marco, sie sind manchmal unergründlich.
Aber dieser Ausstieg von Honda, De Voice, sprechen wir nicht schon seit es Sportradio 360 gibt, seit 2011 davon, dass Honda im nächsten Jahr aussteigt? Okay, jetzt machen Sie bei Aston Martin weiter. War das nicht mal abgemachte Sache vor 3-4 Jahren, dass Sie wirklich komplett aus der Formel 1 aussteigen? Jetzt sind Sie immer noch dabei.
Ja, Sie haben sich umentschieden, ganz klar. Ja, also, ja. Ja, gut so. Wir sehen ja, dass die Formel 1 tatsächlich boomt und wirklich zum Profit Center wird. Inzwischen kann man wirklich Geld verdienen, wie Ferrari ja auch gerade feststellt. Habe ich dir ja auch ein paar Zahlen zugeschickt.
Oh ja, bitte. Nicht Bezug darauf, dann gerne.
Unter anderem das, was ja auch der Stefan hier als Formel 1 Experte schon mehrfach gesagt hat, dass tatsächlich sich für Ferrari die Verpflichtung von Lewis Hamilton so oder so rechnen wird. Eben aber auch in jedem Fall schon monetär, wenn man an die ganzen Sponsoren denkt, die man bekommen hat, die jetzt Zulauf am Ball, die dabei sein wollen. Wenn du auf Social Media siehst, dass es noch nie so viele Abrufe wie bei den ganzen Nachrichten rund um die Kooperation, diese Traumehe zwischen Ferrari und Lewis Hamilton, was auch den Druck natürlich erhöht, dass man sportlich auch entsprechend gut ist, aber der erste Druck ist ja mal raus, nachdem in China der Hamilton zumindest den Sprint gewonnen hat. Aber monetär lohnt sich's in jedem Fall, und zwar auch für die ganzen anderen Teams. Deswegen waren ja so viele Hersteller daran interessiert einzusteigen und deswegen kommt ja am Ende jetzt auch Cadillac, / General Motors, / Andretti als 11. Team an Bord, weil auf Dauer es sich mit dem Kostendeckel und dem Boom der Formel 1 tatsächlich wirklich rechnet. Und klar ist auch, dass insofern wir jetzt sehen müssen, dass wir auch eine spannende Saison kriegen und nicht nur einen Alleindurchmarsch von Max Verstappen. Also dass jetzt Red Bull gerade schwächelt, ist eigentlich gut gewollt. Honda hat jetzt deutlich gesehen, okay, mit Red Bull hat's jahrelang gut funktioniert. Es ist jetzt ein Kostendeckel, auch was die Motorenentwicklung angeht, ab dem neuen Reglement oder mit dem neuen Reglement. Und das heißt, es ist auch für die Motorenhersteller sehr viel mehr berechenbarer, welche Summen du brauchst, um dabei zu sein. Wir erinnern uns allerdings, als die Hybrid-Ära begann, hat Mercedes absolute Unsummen reingesteckt. Okay, sie haben dann Seriensiege und Serienweltmeistertitel geholt, aber das waren mehrere Milliarden, die da bezahlt worden sind. Das Geld brauchst du heute nicht mehr und damit jetzt auch Honda nicht mehr. Und deswegen haben die entschieden, weiterzumachen. Gut für die Formel 1.
Das Geld hätte Mercedes jetzt gerne wieder, um es an anderen Stellen vielleicht einzusetzen. Jetzt haben wir mit Suzuka eine Strecke, die, wir haben es glaube ich letzte Woche, Stefan Ehlen, schon kurz angesprochen, spannend ist, kopiert ist, die natürlich auch eine gewisse Geschichte mitbringt. Da erinnere mich bitte dran, hinten raus, apropos Grand Prix-Geschichten, müssen wir vielleicht auch noch ein Wort dazu verlieren. Ist davon auszugehen, dass der McLaren in der jetzigen Form auf jedem Kurs das zu schlagende Auto sein sollte, aber nicht zu schlagen sein wird, Stefan?
Das muss ich überlegen, das hast du wohl formuliert. Aber ich glaube, ja, der McLaren ist grundsätzlich der Favorit. Wir haben es ja gesehen in Melbourne, das war ein Stadtkurs, den kann man nicht so richtig für voll nehmen im Sinne von, was in Melbourne passiert, lässt sich übersetzen darauf, was auf anderen Strecken passiert. Aber ich glaube, China, Shanghai, das ist eine normale Rennstrecke. Es gibt eine lange Geraden, es gibt schnelle Kurven, langsame Kurven. Da ist also eine gute Mischung drin. Da kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, wenn der McLaren dort auf Pole Position steht, wenn der McLaren dort das Rennen gewinnt, dass das nicht so schlecht aussieht. Und Suzuka wird das Ganze nochmal betonen. Das geht ja ein bisschen in die gleiche Richtung. Viele schnelle Kurven, fahrerisch anspruchsvoll und es gibt auch wieder lange Geraden. Also es spielt wahrscheinlich den Stärken von McLaren in die Karten. Allerdings haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass das nicht bedeuten muss, dass dann immer nur die gleichen gewinnen. Zum Beispiel in Monaco auf dem Startkurs hat Ferrari gewonnen, in Monza auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke schlechthin hat auch Ferrari gewonnen und zwischendurch Red Bull und McLaren. Also die unterschiedlichen Strecken können unterschiedliche Fähigkeiten der Fahrzeuge dann schon nochmal anders betonen. Und nur weil McLaren jetzt am Anfang gut war, muss es nicht bedeuten, dass die durchmarschieren. Glaube ich auch nicht, weil ich glaube, die Abstände sind gering und wir haben ja gesehen im Sprint, dass der Ferrari auch was kann. In China hat ja dann der Lewis Hamilton da sein erstes Ferrari-Rennen gewonnen. Und das zeigt, glaube ich, schon auch, dass es wieder extrem drauf ankommen wird auf die Tagesform. Wer kommt halt mit den jeweiligen Bedingungen am besten zurecht, beziehungsweise wer antizipiert, wie der Reifendruck eingestellt werden muss, wer antizipiert korrekt, wie lange halten die Reifen. Damit ist, glaube ich, nach wie vor sehr viel zu gewinnen. Das ist nicht so spannend wie ein beinharter Zweikampf auf der Rennstrecke, ja. Es ist aber halt eine technokratische Meisterschaft, das darf man halt auch nicht vergessen. Und da kommt es halt auf solche Details auch an. Wobei in Suzuka, um den Bogen nochmal zum Japan-Grand Prix zu kriegen, da ist es dann schon so, glaube ich, dass der Fahrer einfach nochmal mehr selbst in der Hand hat. Weil das sind wirklich Mutkurven. Ich rede hier zum Beispiel von den beiden Degner-Kurven, da bevor es unter die Unterführung reingeht. Die Haarnadel, die 130R, die schnelle Linkskurve, die fast voll geht. Das sind so Punkte, da kannst du halt wirklich noch mit fahrerischem Können und Einsatz ein paar Hundertstel rausholen. Und das kann sich dann am Ende auch auf der Stoppuhr bemerkbar machen. Also dementsprechend, ich freue mich auf das Wochenende, weil Suzuka ist für mich so ein richtig echter Gradmesser, oldschool. Das passt schon.
Und plus die Unwägbarkeiten, meteorologischen Unwägbarkeiten, die wir, lieber Stefan, da in Suzuka ja auch schon sehr oft erlebt haben.
Also du nimmst mir das Wort aus dem Munde, da wollte ich gerade, wollte ich zum 100. Mal aufbringen. Fuji 1976, das verbinde ich mit dem Japan Grand Prix. Niki Lauda sagt, wisst was, bei Regen, so kurz nach meinem furchtbaren Unfall, da könnt's mich alle gern haben, dann wird halt James Hunt Weltmeister. Und das wäre natürlich jetzt die Würze in dem Ganzen und das würde natürlich dann auch, und das fand ich ja schon nett bei den ersten beiden Grand Prix der Voice in diesem Jahr, solche Bedingungen würden natürlich auch Rennstellen wieder die Möglichkeit geben zu punkten, die wir zu Beginn des Jahres überhaupt nicht auf dem Zettel hatten, nämlich wie zum Beispiel Haas, die Sauber die Racing Bulls, die müssen eigentlich erst punkten, fällt mir gerade ein. Die sind im Training immer ganz stark, aber in den Rennen hat es noch nicht so gut funktioniert.
Ja, das ist richtig, aber das wird auch noch kommen, denn die sind wirklich gut besetzt und ich bin jetzt mal gespannt tatsächlich, wie diesen psychologischen Rückschlag jetzt tatsächlich Liam Lawson verkraften wird. Das ist eine Rennstrecke, die er sehr gut kennt, ist ja in der Formel Nippon schon gefahren, also der japanischen, wenn man so will, Formel 2. Der kennt Suzuka wirklich gut und insofern wird es da mal sehen, wie er da mit dem sehr schnellen und sehr talentierten und aufmüffigen Isaac Hadjar zurechtkommt, als neuen Teamkollegen ja jetzt dort. Der hat ja bisher auch ordentlich Speed gezeigt. Und der kleine Fehler, den ihm da in der Aufwärmrunde in Australien passiert ist, wird, glaube ich, eh nicht nochmal passieren, dem jungen Franzosen. Aber in der Tat, es ist gut ist, wenn das Wetter in der Tat auch dazu führt, dass der Verlauf eines Formel-1-Wochenendes unvorhersehbarer wird. Die Teams sind, das Stefan sagt es völlig richtig, so nah beieinander, dass wir zwar tatsächlich McLaren als Favorit fast bei allen Rennstrecken zunächst mal sehen müssen, aber nicht als überragender Favorit. Das Auto ist halt ein fantastisches Allround-Auto, das vor allem auch beide großen, wichtigen, in der Formel 1 entscheidenden Disziplinen kann, nämlich Qualifying, den Reifen schnell auf Temperatur bringen und dann die Reifen schonend im Rennen behandeln. Das ist im Grunde die Quadratur des Kreises. McLaren hat es mit dem neuen Auto geschafft, wahrscheinlich auch, weil sie sich in den letzten Jahren entsprechend personell verstärkt haben. Und ich glaube nach wie vor, dass einige der Abgänge von Red Bull wirklich mehr geschwächt haben, als vor allem Christian Horner in seiner Selbstherrlichkeit es einräumen möchte. Da gab es in der Technikabteilung bei Red Bull einen enormen Abfluss an Kompetenz und Wissen. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man momentan das zweite Auto nicht so hinkriegt, dass es irgendeiner fahren kann.
Ja. So, und jetzt der kurze Vorausblick. Jetzt kommen lange Sommerabende, aber im Herbst dann, lieber Stefan Edeln, wenn die Herbstabende, die Herbstnächte...
Jetzt redet er über Herbst, ich glaube es ja nicht.
Ja, ich muss über Herbst reden, weil ich hab eine Ankündigung von Stefan Edeln bekommen, aber ich glaube, es ist erst im Herbst soweit. Teil 3, oder habe ich das falsch verstanden?
Es ist Nummer 3, aber es ist nicht Teil 3. Ja, ich darf tatsächlich berichten, dass ich wieder ein neues Buch schreibe.
Und ich frage mich, wann er das immer macht.
Ja, tatsächlich. Also der Großteil ist tatsächlich schon geschrieben. Das habe ich in der Winterpause gemacht in die letzten Wochen bis rein in den März noch. Und das Buch wird den Titel tragen Formel 1. Alles, was man wissen muss, erscheint im Meyer und Meyer Verlag aus Aachen. Und es geht da drin um alles, was die Formel 1 so ausmacht. Ne? Also es wird erklärt, was ist die Formel 1? Wo kommt sie eigentlich her? Warum tickt die Formel 1 so, wie sie tickt? Und wer lässt die Formel 1 ticken? Wie wird man eigentlich Formel 1-Fahrer? Was braucht man denn für einen speziellen Führerschein? Was sind das für Rennstrecken? Was gibt's da für Voraussetzungen? Wie ist so ein Team aufgebaut? Wie läuft ein Rennwochenende ab? Wer wird eigentlich Weltmeister und warum? Und wie war das früher so? Und dann gibt's natürlich auch, ganz klar, dafür kennt ihr mich ja, einen kleinen historischen Abriss, was so an Höhen und Tiefen in über 75 Jahren Formel 1 Geschichte passiert ist. Genau, und es versteht sich im Prinzip so auch als als ideale Einsteigemaßnahme sozusagen, wenn man die Formel 1 neu für sich entdeckt, oder auch als Nachschlagewerk. Es ist hinten drin auch ein großes ABC noch, wo Fachbegriffe erklärt werden, wo man dann hoffentlich also auch mal nachschlagen kann und gucken kann, Mensch, die haben da gerade was gesagt vom Undercut oder vom Stint oder von sonstigen Fachbegriffen, und da werden die auch nochmal ausführlich erklärt. Oder der Stefan hat gerade gesprochen vom Reifenhaushalt, von Graining, von Blistering. Was ist das alles? Was steckt da dahinter? Was macht die Formel 1 aus in all ihren Facetten? Das wird in diesem Buch drinstehen.
Großartig. Blistering übrigens auch ein Thema bei allen Marathonläufern, hat aber eine andere Bedeutung. Danke. Wir freuen uns auf dieses Buch, Stefan Eden. Wir freuen uns auf das Wochenende in Suzuka, hoffen ganz insgeheim auf ein kleines bisschen Regen, vielleicht auch ein großes bisschen Regen, und werden dann in der kommenden Woche selbstredend drüber plaudern. Jetzt gibt's eine kleine Pause in der Big Show 705 und dann geht's weiter mit der deutschen Eishockey-Liga. Fascha hier.
Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und Sie hören Sportradio 360.
Die Big Show 705 geht weiter mit einer massiven Eishockeyrunde. Ist das schön? Zum einen Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Christian.
Hallo, schönen guten Tag.
Dann Ruben Stark nach langer, langer Zeit. Ich habe ihn gesehen, und dazu kommen wir gleich, bei meinem schlechten Gewissensspiel. Beim zweiten Spiel der ERC Red Bulls München gegen die Mannheim Adler im SAP-Garden. Ruben Stark von der Abendzeitung. Servus, Ruben.
Servus, grüße dich.
Und der große Jan Lüdecke hat auch Zeit für uns. Nicht nur Rugby, nicht nur Magenta Sport, sondern natürlich auch Eishockey. Servus, Jan.
Servus, hi.
Warum schlechtes Gewissen, Jan? Das ganze Jahr habe ich mich rar gemacht und dann schreibe ich eine Akkreditierungsanfrage und netterweise wird mir die genehmigt. Ich bin also bei diesem zweiten Spiel. Die Münchner gewinnen. Die Hütte ist voll. Es war ein wunderbares, es war, glaube ich, das letzte wunderbare Ereignis in diesem Jahr im SAP-Garden. Die Münchner sind ausgeschieden, Jan. War das grundsätzlich so zu erwarten oder hätten die Münchner selbst gedacht, dass der Don Jackson-Effekt sie vielleicht bis zum Titel trägt?
Also ich habe da schon eine Zeit lang dran geglaubt, zumindest, dass der Don Jackson-Effekt sie noch ein bisschen weiter trägt als nur ins Viertelfinale. Ging ja damals überragend los mit dieser Serie von 7 Siegen, als Don Jackson wieder übernommen hat. Aber dann ist München wieder so in dieses Auf und Ab dieser kompletten Saison verfallen. Hier mal ein paar unerwartete Niederlagen, dann wieder gute Spiele, dann wieder schlechte Spiele. Und genauso war im Endeffekt ja jetzt auch diese Serie gegen Mannheim. Sie hatten diese zwei echt guten Spiele drin, 2-1 Führung übernommen, aber ja, dann haben sie wieder das hässliche München-Gesicht dieser Saison gezeigt, sind in meinen Augen vor allem mit der Härte nicht mehr klargekommen. Also ich glaube, das war ja dieses dritte Spiel, was München gewonnen hat, wo eigentlich nur noch geprügelt worden ist. Das war ja nicht mehr mit anzuschauen, aber das scheint für mich so ein bisschen der Wendepunkt gewesen zu sein in der Serie, weil danach Mannheim alles gewonnen hat.
Ja, Christian, du hattest mir das ja vor diesem zweiten Spiel angekündigt, als wir uns gesehen haben auf der Tribüne, dass du wirklich martialisch, also du hast, glaube ich, nicht martialisch gesagt, aber ich sage, richtig, richtig ein hartes Match erwartest. Das war bei diesem Spiel 2, fand ich, noch einigermaßen im Rahmen, aber siehst du das ähnlich wie Jan?
Ja, definitiv. Also die Physis von, ich glaube, damit konnte man rechnen, dass die Adler, die Mannheimer versuchen, da auch über Physis ins Spiel zu kommen, und die hat München definitiv gespürt. Und ich würde sagen, was sie am meisten gespürt haben, war dann auch Arno Tiefensee, also der Mannheimer Torhüter, dann im Rest der Serie wirklich ganz, ganz stark, haben dann irgendwie die Münchner kaum noch einen Weg gefunden, da irgendwie offensiv sozusagen Durchschlagskraft zu zu kreieren, ist ja auch bezeichnend. In den letzten zwei Heimspielen der Münchner dann, also das Aus kam dann auch in einem Heimspiel, haben sie nur ein einziges Tor geschossen und das irgendwie ganz kurz vor Schluss von Spiel 6. Also am Ende war es dann auch die Mannheimer Defensive, Tiefensee plus die Münchner sehr unzureichende Chancenverwertung. Denn Chancen waren schon da in all den Spielen, aber die haben es halt einfach nicht genutzt. Und ja, dann scheidest du dann halt in den Playoffs auch mal relativ zügig aus.
Ruben, wenn man jetzt einen Haken dran macht an diese erste Saison im SAP-Garden. Ich war beim allerersten Spiel gegen die Buffalo Sabres, habe mir gedacht, wird schwierig werden mit der Stimmung, war beim letzten Spiel, also beim vorletzten Spiel der Saison, Hütte voll, sehr, sehr gute Stimmung. Kann man in München, weiß ich nicht, kann man zufrieden sein? Muss man ein bisschen grantig sein? Welches Resümee sollten die Münchner ziehen nach dieser Saison, Ruben?
Ja, mit der Resonanz kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ich glaube, also der Zuspruch, der Zuschauerzuspruch im Garden hat die Erwartungen deutlich übertroffen.
Okay.
Ich glaube auch unsere. So vom Schnitt, Publikumsschnitt über die Saison hinweg war das sicherlich über den Erwartungen und sportlich. Ja, da gibt's auch nicht viel rumzudeuteln. Das ist die zweite Saison, wo sie jetzt unter den Erwartungen geblieben sind. Die zweite Saison, wo insgesamt der Eindruck enttäuschend ist, der stehen bleibt. Auch wenn natürlich gerade dieses Jahr natürlich auch verdammt viel passiert ist. Von den Trainerwechseln angefangen bis hin zu den persönlichen Schicksalsschlägen, die es da in und um die Mannschaft herum gegeben hat an der einen oder anderen Stelle. Verletzungen haben sie alle quer durch die Liga. Das hält jetzt nicht so richtig her als Erklärung, aber es war schon viel drin und wie vorher eben auch schon angeklungen, sie haben immer wieder, sind sie immer wieder in das alte Muster verfallen, haben immer wieder zu einfache Fehler gemacht, in den falschen Momenten die falschen Entscheidungen getroffen und das summiert sich halt.
Jan, ein Wort noch vielleicht zu dieser Atmosphäre. Ist das Heimspielatmosphäre so grindig, die alte Olympiahalle war, die kleine Eishalle, aber da fand ich schon, dass diese Nordkurve einen unheimlichen Terz gemacht hat. Ist es im Laufe der Saison wirklich ein Heimstadion, eine Heimhalle für die Münchner geworden?
Nee, würde ich nicht sagen, tatsächlich. Also, okay. Ich habe sehr schnell auch nach den ersten Spielen ein Stimmungsproblem prophezeit und das ist für mich auch gekommen. Weil natürlich für alle Gästemannschaften dieses Spiel in dieser neuen Halle auch was ganz Besonderes war. Es kam bei fast jedem Spiel irgendwie ein Sonderzug mit und es war eine riesige Schar an Gästefans da im Normalfall. Und die haben lautstärkemäßig da teilweise ganz schön übernommen. Und ich glaube tatsächlich, dass der harte Kern an Münchner Eishockey-Fans, der da wirklich Radau macht in der Kurve, noch zu klein ist und das im Endeffekt zu viel Eventpublikum da war. Und ich muss auch sagen, gerade wenn ich es mit Basketball vergleiche, war ich ein bisschen enttäuscht von der ganzen Show drumherum, die Red Bull da aufgefahren hat. Mein Eindruck war so ein bisschen, dass die sich zu sehr auf die Halle an sich verlassen haben. Also ich finde das Erlebnis bei Basketballheimspielen vom FC Bayern deutlich, deutlich besser. Die ganze Show drumherum, ich fand auch dieses Intro vor den Spielen, das war so groß angekündigt worden und da werdet ihr Gänsehaut haben. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das ist jetzt schon vorbei.
Kommt's noch?
Also so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen gedacht, das wäre jetzt das Intro fürs Intro. Aber also so richtig mitgerissen hat es mich nicht. Also ich glaube, stimmungsmäßig muss da schon noch ein bisschen was passieren.
Einwände, also, Christian?
Bin ich da, darf ich da ein?
Ja, oben, bitte.
Also stimmungsmäßig sind wir sicherlich einer Meinung, was den Garden und Eishockey angeht. Ich bin ja auch häufig beim Basketball. Deswegen erlebe ich ja auch beides. Und ich finde, weiß ich nicht, Eventpublikum ist auch beim Basketball sehr, sehr viel. Es ist nur ein anderes Publikum. Also ich glaube, die Schnittmengen zwischen Basketball und Eishockey sind nicht sonderlich groß. Der harte Kern an Fans beim FC Bayern Basketball ist noch deutlich kleiner als beim Eishockey. Das ist mein Eindruck. Das lebte teilweise, wie zuletzt dagegen Partizan Belgrad, natürlich von 4000 verrückten serbischen Fans, die da unglaublich die Halle anzünden, stimmungsmäßig. Und ich finde auch, dass sich die Dinge so ein bisschen schon gebessert haben im Laufe der Saison. Also das letzte Spiel in der Hauptrunde gegen Mannheim beispielsweise, dieses 2-0, da waren auch ziemlich viele Mannheimer Fans mit. Das war schon auch so eine Art Fan-Battle so ein bisschen. Das hat sich ganz gut die Waage gehalten. Aber klar hat Jan natürlich recht, dass das ausbaufähig ist. Und es knarzt da ja auch so ein bisschen zwischen der Organisation und den Fans an der einen oder anderen Stelle. Aber wie gesagt, so ganz teile ich das jetzt nicht, dass es beim Basketball so viel besser ist. Und die haben außerdem die Klatschpappen, mit denen viel passiert. Die gibt's beim Eishockey nicht und so weiter. Also
mir geht es nicht um die Fans, ne? Also mir geht es um die Show drumherum. Ich finde, dass die Basketballer das irgendwie besser auffangen. Also sie fangen damit viel auf. Also du sagst es, ne? Auch da ist der Kern jetzt nicht so groß. Wir werden in Deutschland niemals diese verrückten Fans haben, wie sie Partisan oder sonst wer mitbringt. Aber ich finde, von der Show drumherum fangen die Bayern das irgendwie besser auf als die Eishockey-Jungs.
Ich hatte diesen Eindruck jetzt, wir kommen gleich zu anderen Teams auch, aber ich hatte diesen Eindruck eben bei diesem Eröffnungsspiel gegen die Buffalo Sabres, da hatte Red Bull eingeladen Armand Duplantis, einen der größten Sportler, lebenden Sportler weltweit. Und die Präsentation aber, der ist reingekommen, hat den Puck gedroppt und ist wieder rausgegangen. Das war mir alles zu wenig, war ein bisschen lieblos, hat ein bisschen nicht so gut geplant, wie man das von Red Bull vielleicht sonst kennt, gewirkt. Und ich finde auch, dieses Intro, ja, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Aber eins weiter. Christian, du hast mir ja gesagt, naja, Ingolstadt und Berlin sind schon die beiden Mannschaften, die sich die Meisterschaft untereinander ausmachen werden. Und dann schaue ich mal kurz rein in die Serie. Hoppla, Ingolstadt gegen Nürnberg 2-2. Was ist da los? Ingolstadt hat die Serie 4-2 gewonnen, hat jetzt gegen Köln 7-0 gewonnen zum Auftakt. Ist Ingolstadt das Team to beat? Ist Berlin auf Augenhöhe?
Also ja, definitiv. Also ich finde die zwei, ich meine, es gibt die Hauptrunde ja her. Ich glaube, niemand von uns dreien hier wäre überrascht, wenn das Finale Ingolstadt gegen Berlin heißt. Ich meine, das waren die zwei dominanten Mannschaften die ganze Hauptrunde schon über. Meiner Meinung nach auch die zwei komplettesten Mannschaften. Und für Ingolstadt vielleicht, weil die haben sich wirklich schwer getan gegen Nürnberg, also wirklich alle Hüte gezogen vor Nürnberg, wie die da mitgefightet haben. Auch Spiel 5 war noch ganz knapp. Wenn die das gewinnen, dann steht es 3-2 in der Serie für Nürnberg. Also war wirklich herausragend, welch harten sportlichen Kampf da Nürnberg den Ingolstädtern geliefert hat. Aber vielleicht ist das jetzt ja am Ende, so wie es die Ingolstädter jetzt sich da durchgearbeitet haben, auch gar nicht verkehrt, weil du dann eben nicht so als Hauptrundenerster, du kommst rein, spazierst dann vielleicht ins Halbfinale und dann hast du so das Gefühl, ach ja, das läuft ja eh alles von allein. Sondern die hatten jetzt schon wirklich einen ersten großen Widerstand zu überwinden. Und das haben sie dann am Ende, muss man halt auch sagen, obwohl sie sich so schwer getan haben, steht am Ende halt trotzdem 4-2 in der Serie da. Und gerade das letzte Spiel war dann eine Demonstration, wo sie schon nach 20 Minuten 4-0 stand, genauso wie gestern gegen Köln. Also ja, die Ingolstädter Ausgeglichenheit in der Offensive ist schon beeindruckend. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Die haben jetzt im Spiel gegen Köln, die hatten 9 Stürmer, also 3 komplette Reihen, die zwischen 14,5 und 19 Minuten Eiszeit haben. Also das ist wahnsinnig gut austariert. Das sind alle Reihen gefährlich und wenn die ins Rollen kommen mit ihrer Geschwindigkeit, mit ihrem Tempo und dazu dann auch noch hinten die Null halten, ja gut, dann ist es gegen die wahnsinnig schwierig. Aber letzter Satz dazu, man muss jetzt das erste Spiel auch nicht überbewerten. Also das 7-0 ist auch nur ein Sieg. Da haben die Kölner jetzt mal gesehen. Also es sind auch viele Pucks, glaube ich, gestern für die Ingolstädter gefallen. Aber klar, ist jetzt kein Zufall, wenn du die Hauptrunde gewinnst, da sehr viele Clubrekorde ausstellst, dass du jetzt halt dann auch jetzt so langsam Schwung aufnimmst Richtung Finale, was logischerweise das große Ziel von Ingolstadt ist, gar keine Frage.
Aber hörst du, Jens, nicht nur Spieler können Playoff-Floskeln. Das 7-0
ist auch nur eins. Ich kann das auch, ja. Absolut.
Ja, aber ich wollte gerade jetzt mit dem besser einmal 7-0 als 7 mal, besser einmal 0-7 als 7 mal 0-1, mit dem wollte ich jetzt um die Ecke kommen, Ruben. So schaut es aus. Ich kann auch Floskeln. So ist es nicht.
Ja.
Ja, ist denn, wo kann denn Köln Jan, wo kann Köln Ingolstadt gefährlich werden? Wenn Christian jetzt sagt, die haben so eine ausgeglichene Stürmerphalanx, was ist die Qualität von Köln, Jan?
Ja, also Köln hat Stürmer, die wahnsinnig heiß laufen können. Das hat man gesehen in der Viertelfinalserie gegen Bremerhaven. Da hat Alex Grenier 6 Tore gemacht in 6 Spielen, hat auch im letzten Spiel, wo sie es zugemacht haben, die letzten 2 Tore gemacht, nachdem es 1-1 stand. Also das ist ein Mann, der dir wirklich Spiele gewinnen kann. Da gibt's noch ein paar andere. Und dann hast du noch Spieler, wo man jetzt drauf wartet, dass der Knoten mal platzt. Justin Schütz, der hat in der Hauptrunde 26 Tore gemacht, der hat jetzt noch gar kein Tor gemacht in den Playoffs. Maxi Kamara, der eigentlich auch Punkte garantiert, der ist noch komplett punktlos nach 7 Spielen in diesen Playoffs. Also das heißt, da ist noch Luft nach oben bei einigen Spielern, weil die Kölner, die haben eine wahnsinnige Offensivpower, wenn man auch sagen muss, dass sie auf dem Papier schon die schwächere Mannschaft haben im Vergleich zu Ingolstadt. Aber für mich ist das Entscheidende eigentlich, du darfst Ingolstadt nicht so spielen lassen. Also was da gestern passiert ist oder eben nicht passiert ist aus Kölner Sicht, das war schon Wahnsinn, wie weit die wegstanden. Die haben zugeschaut und das passiert, wenn du Ingolstadt einfach spielen lässt. Dann wirst du von denen abgeschossen. Dementsprechend müssen die jetzt erstmal ihre Defensive irgendwie in den Griff kriegen. Dann wird es wahrscheinlich vorne auch irgendwie laufen. Ich glaube aber, dass wir ein anderes Spiel sehen, weil jetzt geht's nach Köln, 18.600 Zuschauer ausverkauft, da bin ich mir ziemlich sicher und da wird sich Köln nicht so vorführen lassen wie gestern.
Speaking of Heimvorteil, sondern habe ich aber noch eine Geschichte zu den Eisbären, Ruben. Wir hatten vorhin im Handballteil mit Uwe Semrau und mit Götzi drüber gesprochen. Naja, die Füchse Berlin führen die Tabelle an in der Handball-Bundesliga, sind im Viertelfinale der Champions League und da ging es eben darum, Sportstadt Berlin. Ja, die Füchse preschen vor und dann wurde Fußball überhaupt nicht erwähnt, sondern nur Eishockey und Basketball. Bei Alba läuft es in diesem Jahr auch nicht so besonders gut, aber die Berliner und die Eisbären, haben wir hier im Süden, hast du als Eishockey-Experte, hast du ein Gefühl dafür, wie wichtig die Eisbären, wie wichtig jetzt ein Titel auch wieder für die Eisbären, für die Sportstadt Berlin wäre?
Uiuiui, das ist herausfordernd.
Das ist herausfordernd, ja. Ich meine, oder sind die schon so verwöhnt, dass sie sagen, komm, in diesem Jahr nehmen wir die Füchse, ist viel besser, die sind noch nicht Meister geworden.
Also ich kann überhaupt nicht beurteilen, was eben in München besser geht, wo die Schnittmengen da zwischen den einzelnen Fanlagern oder Zuschauern liegen oder ob es die gibt und wie das insgesamt in Berlin so funktioniert, da mag ich mir kein Urteil anmaßen. Der Eindruck ist aber schon über die Jahre, dass die Eisbären schon sehr verwurzelt sind in der Stadt und vom Gefühl her auch stärker noch in Ostberlin aufgrund der Historie, die da natürlich dahinter steckt. Das kann man auch verstehen. Und dieses Jahr, die Bedeutung kann man, glaube ich, gar nicht so groß genug bemessen. Und die hat natürlich auch damit zu tun, was da in der Mannschaft passiert ist in dieser Saison, diese Tragödie um Tobi Eder. Also die hat natürlich alle mitgenommen, alle tief berührt und so tragisch solche Dinge sind, es wäre nicht das erste Mal, dass durch so etwas irgendwie so eine vereinende Kraft im Team entsteht, die dich dann halt zu Erfolgen trägt, die andernfalls gar nicht möglich gewesen wären.
Jan, hast du einen Grip für Berlin?
Wie wichtig das wäre für diese Sportstadt?
Ja, ich meine, weil die sind ja doch sehr verwöhnt mit den Eisbären. Also das ist irgendwann, weiß nicht, ob so ein Gewöhnungseffekt einsetzt, aber oder ist die Begeisterung dort einfach auf einem hohen Level, unabhängig von den Ergebnissen am Ende des Tages?
Ja, ich glaube nicht, dass es unabhängig von den Ergebnissen ist, aber selbst wenn die jetzt am Ende, sage ich mal, nur Vizemeister würden, dann würde das der Euphorie für Eishockey in Berlin sicherlich keinen Abbruch tun. Was ich allerdings nicht glaube, ich glaube, dass Berlin der große Favorit ist, also diese Mannschaft.
Trotzdem. Okay.
Ja, für mich die mit Abstand beste, auch wenn Ingolstadt eine bessere Hauptrunde gespielt hat. Ich sage nicht, dass Ingolstadt chancenlos wäre in einer Finalserie, ne? Also davon sind wir ja auch noch ein Stückchen entfernt. Aber für mich sind die Eisbären der klare Favorit auf den Titel. Und wie gesagt, ich glaube, eine Finalteilnahme an sich wäre schon top. Wenn es nicht der Titel wird, dann werden die keine Zuschauer verlieren. Das glaube ich nicht. Und was Ruben gesagt hat, ich glaube, dass diese Mannschaft auch dieses ganz dringende Bedürfnis hat, eben für Tobi Eder dieses Jahr den Titel zu holen.
Gibt's Einwände, was die Favoritenlage angeht, Christian? Oder bist du da d'accord mit Jan?
Ja, nee, in keinster Weise. Gehe ich voll mit. Bei, also die so besonderen emotionalen Umstände haben Ruben und Jan jetzt ja schon ausführlich beleuchtet. Und dazu kommt, dass die Eisbären halt auch als Meister der letzten zwei Jahren auch mit dem Kern im Team, der ja immer noch da ist, also die wissen auch, wie man solche Meisterschaften gewinnt. Das, was zum Beispiel Ingolstadt ja noch fehlt, das ist logisch ein Riesenvorteil. Und ja, wenn man sieht, wie abgezockt die sind, also ja, sind sie für mich auch der große Favorit. Auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, da hat sich jetzt im Tor zuletzt Jonas Stettmer, der junge Deutsche, so ein bisschen etabliert, hat es super gemacht, spielt super. Jetzt spielt Hildebrand, der Meistergoalie vom letzten Jahr, kommt im ersten Spiel gegen die Adler wieder rein. Funktioniert halt auch sofort, weil die Mannschaft vor ihm eben auch funktioniert. Also ja, also das Paket, das die Eisbären mitbringen, ist mit Abstand das kompletteste und dementsprechend würde ich auch sagen, ein Satz noch zu dem, was die Eisbären ja schon seit Jahren liefern. Ich glaube, da hat man ja schon vor zwei Jahren ein gutes Beispiel bekommen. Da haben sie ja völlig überraschend die Playoffs verpasst, wo ja niemand damit rechnen konnte. Hä? Plötzlich die Eisbären gar nicht in den Playoffs. Und A ist die Vereinsführung ruhig geblieben und hat am Trainer festgehalten, an Ambert. Und ja, der Erfolg hat sich sofort wieder eingestellt. Und auch im Drumherum war jetzt nicht da mit den Fans, dass da jetzt plötzlich alle durchgedreht wären oder negativ sozusagen abgesprungen wären. Also das scheint schon sehr, sehr gefestigt, was die Eisbären in Berlin als Sportclub, als Profisportclub darstellen.
Endlich mal ein Big City Club, der auch funktioniert. Kleiner Seiten hier. Ganz, ganz klein. Danke Jan, danke Christian, danke Ruben. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 705.
Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holzdöppel. Ich bin deutscher Stabhochspringer und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
Die Big Show 705 geht weiter mit einem Anruf in Boston. Schönen guten Abend, schönen Nachmittag, Heiko Uldörp.
Hallo.
Heiko, ich habe mir gedacht, Eiskunstlauf-WM in Boston, da wird's, und du sagst, Katharina Witt ist dort, deine Mutter war mit dir, da dachte ich mir, kann doch kein Problem sein, wahrscheinlich interessiert das keinen Menschen, und dann sehe ich das bei, ich glaube, ARD One war es, ich habe es bei Eurosport gesehen, es war ja kein Platz in der Halle zu kriegen. Boston liebt den Eiskunstlauf.
Nö, es sind mehr die Amerikaner, ich glaube, das ist ziemlich egal, wo du das hier machst, ich würde sogar sagen in Nordamerika, weil vergangenes Jahr war es ja in Montreal, da war es auch voll, also Eiskunstlauf ist, wenn man das mal vergleicht für die Amerikaner bei den Winterspielen, was Turnen, Frauenturnen für die Sommerspiele ist. Also das Hauptevent. Und also das war jetzt nicht überraschend. Das war vor 9 Jahren, als die WM war auch schon. Das war 2009 war es, glaube ich, in L.A. Also das kannst du überall hier machen. Eiskunstlauf ist echt angesehen. Und auch unabhängig davon, ich meine, von den 4 Titeln gingen 3 an die Amerikaner. Die haben mit Ilja Malinin bei den Männern den Superstar im Moment. Dann haben sie Lisa Liu jetzt bei den Frauen, auch eine 19-Jährige, die Weltmeisterin wurde. Die Eistänzer wurden auch Weltmeister. Aber die haben schon immer, ich meine, wir können zurückgehen in der Geschichte, waren schon immer große prägende Namen, die auch über das Eiskunstlaufen, würde ich mal sagen, hinaus bekannt waren. Und deshalb bin ich verwundert, dass du verwundert bist.
Ja, ich habe es nach längerer Zeit mal wieder mir angeschaut. Und ich finde mittlerweile auch diese Einblendungen, die man hat im TV, wo du genau siehst, was ist gerade passiert, welche technische Einlage ist gerade gekommen und wie viele Punkte sind das, finde ich extrem hilfreich. Wie ist das Erlebnis in der Halle? Weißt du auch zu jedem Zeitpunkt, das läuft jetzt ganz gut, oder wenn du wirklich dort bist als Journalist, schaust du dir an, was die Jungs und Mädchen da draußen treiben?
Gemischt, ne? Also sind natürlich lange Tage, zum Beispiel vergangenen Mittwoch ging es los, mittags um 12 mit der Kurzkür der Frauen, und das dauerte 4,5 Stunden. Und dann kam abends die Kurzkür der Paare, die dauerte auch 3 Stunden. Also da gucke ich mir natürlich nicht die Nummer 37 aus Aserbaidschan an oder auch Österreich zum Beispiel oder so. Ne? Aber klar, bei den Männern zum Beispiel, ich war am Sonnabend um Lukas Britschki von den der Schweizer Europameister, der war der zweite in der vorletzten Gruppe. Als ich das Interview mit ihm geführt hatte nach seiner Kür, war ich fertig und dann kamen die letzten sechs noch und das waren halt ja die Top sechs nach der Kurzkür und da habe ich das wirklich genossen. Da bin ich runter. Ich war für den SRF, das Schweizer Fernsehen, akkreditiert. Das heißt, die sind Rechteinhaber. Dadurch konnte ich mich direkt an die Bande stellen und war unwahrscheinlich nah dran, zu meiner Überraschung auch. Das war wirklich Wahnsinn. Konnte direkt zu der Couch auch gehen, wo die sich dann da immer hinsetzen, wenn sie auf die Punkte warten und so. Und da habe ich wirklich dann, da fiel alles ab und alles war erledigt, was ich zu erledigen hatte. Und das habe ich wirklich dann genossen, habe auch immer wieder von unten, hast du halt einen tollen Blick so in die Arena rein, hoch die Ränge. Hab's echt genossen, wusste ja, zum Schluss kam Ilja Malinin und der macht dann auch noch seinen Rückwärtssalto, da macht er seine 6-4-Fachsprünge und wird Weltmeister. Obwohl, das habe ich echt genossen, bewusst auch genossen. Und ich muss auch sagen, Jens, was echt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob mir damals das auch schon so aufgefallen war, 2016 bei der WM hier, ist halt eine komplett andere Crowd als beim Eishockey oder beim Basketball. Sehr international, auch so von den Medien. Also wenn ich überlege, was da für Japaner oder für viele Asiaten waren, unglaublich. Und wenn ich dann sehe, also wir haben ja es ähnlich wie beim Bob jetzt auch wieder in Lake Placid, wenn ich dann sehe, dass wir mit Minerva Hase und Nikita Volodin ein Paar haben, das Europameister wurde jetzt, das vergangenes Jahr in Montreal schon WM-Bronze gewonnen hatte, jetzt Silber, ganz knapp Gold verloren, trotzdem hieß es Silber gewonnen, nicht Gold verloren, aber gab auch schon Stimmen, die gesagt haben, also ja, die hätten auch gewinnen können, aber ist okay, hast du noch eine Steigerungsmöglichkeit für nächstes Jahr bei Olympia. Und da waren keine deutschen Medien vor Ort. Es war keiner im vorolympischen Winter. Und jetzt können wir wieder, was wir neulich mit Jürgen schon besprochen haben, vielleicht ist das einfach so in der Fußballnation Deutschland, dass das dann nicht interessiert, dass das zu teuer ist, dass das ja ohnehin mitten in der deutschen Nacht stattfindet. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, sowas nehmen die Athleten natürlich auch wahr. Ne? Wenn dann nur die Pressesprecherin steht und irgendwelche Interviews führt, erst per WhatsApp, einfach nur als Sprachnachricht und dann mit Video und sagt, okay, das schicke ich jetzt an die DPA, das schicke ich an den SED, das schicke ich an die ARD und so. Ich glaube, das kriegen die auch mit. Und das nehmen die auch wahr so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie da frustriert sind oder nicht. Aber ich find's schon ein bisschen schade, halt im Vergleich zu anderen Nationen. Und wie gesagt, rede ich jetzt nicht hier über die Amerikaner, Kanadier, das ist klar, aber die Menge an Asiaten, hab da Italiener gesehen, sehr viele Franzosen auch, also das war schon echt auffallend und einerseits positiv auffallend, andererseits aus deutscher Sicht fand ich es erschreckend auffallend. Aber das ist vielleicht so 2025, außer Fußball, wo wir mit Kolonien an Journalisten anrücken, kann halt alles zur Not auch von zu Hause gemacht werden, wenn es dann in der deutschen Nacht stattfindet.
Dazu die erste Anmerkung ist ja die, weil du sagst, es ist Potenzial nach oben für das deutsche Team. Das habe ich beim Eiskunstlauf natürlich schon auch irgendwie so im Hinterkopf. Das ist ja nie so oder ganz selten so, dass irgendjemand, sei es ein Einzelläufer, sei es ein Paar, sei es ein Eistänzerpaar, im ersten Jahr kommt und alle wegbläst im Grunde genommen, wo du sagen kannst...
Geht ja auch gar nicht.
Ja, du musst ja alles erarbeiten, oder? Auch bei den Kampfrichtern.
Absolut. Das natürlich auch. Und ich meine, ja, wie soll's gehen? Also die war ja damals auch, wir erinnern uns vielleicht an Robin Scholkowi und Aljona Savchenko. Als Mecklenburger muss ich wieder betonen, dass Robin Scholkowi in Greifswald geboren wurde, in Vorpommern. Die sind ja 5-mal Weltmeister geworden. Und dann nachher ist Aljona Savchenko ja mit Bruno Massot 2016 mit dem Franzosen hier die erste WM auch gleich Bronze gewonnen. Und dann sind sie ja in 2018 in Pyeongchang erst Olympiasieger geworden und danach noch in Mailand Weltmeister und haben dann ihre Karriere beendet. Klar, das musst du dir erarbeiten. Und ähnliches Potenzial sehe ich jetzt auch bei den beiden, bei Minerva Hase und Nikita Volodin, beide 25. Also die können nicht nur nächstes Jahr mit 26 in Mailand starten, sondern auch 2030 in Frankreich. Und man muss aber auch hinzusagen, Jens, das ist natürlich auch, einerseits ist es schön, dass es die gibt, andererseits überstrahlt das natürlich auch, dass ansonsten halt nichts mehr ist im deutschen Eiskunstlaufen. Ne? Also das war seit 2003 die erste WM, wo keine deutsche Frau mehr am Start war. Der deutsche Mann ist 28. geworden, hat somit die Kür verpasst. Das deutsche Eistanzpaar wurden, die glaube ich wurden 16. oder 17., haben zumindest einen Olympiastartplatz geholt. Und dann hatten wir noch bei den Paarläufern noch ein zweites Paar, die waren enttäuschend so ein bisschen, aber haben auch Olympiastartplatz geholt. Also Stand jetzt haben wir weder bei den Frauen noch bei den Männern, also in den Einzeldisziplinen im nächsten Jahr in Mailand, welche auf dem olympischen Eis. Ich hatte mit dem Präsidenten von der Deutschen Eishockey-Union gesprochen. Und der sagte, es gibt da noch jeweils eine letzte Chance in Peking im September sich zu qualifizieren. Aber er sagte auch ganz klar, das ist, Zitat, eher eine theoretische Chance. Also ich glaube, wir werden da keine Einzelläufer nächstes Jahr sehen. Und also das muss man halt auch immer so sehen. Ne? Dieses schön WM-Silber ist super, EM-Gold für die beiden auch. Und die können halt auch nächstes Jahr wirklich die sind um 0,71 Punkte, das ist nichts im Eiskunstlaufen, sind die an Gold vorbeigeschrammt. In ihrer zweiten Saison wohlgemerkt, haben gegen die Japaner verloren, die 2023 schon Weltmeister waren. Also die haben die beste Kür gelaufen hier, haben beim Saisonhöhepunkt ihre Saisonbestleistung erzielt, also da stimmte alles.
Ja.
Alles. Und die sind auch jetzt schon gleich weitergefahren nach Toronto, da kommt nämlich ihr Choreograf her und die beginnen jetzt schon, haben sofort begonnen mit der Olympia, also nächstes Jahr, WM ist ja auch noch, aber in Prag, also quasi um die Ecke bei dir im März, aber nächstes Jahr ist natürlich ganz klar der Fokus auf Olympia und da haben die Vorbereitungen jetzt schon begonnen. Allerdings auch noch darf man in diesem Zusammenhang auch nicht unerwähnt lassen, eine kleine Hürde ist noch, es ist eine bürokratische Hürde, sportlich sind sie natürlich qualifiziert, aber damit sie dann auch starten dürfen bei Olympia für Deutschland, muss Nikita Volodin, der Russe ist, seinen Einbürgerungstest, nee, ist wirklich so,
ja, den muss er erst noch bestehen. Ich, ja.
Also bei der WM ist es egal, aus welchem Land du kommst, wenn du für Deutschland startest, machst du das, aber bei Olympia musst du halt die Staatsbürgerschaft haben und da ist er jetzt schon immer fleißig, so heißt es, am Deutsch lernen. Ich habe ihn auch einige Male, ich sag, komm, dann ne, sagen Sie doch mal bitte jetzt auch was aufs Deutsch, einige Male so ein bisschen herausgefordert und das war schon okay, aber dann ist er doch immer auch wieder ins Englische abgeglitten und Minerva Hase stand da daneben und hat ihm noch ein bisschen immer so zugeflüstert und so. Und aber der Deutschtest, der soll jetzt irgendwann in der ersten Jahreshälfte noch erfolgen und der Präsident von der Deutschen Eishockey-Union, der sagte also ganz ehrlich, ich habe mit ihm auch schon gesprochen hier mit Deutsch immer wieder und bei Bruno Massot damals, dem Franzosen, der halt für 2018 Olympia eingebürgert werden musste, bei dem war es komplizierter, sagte er. Also da ist er wohl ganz zuversichtlich, dass der Volodin den dann schafft. Aber da gibt's auch keine Abkürzung gegenüber anderen. Den muss er schaffen. Bloß weil er jetzt Sportler und WM-Zweiter ist, da gibt es keine Abkürzung, da gibt es keine Extrawürste. Der muss den Einbürgerungstest schaffen.
Also wenn du es jetzt schon so ansprichst, es gab, ich glaube, beim Paarlauf einen jungen Mann, der Ponomarenko, meine ich mit Nachnamen, hieß oder heißt oder zumindest so ähnlich. Und das wollte ich ja vorhin sagen, wenn du sagst, es waren so viele Asiaten da. Also Eiskunstlauf ist schon eine Sportart und natürlich, ich will keine russischen Sportler zurückhaben. Wie das im Tennis funktioniert, ist mir auch ein Rätsel. Aber diese Titel sind halt, ich würde nicht sagen die Hälfte wert, aber sie sind aus meiner Sicht deutlich weniger wert, weil die Russen und Russinnen halt nicht dabei sind.
Ja, aber das ist ja immer so. Du kannst nur gegen die antreten, die ja, da genau, sind. Ich würde sagen, bei den Frauen... Also bei den Männern hat das, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied machen. Bei den Paaren und Eistänzern weiß ich nicht. Bei den Frauen kann gut sein, also das war für mich das Highlight. Freitagabend, Sakamoto, Japanerin, dreimalige Weltmeisterin gegen Alicia Liu aus den USA. Also da waren auch andere Japanerinnen und die sind zum einen ja zierlich und die machen alles elegant und super würdevoll und alles, aber die haben nicht dieses Feuer, ne? Mhm. So, dass das Publikum mitreißt. Die sind nicht diese Entertainer. Aber die Sakamoto, boah, hatte die ein Feuer. Die hat die so begeistert. Das war echt, echt klasse. Und dann kam halt Alyssa Liu als Abschluss und die hat das dann gewonnen und was eine geile Geschichte. Mit 16 hatte sie schon aufgehört mit Eiskunstlaufen und also diese Geschichten dann halt auch drumherum, die sind dann auch immer toll, aber nee, das war ein Feuerwerk und das war dann am Sonnabend, hatte ich Ähnliches erwartet, weil da ist auch der Japaner
Kigayama, glaube ich, siehst du, es wenige Tage her und ich habe den Namen schon wieder vergessen, und Ilya Malinin, die sind eigentlich in einer eigenen Liga. Die waren bei der Kurzkür so stark, aber dann hat der Japaner gepatzt und damit war eigentlich vorher klar, der Malinin, der, ich meine, der ist der Einzige, der alle sechs Sprünge vierfach springt. Der hat dann zusätzlich noch in seinem Repertoire halt den Rückwärtssalto. Da war klar, also der kann das nicht mal aus der Hand geben, aber das ist wirklich einer, auch kann ich nur allen empfehlen hier, nächstes Jahr achtet auf den. Ist ja wieder beste Sendezeit in Deutschland. Ich meine, der Typ, also es gab ja Nathan Shen, Amerikaner, der hat vorher fünf Sprünge vierfach gestanden und der Axel war immer der schwerste, weil der hat sogar 4,5 Drehungen, wie ich jetzt gelernt habe. Und da ist der Ilya Malinin, der hat ihn gestanden, also alle sechs, und der ist wirklich so ungefähr, wer, wenn die anderen springen, ne, die, ihre fünf mittlerweile, die sie können, dann sagt er, ja, dann springe ich den halt, springe ich sechs. Und wenn ihr wollt, springe ich den Axel auch zweifach. Also sprich, der ist halt so überlegen der Konkurrenz. Und zur Not hat er halt auch noch den Rückwärtssalto da drin. Das ist einfach faszinierend, dem zuzugucken, was da möglich ist.
Glaube ich, also auch live natürlich, ist jede Sportart besser, glaube ich auch sofort. Aber ich habe wirklich lange und fasziniert zugeschaut. Und dann musste ich aber, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, ich wusste, entweder beim Eistanzen oder beim Paarlauf, irgendwo sind Hebefiguren über die Hüfte erlaubt und beim anderen nicht. Und beim Eistanzen ist es, ja genau, beim Paarlauf ist es erlaubt, beim Eistanzen nicht. Und muss ich darüber reden. Und du hast mir auch ein Bild geschickt von Kathi Witt. Jetzt ist die Frage, ich meine, ist Kathi Witt da der größte Star, wenn sie da um die Ecke kommt? Oder
Also, es war so, sie war. Welches war das? War das nachmittags? Sie war am Donnerstagnachmittag, da war die Kurzkür der Herren. Da wurde sie mit mal oben am Videowürfel gezeigt und auch vorgestellt und eingeblendet. Und neben ihr saß dann der Präsident der Internationalen Eislaufunion, irgendein Asiate, keine Ahnung. Aber der wurde erst vorgestellt und dann sie daneben mit Namen. Und sie stand da auf und winkte ins Publikum. Und das war alles gut. Und dann abends sagte meine Mutter, war das bei den Paaren oder war das nächsten Tag bei den Frauen, wurde sie nochmal zu sehen, saß allerdings neben Brian Boitano und da wurde nur Brian Boitano namentlich erwähnt und auch mit Namen eingeblendet. Aber da sind natürlich auch noch viele andere hier, ist ja klar, wie heißt sie, Tara Lipinski war Kommentatorin. Also Scott Hamilton rannte da rum, den habe ich das erste Mal live gesehen. Also der ist, wenn der an meine Schulter rankommt, ist das schon groß. Gut, mittlerweile natürlich sehr, sehr, sehr alt, aber erkennst du irgendwie immer noch. Dann war die ganze Zeit, ich habe erzählt, ich war an der Bande, direkt hinter mir erste Reihe war so eine ältere Dame. Schlohweißes Haar, toll gekleidet jedes Mal. Und dann denke ich, Mensch, die kennst du doch. Ist sie das? Ist sie das nicht? Das kann sie eigentlich nicht sein, weil die würde ja nicht hier sitzen, die würde ja im VIP-Bereich sitzen. Dann habe ich einen Fotografen gefragt, ich sage, ist das Tenley Albright? Er sagt, ja, es ist sie. Und Tenley Albright ist hier aus Newton, aus dem Nachbarort, ist hier eine große Ikone in Boston. Und ich habe sie erkannt, weil sie kürzlich im Zusammenhang mit diesem Flugzeugabsturz in Washington, wo ja die eine Passagiermaschine mit dem Helikopter zusammengestoßen ist und wo auch sechs Mitglieder hier aus Boston, Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, ums Leben gekommen sind. Da war sie dann auch wieder bei der Trauerfeier und so. Die gute Frau ist mittlerweile, die wird 90 und die war 1956 Olympiasiegerin. Da habe ich auch so gedacht, ach Mensch, schön, dass so eine das nochmal in dem Alter hier auch, sag ich mal, bewusst miterleben kann und was sie wohl so denkt, wenn sie sieht, was die heute hier aufs Eis zaubern mit den Dreifachen bei den Frauen, mit den Vierfachen bei den Männern im Vergleich zu dem, was sie damals gebracht hat, was natürlich auch fantastisch war und immerhin zu Olympiagold gereicht hat, ne?
Ja, also dieses große Drama mit dem Flugzeugabsturz, ich habe das auch nur nebenbei nochmal in Erinnerung gerufen bekommen. Ich habe auch ganz, ganz akribisch gelesen, selbstredend die Artikel, die Barbara Klimke, die auch offenbar nicht in Boston war, in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Das ist echt faszinierend. Und
nicht mal ganz kurz, nicht mal Roland Zorn war da.
Ah ja, das ist der Schmerz. Und auch Doris Henke nicht. Ja, aber die Doris schreibt ja nicht mehr.
Hatte ja schon, genau. Doris war 2016 noch da, und Roland Zorn ja auch. Von Roland Zorn, da hieß es nur, das war ihm auch mittlerweile zu weit und auch es lohnte sich halt einfach nicht mehr, ne? Und der hat dann von zu Hause aus geschrieben, habe ich
habe ich gesehen in der FAZ. Aber ja, wenn selbst die Frau Klimke kenne ich nicht, aber wenn ein Roland Zorn sagt, es lohnt sich für mich nicht mehr, das ist schon mal ein Statement. Also ja.
Ein Drama für den deutschen Eishockey. Eislauf, sag ich wieder Eishockey. Eiskunstlaufsport. Ja, das ist das eine. Heiko, ganz kurz vielleicht noch. Ich habe wir haben schon lange nicht mehr gesprochen, aber mal ein Bild gesehen, dass sowohl Connor McDavid als auch Leon Dreisaitl out of the lineup waren. Ist denn wieder alles gut in Edmonton? Wie läuft's gerade?
Ja, Leon ist zurückgekommen und Leon hat 4 Spiele verpasst und das waren ganz schlimme Spiele, die sind damit unter vorgeführt worden, aber natürlich halt ohne Leon und ohne Connor McDavid. Und dann am Samstag gab's The Battle of Alberta gegen die Calgary Flames und ich kam abends zurück vom Eiskunstlauf, die WM war vorbei und ich hatte wohl gesehen, dass die spielten, aber hab gedacht, ja, Leon spielt ja eh nicht. Und habe mich dann ins Bett gelegt und nächsten Tag sehe ich, Dreisaitl führt Edmonton Oilers zum Sieg gegen Calgary. Und dann habe ich gleich gesehen, er hat die haben 3-2 gewonnen nach Verlängerung. Er bereitet das erste Tor vor, schießt das zweite selber. Es war sein 50. Saisontor. Und dann schießt er auch das Siegtor in der Overtime. Und das ist wieder so, wir reden ja auch immer über MVP, ne? Was der, ich muss es mal ausrechnen, also der hat im Schnitt, glaube ich, wenn Connor McDavid nicht spielt, hat der mehr als 2 Punkte pro Spiel in den Partien. Und der hat wieder super Werbung gemacht für sich als MVP. Mhm. Und weil man hat halt gesehen, was die ohne ihn sind, nicht viel und ohne ihn und ohne Connor natürlich noch weniger. Gestern haben sie in Vegas gewonnen, hat er auch wieder getroffen. Leon hat jetzt 52 Tore, der Zweitbeste hat 42 und Leon ist jetzt, das ist jetzt seine 4. Saison, glaube ich, in den letzten 7 Jahren, wo er mehr als 50 Tore hat. Aber der Fairness halber, ich weiß nicht, ob wir es letztens schon mal angerissen haben, müssen wir auch sagen, dass nicht im Moment das große Thema hier die aktuelle Torschützenliste ist, sondern Alexander Ovechkins Jagd auf Wayne Gretzkys vermeintlich unbrechbaren Rekord. Wayne hat ja in seiner Karriere 894 Tore geschossen. Ovechkin hat gestern hier in Boston wieder getroffen, ist mittlerweile bei 891 angekommen. Also es zählen ja nur die Tore in der Punktrunde, nicht in der Regular Season. Ich glaube, 8 Spiele sind noch. Jetzt gibt's nur die große Frage, bricht er den Rekord diese Saison noch oder erst im Herbst? Und natürlich kommt dann auch soll man sowas feiern? Muss man sowas feiern? 20 Jahre Greatness? Oder darf man dann halt auch das nicht außer Acht lassen und wird auch die NHL kritisiert, wie sie ihm hier hofieren, dass er halt ja nach wie vor bei Instagram sein Profilbild mit Wladimir Putin hat, was er aber auch, das wissen wir alle, nicht mehr ändern wird, weil ich weiß nicht, ob es seinen Eltern dann so gut gehen würde. Die Komponente oder diesen Nebenaspekt, wenn ich ihn mal so benenne, darfst du halt nicht außer Acht lassen, so großartig dieser Rekord ist, weil damals, als Wayne Gretzky 99 im Mai seine Karriere beendet hat, da haben die gesagt, da wird nie wieder einer rankommen und jetzt ist Ovechkin tatsächlich drauf und dran, oder er wird ihn brechen. Und nur mal zum Vergleich, Leon Dreisaitl ist seit der Saison 2018-19 der beste Torschütze in der NHL und der steht kurz vor seinem 400. Tor, ne?
Ja.
Und wie gesagt, keiner hat so viel Tore in den letzten, 18, 19, 7, 6, 7 Jahren geschossen wie er. Und Leon Dreisaitl ist noch knapp 500 Tore hinter dem Gretzky-Rekord.
Ah, ich habe ein Bild von Ovechkin gesehen und ich lasse mir im Moment auch gerade wieder für ein paar Tage den Bart stehen, aber er schaut ja aus wie ein Waldschrat mittlerweile. Wenn das denn
ja, vor allen Dingen säuft er zwischendurch noch. Säuft er, also der war hier am Vorabend vom Spiel, war in der Bar noch, trank Bier hier in Boston und wir haben ja damals auch, also ich habe ihn gemocht, wie er 2018 den Sommer mit dem Stanley Cup auf diversen Partys, in diversen Sportfacilities verbracht hat und bei den Nationals war er ja auch mal und da war ein Homerun, weiß ich noch das Bild und alle stehen auf und reißen die Arme hoch und irgendwo im Hintergrund siehst du auf dem Oberrang Ovechkin auch Arme hoch, aber im Stanley Cup in der Hand noch und also das war schon schön alles, aber ich finde halt seit dem Ukraine-Krieg und wo er dann wirklich nur sagt, ja, Putin ist halt mein Präsident und ich stehe zu ihm und natürlich bin ich auch gegen den Krieg und ja, das war's, mehr kommt da nicht und das darfst du halt einfach nicht außer Acht lassen.
Ja, verstehe ich. Es ist alles kompliziert,
aber wenigstens sind die Punkterichter, die Punktevergaben im Eiskunstlauf mittlerweile semi-transparent. Heiko, wie immer eine Freude. Kurze Pause in der Big Show 705.
Grüße, Harren Bertelow, live aus Kitzbühel und ihr hört Sportradio 316.
And now for something completely different.
Was ist in dieser Woche liegen geblieben? Naja, wir haben es nicht mal ganz mitbekommen, weil diese Slaloms ja später am Donnerstagnachmittag waren. Das heißt, der Abschluss der Skisaison ist durch diese besonderen Umstände ein kleines bisschen, ja, nicht ganz endgültig gewesen, denn es gab ja noch ein paar Entscheidungen. Srinka Lucic hat den Slalom-Weltcup gewonnen, da hatte Katharina Linsberger noch eine Chance, aber Michaela Schifflin, wir haben den 101. Sieg versäumt. Das ist immer schlecht, weil ich habe diesmal nicht geweint, aber trotzdem habe ich das sehr wohlwollend registriert. Was soll man sagen? Ja? Ersten Lauf Bestzeit gehabt, mit Startnummer 2 ist im Slalom immer gut. Natürlich, wenn man eine frühe Startnummer hat, für sie ist auch um nichts mehr gegangen, außer vielleicht um die 500 Punkte, die sie dann jetzt auch hat, damit sie im nächsten Jahr im Riesenslalom nicht so weit hinten starten muss. Aber 101. Weltcupsieg, zweiter Durchgang dann ganz, ganz souverän mit Startnummer 30, glaube ich, drittbeste Zeit. Das ging über die Bühne und dann, das finde ich ja lässig bei diesem Weltcup-Finale, es sind wenige Starter. Zum Glück haben die Schweizer Abfahrer bei den Männern dann die Piste nicht kaputt gemacht, was wurscht gewesen wäre, weil sie natürlich auch ganz weit hinten gekommen wären, wie Franjo van Almen. Hätte ich gern mal im Slalom gesehen. Er ist natürlich ein brillanter Skifahrer. Ich bin mir sicher, er kann auch gute Slalomschwünge. Und so schwierig war dieser Slalom jetzt auch wieder nicht. Hätte natürlich keine Chance gehabt, Punkte zu machen, aber trotzdem wäre spannend gewesen. Bei den Männern dann ging es auch noch um die Slalomkugel. Loïc Meillard hat diese nicht gewonnen, sondern Henrik Kristoffersen. Und ja, Henrik Kristoffersen kann man mögen, muss man nicht mögen, aber ist auf jeden Fall ein Charakter, den man über Jahre jetzt gesehen hat, gegen Marcel Hirscher, gegen Felix Neureuther, und haben sie eh schon öfter gesagt, aber ich zumindest dachte halt, wenn der Hirscher aufhört, dann ist der Kristoffersen der natürliche Nachfolger als Gesamtweltcupsieger. War nicht ganz abzusehen, dass dann jemand so um die Ecke kommt wie Marco Odermatt, der alles in Grund und Boden fährt. In diesem Jahr ging es noch einigermaßen, also er ist sehr, sehr oft Zweiter geworden, hat natürlich auch seine Rennen gewonnen. Die Dominanz im Riesenslalom ist nicht mehr ganz so groß, wie ich finde, aber vielleicht, was weiß man, vielleicht fährt er ab und zu ja auch wirklich taktisch und gönnt sich da nicht mehr ganz so viel Risiko. So, das war das eine, also das Ski-Weltcup-Finale haben wir fast, aber eben nicht ganz bis zum Ende geklärt. Außerdem am Wochenende gab es einen neuen Weltrekord im Skifliegen. Und der hat sich erstaunlicherweise in Planitzer zugetragen. Und das war dann schon ein kleines bisschen stimmig oder ein großes bisschen stimmig, weil eben Domen Preoz als Slowene in Planitzer 254,5 Meter gesprungen ist. Der bisherige Weltrekord war Stefan Kraft 253,5. Das war in Vikersund. So wie ich das immer verstanden hatte, dachte ich mir, dass auf den regulären Skiflugschanzen jene in Vikersund die größte ist, also dass man dort am weitesten hupfen kann. Wie immer lag ich falsch mit meinen Annahmen. Und es gibt ja noch diesen Sprung von Kobayashi, Ryoyo Kobayashi, den er für seinen Sponsor, für Red Bull, gemacht hat, der ist, glaube ich, über 300 Meter. Waren es 300 Meter oder 270 Meter? Aber jedenfalls, das waren besondere Umstände, war keine reguläre Skisprungschanze. Man kann das bei YouTube sicherlich finden, den Sprung von Kobayashi. Ich kann mir das Gefühl nicht vorstellen, wie das ist. Ich kann mir auch 254,5 Meter von Domen Preoz nicht vorstellen und auch nicht mal 210 Meter von irgendeinem anderen Skiflieger, nicht mal 90 Meter. Ich bin da eher feig, aber natürlich sehr, sehr stimmig zum Saisonabschluss, finde ich, dass Domen Preotz da jetzt den Weltrekord hat. Seine Schwester, wir sprachen drüber, hatte einen Vickersund. Ich glaube, es waren 234 Meter oder waren es nur 226. Nika Preotz, also die Familie Preotz ist im Moment im Besitz der, es ist ja alles immer nur inoffiziell, der inoffiziellen Weltrekorde im Skifliegen. Daniel Čofenik, Österreicher, hat dann den Gesamtweltcup fixiert. Es war klar, dass seit ein paar Wochen, dass eh nur er oder Jan Hörl diesen Weltcup gewinnen können. Das war ja ein Duell, das sich irgendwie über das ganze Jahr gezogen hat. Ich finde es halt dann manchmal spannend, dass man bei der Vierschanzentournee gedacht hat, naja, wer soll die Österreicher überhaupt schlagen? Zu Beginn des Jahres hat man sich ja gedacht, wer soll Pius Paschke überhaupt schlagen? Und je länger die Saison dauert, was auch immer da mit reinspielt, plötzlich ist Kobayashi wieder besser, die Slowenen sind besser geworden mit Lanišek, mit Preotz eben. Also schön für Čofenik, dass der nicht nur die Vierschanzentournee gewonnen hat, sondern auch den Gesamtweltcup, und schön auf der anderen Seite aber auch, dass eben doch jemand nicht oder auch nicht mal eine Nation das ganze Jahr so beherrscht, dass es dann auch irgendwie fad wird. Und apropos beherrschen, in dieser Woche auch niemanden offensiv angesprochen, eben in Bezug auf Major League Baseball, aber die Los Angeles Dodgers. Schmieder hat sich angeboten, aber Schmieder in dieser Woche nicht erreichbar. 8-0, glaube ich jetzt. Oder war es 7-0? Ich glaube 8-0. Haben ja ihre Saison in Japan begonnen mit 2 Siegen gegen die Cubs. Jetzt haben sie die Braves geschlagen und davor, weiß ich gar nicht, wen sie die Saison eröffnet haben, aber ja, Geld schießt Tore auch im Major League Baseball, und die Dodgers haben am meisten Geld, haben mit Shohei Ohtani, wie sagt Axel Goldmann immer so schön, dieses Einhorn, das alles kann. Er wird in dieser Saison, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wieder werfen. Da sind wir gespannt nach seinen Problemen mit dem Wurfarm. Und das ist einfach eine gigantisch gute Mannschaft. Die New York Yankees haben im letzten Jahr die World Series verloren, aber darf man natürlich nie außer Acht lassen. Die haben das Problem, dass ihr bester Werfer Garrett Cole in diesem Jahr, glaube ich, überhaupt nicht mehr pitchen wird. Hat er diese Tommy John Surgery gehabt. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es ist so. Aber die Yankees haben auf der anderen Seite am Wochenende auch unfassbar viele Home Runs geschlagen gegen die Milwaukee Brewers. Und das wird ein kleines bisschen zurückgeführt auf diese sogenannten Torpedo-Bats. Was das ist, wie das ist, warum das ist, das wollen wir dann kommende Woche klären. Jetzt noch hinten raus, komm. Tennis, Stan Wawrinka ist leider nicht zu Gast, aber freue mich immer, wenn Simon Graf und Paul Häuser Zeit haben, und wir ehren gleich den großen Stan.
Servus, das ist Andi Heidemauer und ich höre Sportradio 360.
Big Show 705, wir kommen zum Abschluss, und es wird ein feierlicher Abschluss werden, das verspreche ich jetzt schon. Zum einen, weil Paul Häuser dabei ist, das ist immer ein Grund zu feiern. Servus, lieber Paul.
Ja, servus, grüezi, hallo.
Und grüezi, unser Herz geht in Richtung Schweiz. Ich freue mich jetzt schon als wie ein Schnitzel, dass ich Simon Graf bei den French Open dann spätestens wiedersehen werde. Jetzt hat er ein paar Minuten Zeit für uns. Servus, Simon.
Hallo, grüezi.
Simon, folgendes. Ich habe anlässlich des 40. Geburtstags von Stan Wawrinka einen kleinen, bescheidenen Artikel, es war wirklich bescheiden, inhaltlich und stilistisch, aber egal, für Tennisnet verfasst, und ich habe gesagt, Stan Wawrinka ist 40, das war der Titel, und eine verdammte Legende, und das habe ich im besten Sinne des Wortes gemeint. Stan ist für mich eine Legende. Wird das in der Schweiz auch ausreichend gewürdigt?
Gute Frage. Ich glaube aktuell weniger. Die Leute haben vor allem Freude an großen Erfolgen, und im Moment sind die ja nicht so, stellen sich momentan nicht so ein bei Stan, aber ich merke einfach auf der Tour, dass er eine Riesenlegende ist. Also wenn ich immer kann, schaue ich die Highlights von seinen Matches oder schaue ich mir auch seine Spiele an, wie beispielsweise kürzlich in Neapel, das Challenger-Turnier, und das war eine unfassbare Stimmung, und die Zuschauer haben auch gegen Italiener haben sie Stan unterstützt. Das war schon eine geniale Stimmung, und ich muss sagen, also Paris vor 2 Jahren, unfassbare Stimmung, auf dem Court, Saison Langlehnen. Also ich finde es großartig, dass ja, dass er immer noch spielt, und die Leute haben große Freude. In der Schweiz im Moment wartet man mehr auf die nächsten großen Erfolge.
Ja, ob die bei Stan noch kommen werden, Paul, weiß ich nicht. Aber wenn man gesehen hat, vorgestern 3 Stunden, 18 Minuten gegen Timofei Skatov in Bukarest. Also Stan hat im zweiten Satz 4-1 gehabt, er hat 4-2 und 40-0 gehabt, er hat 3 Matchbälle gehabt bei 6-5 und macht's dann eben im Tiebreak des dritten Satzes. Aber mir taugt das einfach, weil du siehst da einen 40-Jährigen und der hat noch so Spaß am, ja, am Competen für, am Wettkampf. Und das finde ich so geil an Stan.
Ja, wir haben ja auch nichts gehört irgendwie, also Simon, dass er dieses Jahr oder nächstes Jahr Schluss machen will. Keine Ankündigung. Ich weiß noch, also Richard Gasquet, der ist ja so auf einer Abschiedstour, und dann Roland Garros wird dann Schluss sein. Und Stan the Man, also der zieht da weiter sein Ding durch. Der dritte Spieler, der über die 40 ist, der jetzt ein Match auf Sandplatz gewonnen hat. Und bin gespannt, was da, also an einem guten Tag, wenn es dann so läuft, kann er, glaube ich, auch noch vielen Spielern gefährlich werden. Aber wenn ich jetzt so auf die aktuelle Weltspitze schaue, also ich glaube, ein Titel ist wirklich nicht mehr drin, auch nicht bei einem 250er. Jetzt kriegt er in der nächsten Runde, kriegt er da
Pedro Martinez,
ja, herzlichen Glückwunsch. Also da wird er dann halt, da wird er weggearbeitet von dem wahrscheinlich. Der wird die Fehler aus ihm rauskitzeln und Stan Highlights, die gehen einfach immer. Und wenn man mal so ein bisschen gerade so einen Leerlauf hat und ich weiß, ah, wie geil war denn Tennis auch so zu den schönsten Zeiten, dann kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, nochmal French Open Finale, Wawrinka, Djokovic, was der damals rausgeprügelt hat gegen einen Peak Djokovic, muss man jetzt auch mal sagen. Djokovic damals auch mit Boris Becker als Coach und war glaube ich schon der klar, also der haushohe Favorit eigentlich, wie er in dieses Finale reingegangen ist, weil Djokovic hatte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht die French Open gewonnen.
Ja.
Genau. Also hatte der hat gefehlt. Und dann, glaube ich, sogar 1-0 Sätze vorne, und was Stan dann gemacht hat, also diese Power, er hat im Turnier auch Federer überpowert und es hat nur eingeschlagen, Rückhand, Vorhand. Er hatte diese sensationelle Badehose an. Die hängt doch jetzt auch irgendwo in der Vitrine da, glaube ich, beim Rafa Nadal Museum und bei den French Open. Also das Outfit auch absolut legendär. Also das war so eine, es war überhaupt ein unfassbar krasses Turnier. Aber wenn ich jetzt nur dieses Match anschaue, das war vielleicht so eine Karriereleistung nochmal. Aber er hat 3 Grand Slams gewonnen und er hatte immer einen schweren Weg zu gehen. Er musste sich in dieser Generation gegen Djokovic, Nadal, Federer musste er sich durchbeißen. Er hat 2-mal im Grand Slam Finale Djokovic geschlagen. Das ist schon eine richtig große Nummer. Und deswegen, ich sehe es genauso, absolut Legende.
Er hat geschafft, was Federer nicht geschafft hat. Er hat am Australian Open Djokovic und Nadal gleich im Grand Slam Turnier. Und ich gebe dir recht, also Paris Finale gegen Djokovic, das war für mich die beste Leistung, die ich je live gesehen habe, muss ich sagen. Und ich habe sehr viele Federer-Matches gesehen, aber das war für mich wirklich unfassbar. Es war vor einem anderen Stern, und wie du sagst, das muss man, die Highlights muss man sich mal wieder zuführen, weil man denkt ja, wenn jetzt irgendwie Alcaraz oder Sinner mal einen schönen Ball spielen, das sei irgendwie die Next, das Tennis Next Level. Ja. Aber wenn man sich das anschaut, was Stan und Djokovic da für Ballwechsel hatten, also das ist unfassbar.
Ja, das ist wirklich, weil Djokovic, das muss man jetzt auch nochmal sagen, Djokovic, einer der in so einem Best-of-Five-Match natürlich dann auch nochmal, klar, der Druck war immens, aber der dann wirklich alles reinhängt, der körperlich damals, also der konnte den Court ja abriegeln, aber Stan hat es trotzdem geschafft, durch den Platz da durchzuschlagen, an Djokovic vorbeizukommen. Und das ist die härteste Wand. Und Djokovic mit seiner guten Länge, ja, Boris in der Box. Und ich weiß noch, der Wawrinka mit Agnus Norman, also das ist, kriegt Gänsehaut, weil dass er da wirklich so, er spielt so auf Sieg und trifft und trifft und trifft und denkst, ich habe mir immer gedacht in diesem Match, ja gut, jetzt hat er zwei Sätze, aber das kann er so nicht durchziehen. Er zieht's durch.
Den ersten Satz hat er verloren.
Ja, genau. 0-1 gegen Djokovic, best of five. Also das ist Wahnsinn in so einem Finale.
Funktioniert normalerweise nicht. Hat's denn? Für mich, Simon, war dieses Match gegen Djokovic, das er verloren hat, wohlgemerkt. Ich glaube, es war im Viertelfinale 2013 bei den Australian Open. Es ging, glaube ich, 12-10 im fünften Satz aus. Aber das war für mich, Simon, so ein bisschen die Ankunft von Stan, weil dass er eine formidable Rückhand hat, dass er Olympiasieger mit Federer geworden ist 2008. Ja, wunderbar. Aber so richtig als Grand Slam Spieler auf die Bildfläche aus meiner Sicht gekommen ist er eben erst 2013 mit dieser Niederlage, die knapp war. Im Jahr darauf hat er sich dann revanchiert an Djokovic. Aber gab's da irgendwas? War es der Wechsel zu Magnus Norman als Coach? Was hat ihm denn dann wirklich dieses, wenn du sagst Next Level, was hat Stan Wawrinka aus deiner Sicht auf dieses Next Level gehoben, dass er denn auch mit Djokovic dann beim Best-of-Five-Match nicht nur mitspielen kann, sondern dass er auch gewinnen kann?
Du sagst es richtig. Es war Stan war ja kürzlich im Nothing Major Podcast, im Tennis Podcast, US-Spiele, Query, und so weiter, Isner, Johnson und Sock. Und dort hat er darüber gesprochen auch, wie wichtig dieses Match war, dass eigentlich am Anfang war er extrem enttäuscht und dann je mehr hat er sich gesagt, wow, wenn ich so ein Match spielen kann gegen Djokovic, dann braucht es wirklich nur noch ganz wenig und ich kann diese Matches gewinnen. Das hat er dann auch getan. Es war ja brutal, weil er kam dann zurück aus Australien und hat Davis Cup gespielt in der Schweiz, in Genf, in der Palexpo-Halle. Und da hatten sie einen Doppel gegen Tschechien. Da hatten sie einen Doppel, das dauerte etwa 7 Stunden. Und da haben sie irgendwie 12 Matchbälle abgewehrt und trotzdem verloren. Und ich war dort und er war wirklich ein Häufchen Elend. Das war brutal. Und ich, irgendjemand hat dann gefragt, wie viele Niederlagen kann einer wegstecken? Und dann hat Stan zu weinen begonnen und ist davon gelaufen. Und da habe ich gedacht, boah, das wird hart. Und dann hat er sich dieses Tattoo gemacht.
Failed better.
Und irgendwie hat es dann Klick gemacht bei ihm. Ich meine, natürlich ist Magnus Norman ist eine unglaublich wichtige Figur für ihn. Ich finde das ein genialer Typ und genialer Trainer. Die Ruhe, die der ausstrahlt und das war wirklich der perfekte Fit für Stan und so diese Zuversicht und Ruhe, das war für ihn super. Und sie sind ja wieder zusammen und hoffen, dass sie nochmals ein schönes letztes Kapitel schreiben können. Und ich weiß nicht, ob Stan wirklich nicht nochmals ein Turnier gewinnen kann, was ein bisschen gefehlt hat. Jetzt in den letzten 1,5 Jahren war, dass er mehrere gute Matches aneinander reihen konnte. Und ich fand so, sein Top-Level war immer noch sehr gut. Er hat Echeverry ein paar Mal geschlagen. Er hat gegen Sonego am Australian Open hat er ein super Match gespielt und Sonego war dann, glaube ich, im Viertelfinale. Ja. Also er kann schon immer noch sehr gut Tennis spielen, aber das Problem war ein bisschen, dass er es nicht mehr einen Tag nach dem anderen bringen konnte. Vielleicht körperlich bedingt auch, aber ich meine, Stan hat jetzt ist wirklich wieder topfit, wenn du den anschaust. Der ist, also dieses Sixpack würde ich gerne haben. ich meine, das ist ein Kranker, wie der trainiert. Und ich glaube, es war vieles im Kopf in letzter Zeit. Er hat ein bisschen viele Niederlagen einstecken müssen. Und ich finde es super, dass er jetzt Challenger oder kleinere ATP-Turniere spielt, um wieder ein bisschen Siege zu feiern. Und
ist er ein bisschen in, Es ist ja ein bisschen im Trend jetzt, wenn man sieht, Marin Cilic hat letzte Woche in Neapel gewonnen, Borna Coric hat 2 Challenger hintereinander gewonnen, also man ist ja nicht zu schade, Paul, dass man wieder runtergeht eine Etage.
Also das ist wirklich, das ist die pure Leidenschaft für diesen Sport. Also weil man könnte jetzt schon sagen, vielleicht hat er den Moment verpasst, aber sehe ich gar nicht so. Wenn er das spürt und wenn er Lust hat, in Bukarest da so ein Marathon-Match zu spielen und dann schlägt es wieder ein mit dieser herrlichen einhändigen Rückhand, vielleicht auch ja die schönste von allen. Gibt so viele schöne, aber ich finde die Wawrinka-Rückhand, wenn die schnallst, da habe ich letztens auch so eine Compilation gesehen, wo so 50 Rückhand-Winner hintereinander kommen und es ist also diese pure Kraft, diese perfekte Übertragung, es ist so ein Genuss, also wirklich ja großartig. Ganz kurz das Tattoo wollte ich noch einmal sagen: Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Ist ein Zitat von Samuel Beckett. Und also das macht die Geschichte, also das ist ja so ein Mutmacher, diese Geschichte eigentlich für alles, ja, fürs ganze Leben, aber natürlich ja. auch für viele Profis, die es noch nicht geschafft haben. Ich denke da an den Sascha Zverev, der dreimal im Grand Slam Finale war und ja, jetzt nach diesem Australian Open Endspiel, wo er keinen Breakball hatte gegen Sinner, ja total niedergeschlagen war und wirklich ja sich da hast du gemerkt, er hat da das, was er fühlt, was er denkt, hat er ausgesprochen. Ich bin einfach nicht gut genug. Und wenn sich das so ein bisschen manifestiert, dann wird es natürlich umso schwieriger. Und die letzten Wochen haben wir gesehen, das hat ihn noch mehr runtergezogen. Und vielleicht müsste diese Wawrinka-Geschichte sich nochmal genau vor Augen führen, was da noch möglich ist. Auch Magnus Norman, die Schlüsselfigur, vielleicht braucht eben Zverev da auch nochmal so einen Zusatz, externen Impuls, um dann wirklich sein Peak, sein höchstes Level auf der größten Bühne bei einem Grand Slam Turnier auch mal so richtig abzurufen. Weil das hat er, ich glaube, French Open letztes Jahr war er nah dran. Da war dann auch ein Alcaraz am Ende zu stark, aber ich glaube, wir haben das Beste von Zverev noch nicht gesehen. Und ich hoffe es auch, weil ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass er selber spürt, oh, die Tür schließt sich. Und es ist wirklich möglich, dass ich hier, ich meine, er hat ja, jetzt gehe ich hier voll auf Zverev ein, aber Zverev ist statistisch gesehen der beste Spieler in der Tennis-Historie ohne Grand Slam Turnier.
Ja, kein Zweifel.
Der will er am Ende seiner Karriere aber nicht sein, sondern er will schon irgendwo ja, zumindest diesen einen oder zwei oder so Richtung Stan unterwegs sein. Und Stan ist einfach ein ganz klarer Hall of Famer. Ja, und wenn du dir aber nur die ATP-Tour-Ergebnisse anschaust, ja, dann ist also so ohne Grand Slam Turniere, dann hat Zverev eine wesentlich, wesentlich erfolgreichere, wesentlich bessere Karriere. Aber Stan hat es halt geschafft, dann auch im Best-of-Five-Format und bei diesen Grand-Slam-Turnieren immer wieder solche Dinge rauszuhauen. Und die sind für die Geschichtsbücher, die sind für die Legendenbildung ganz wichtig.
Tja, und das Head-to-Head von Sascha gegen Stan ist auch ganz, ganz klar in Favor auf Sascha. Ich glaube 4-1 oder 4-0 sogar. Eine Frage noch, die mich natürlich beschäftigt als Federisti, Simon. Und du weißt, ich habe einen Schrein hier gebaut für den großen Maestro, aber auch einen etwas kleineren für Stan. Du kennst beide sehr, 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 sehr gut. Das Verhältnis, ich weiß, einmal 2014 war es, glaube ich, wo Mirka kurz vor dem Davis Cup Finale was reingerufen hat. Im Halbfinale in London war es, glaube ich, bei den ATP Finals. Dann hat, man kann sich anders sagen, Stan am ersten Tag im Davis Cup Finale in Lille Federer den Arsch gerettet, weil er die Partie gegen Tsonga gewonnen hat. Sind die beiden richtig gut miteinander ausgekommen? Waren die zu verschieden vom Typ? Hat es vielleicht gar nicht so viel Berührungspunkte gegeben? Wie ist das Verhältnis Federer-Wawrinka?
Das ist eine sehr gute Frage, die haben wir uns auch oft gestellt. Ich glaube, es war zum einen sicher nicht einfach für Stan, neben oder hinter Federer zu spielen. Zum anderen hat ihm das, also das weiß ich, das hat er mir auch gesagt, das hat ihm wie die Zuversicht gegeben, dass er große Titel gewinnen kann, weil die waren ja wirklich sehr eng, haben ja auch Peking Doppel-Olympia-Gold 2008 gewonnen. Also die kennen sich sehr gut und das hat ihm auch geholfen, der Champion zu werden, der er ist, weil er gesehen hat, was Federer alles erreicht hat. Ich glaube schon, dass, also sagen wir so, ich glaube, Stan versteht sich besser mit Djokovic als mit Roger. Habe ich irgendwie das Gefühl.
Okay.
Aber er würde das natürlich nie zugeben, weil das wäre keine kluge Aussage. Also eigentlich ist es fast ein Sakrileg, was Negatives über Federer zu sagen. Und das würde er auch nie tun. Deshalb hat er sich immer nur positiv geäußert. Aber ich habe das Gefühl, es gab schon ein paar Momente, in denen es gekriselt hat. Ich glaube, heutzutage haben sie keinen Kontakt mehr. Und ich habe das Gefühl, mit Djokovic hat sich Stan sehr gut verstanden. Oder versteht er sich immer noch sehr gut. Und vielleicht ticken die auch ein bisschen ähnlich. Oder sind beides unglaublich harte Arbeiter. Und Roger ist halt so, ist auch ein harter Arbeiter, man hatte so das Gefühl, ja, ihm fällt ein bisschen alles leichter und ihm fällt ein bisschen alles zu und er ist natürlich immer noch ein Superstar. Also wird, egal was jemals geschehen wird, wird Roger immer über allen Thronen, habe ich das Gefühl. Also wenn der irgendwo auftaucht, dann ist Ausnahmezustand wie jetzt an der Uhrenmesse in Genf zum Beispiel.
Hm. Tja, und weil jetzt gerade Monte Carlo ansteht, das wollen wir auch nicht vergessen, Roger Federer hat nie das Turnier in Monte Carlo gewonnen und seine letzte Finalteilnahme, ich glaube es war im Jahr 2015, gewinnt er den ersten Satz gegen Stan Wawrinka, verliert dann aber in drei Sätzen. Also oft hat Stan nicht gegen Federer gewonnen, aber eben wie Paul vorhin eben gemeint hat auf und richtigerweise angemerkt hat, auf dem Weg zum French Open Titel 2015 und dann eben auch in Monte Carlo. Darauf freuen wir uns, Paul. Ihr werdet bei Sky wieder vom ersten bis zum letzten Ballwechsel alles übertragen.
Jo, Monte Carlo. Ich reise sogar morgen schon rüber.
Nein,
am Freitag.
Nein, wirklich.
Ja,
schön.
Ja, ja. Und also diesmal so viel. Ich war letztes Jahr 3 Tage nur da, Freitag, Samstag, Sonntag. Und jetzt machen wir mal die komplette Rutsche, weil wir natürlich auch keinen bisher in dem Jahr noch gar nicht vor Ort waren. Und dann gibt's die Gelegenheit mal zu einem längeren Gespräch, auch mit Sascha Zverev. Ja, gibt sicherlich da viel zu besprechen und ja, ich bin sehr neugierig, wie dann auch die Bedingungen in Monte Carlo, wie es aussehen wird. Was ist mit Alcaraz? Wird der da überhaupt spielen? Der macht gerade Urlaub in Mexiko. Was ist mit Djokovic? Hat er Lust, gleich weiter zu spielen? Wer ist denn überhaupt der Favorit? Also das ist so die
ganz
spannende Frage.
Tsitsipas.
Ja. Tsitsipas ist eigentlich jetzt der logische Favorit, weil er schon 3-mal gewonnen hat, Titelverteidiger immer dort sehr gut spielt. Aber also man merkt irgendwie so richtig, der King of Clay ist weg. Wer ist jetzt der Nächste? Ist es eigentlich für mich Alcaraz so der logische Nachfolger? Aber der ist wirklich sehr, sehr wackelig in seinen Leistungen. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Also das ist halt auch immer mit den Franzosen lustig. Was vergeben die noch für Wildcards? Bisher gibt's nur die eine für Gasquet. Drei werden noch vergeben. Ich würde jetzt als Turnierdirektor João Fonseca holen, vielleicht sogar Stan eine geben. Ja, warum denn nicht? Also Stan, so würde ich entscheiden, ja. Aber in der Regel gehen dann diese drei Wildcards an so Quentin Halys, Arthur Rinderknecht und Corentin Moutet wahrscheinlich. Ne?
Ja, oder Sebastian Ofner ist, glaube ich, auch ganz oben auf der Liste.
Aber, ja, genau. Nee, aber ja, ich freue mich, bin gespannt. Ja. Und
Schau mal, dass
ich werde berichten.
Ja, schau mal, dass du rechtzeitig wieder zum Turnier in München dann.
Ja, genau, München, ja, direkt danach.
Herrlich. Danke, Simon. Danke, Paul. Danke an alle anderen, die dabei waren in der Big Show 705. Nächste Woche gibt's die nächste. Morgen das Daily mit dem Einkommen am Sonntag. Wir sind gerade dran. Bis dann.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.
Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!